Just quiet quickly, please.
Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig.
B!
Hören wir ein I für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt.
I!
Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren?
G!
Und was heißt das jetzt?
B-I-G! B-I-G! B-I-G!
Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität, immer die gleichen Stimmen und der verzweifelte Versuch, mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund.
Ja, hallo, da ist der Andi Herzog.
Hi, hier ist Christian Ehoff.
Hallo, das ist Viktoria Regensburg.
Guten Morgen, Matthias Heck zu mir.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
So, Herrschaften, Big Show 712, unser heutiges Programm. Kleine Präambel. Alles schon am Mittwoch aufgenommen. Wirklich alles am Mittwoch aufgenommen. Weil ich am Donnerstag im Zug sitze, gesessen sein werde, hoffentlich, wenn die Deutsche Bahn das möchte. Also in irgendeinem Zug werde ich sicher gesessen sein. Auf dem Weg nach Paris. Gut. Unser heutiges Programm. Also, es geht los mit Fußball. Eine schöne Dreierrunde. Michael Körner, Sebastian Westling und auch Janis Klimburg. Viel BVB, ein kleines bisschen Union, Bundesliga generell. Danach ein Anruf in Bilbao. Und das ist natürlich besonders schade. Nicht, weil wir bei Sven Heist angerufen haben. Das ist immer gut. Aber weil es eben schon am Mittwoch war, bevor wir dann wussten, wie das Europa League Finale ausgeht. Sven ist vor Ort, wird nächste Woche oder übernächste Woche drüber berichten. Es geht weiter mit Götzi, Markus Götz zum Handball. Danach fließender Übergang, möchte ich sagen. Ihr werdet sehen, warum zum Motorsport mit Eddie Mielke, DTM und MotoGP. Danach Formel 1 mit Stefan Ehlen. Dann geht's weiter mit Golf. Irek Myskov erstmals dabei in einer Big Show von Sky, gefolgt von zwei Teilen, Axel Goldmann und Tom Heberlein, wo es um alles geht. European Song Contest, 1. FC Köln, Major League Baseball und. Danach The Remains of the Week, was in dieser Woche liegen geblieben ist. Und dann haben wir hinten raus noch den NBA-Chefkoch, Sepp Dumitru zur NBA. Und ganz hinten raus den Tennispropheten Andreas Durieux, der auch Thomas Muster mitgebracht hat. Also jetzt nicht physisch, aber er hat mit dem Grand Slam Sieger von, mit dem French Open Sieger von 1995 ein Gespräch geführt und das hören wir uns auch an. Das alles in der Big Show 712. Bitte! So, Herrschaften, Big Show 712. Los geht's also mit dem Fußball in einer fantastischen Viererrunde, wenn ich mich selbst mit einbeziehe, beim Fußball dabei, weil wir ausführlich über den BVB sprechen wollen. Der große Michael Körner. Servus, Michael.
Ja, ich bin sehr gespannt, dass ich über den BVB hier sprechen darf. Ja. Mit solchen kompetenten Leuten noch on top.
Ja, ja, apropos kompetent, beim BVB gehen wir immer gerne und häufig zu Sebastian Westling, Funke. Guten Morgen, lieber Sebastian.
Ah, was für eine Überleitung. Guten Morgen.
Und so ein bisschen from the outside in, aber wie er mir gerade gesagt hat, er kommt ja aus Essen. Janis Klimburg vom Kicker, jetzt natürlich in Berlin. Grüß dich, Janis.
Grüß dich.
Ich möchte mit Janis beginnen, bevor wir dann zum BVB kommen. Und ich habe ein bisschen ins Volk reingehört, Janis, und gerne auch dann die Meinung von Körni und von Sebastian. Und das Volk sind meine Schüler. Und die haben vor dem letzten Spieltag gesagt, das sind allesamt Bayern-Fans. Aber die Bayern-Fans haben gesagt, sie wünschen sich den BVB und sie wünschen sich Eintracht Frankfurt in der Champions League, weil sie nicht davon ausgehen, dass Freiburg etwas reißen kann. Und ich bin eher Romantiker gewissermaßen. Ich habe mir gedacht, na, ich würde Freiburg gut finden, so wie ich damals Union Berlin gut gefunden habe. Janis, als Betroffener bei Union Berlin mehr oder weniger, kannst du eine Lanze brechen für Clubs, die eben nicht BVB, Frankfurt, Bayern, sowieso Leverkusen in der Champions League heißen?
Jein, fast kann ich das. Ich denke, Freiburg hätte es auf jeden Fall verdient gehabt, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, wie knapp sie dann mal gescheitert sind. Du hast schon den Fall mit Union angesprochen, da war es extrem knapp, jetzt auch wieder am letzten Spieltag. Aber ich glaube, wenn man sich den Kader anguckt, dann ist es, glaube ich, für uns besser, wenn in dem Fall in der Champions League dann Dortmund und Frankfurt auch antreten, glaube ich, weil die individuelle Qualität da nochmal ein bisschen höher ist, würde ich sagen.
Michael, bist du da Romantiker oder sagst du, bist du Pragmatiker? Ich weiß schon, dass der BVB in die Champions League kommt. Bist du absolut d'accord, aber Frankfurt hätte es ja verpassen können.
Ja, ich bin ja Sportromantiker, um ehrlich zu sein. Also mir gefällt das ja eigentlich ganz gut, dass wir diese Transparenz haben und eben diese leichte Durchlässigkeit. Das ist ja das, wofür ich beim Basketball ja auch schon seit Jahren werbe, gegen Closed Shops, gegen Teams, die einfach alles unter sich aufteilen. Insofern hätte ich das auch befürwortet, wenn das rein sportlich passiert, unabhängig davon, was das über die Qualität der Bundesliga aussagt, wenn nichts jetzt gegen Freiburg und nichts gegen die großartige Leistung, die dort tatsächlich vollbracht wurde. Aber ich, wie gesagt, also das ist ja das, was ich immer propagiere. Durchlässigkeit, Aufstieg, Abstieg, Qualifikation. Insofern, wenn es der BVB dieses Jahr nicht geschafft hätte, dann, was ja auch wirklich mega eng war, dann hätten wir damit einfach uns auseinandersetzen müssen und fertig. Ja, also ich wäre, ja, wahrscheinlich wäre Freiburg auch in der kommenden Saison in der Champions League, vermute ich mal, mit dem Kader jetzt auch nicht unter die Top 8 gekommen, aber das wäre Teil der Geschichte.
Was ist die Qualität der Bundesliga, Sebastian? Ich meine, die Bayern stehen ja außer Zweifel als eines der besten Teams Europas. Leverkusen im kommenden Jahr schaue ich mir gerne dann an oder auch nicht gerne, wenn Tah, Wirtz und Frimpong ist ja schon weg, wenn die nicht mehr da sind. Aber wie gut ist die Bundesliga und wie ist der BVB, was spielt der für eine Rolle und Frankfurt dann auch im Gegensatz eben zu Freiburg?
Jetzt machst du aber wirklich das ganz große Fass auf.
Ja, sorry, wir kommen gleich aufs kleinere Fass BVB zu sprechen. Aber wie gut ist die Bundesliga?
Also ich finde, die Bundesliga ist auf internationaler Ebene absolut wettbewerbsfähig. Es gibt ja immer diese Ausschläge in dem einen Jahr, da kommen dann irgendwie drei oder vier Mannschaften weiter, dann ist die Bundesliga auf einmal die beste Liga der Welt. Dann sind zwei Wochen später sind zwei Teams davon ausgeschieden, dann ist auf einmal alles schlecht und die Bundesliga ist ganz fürchterlich. Und die Wahrheit liegt in der Mitte. Du hast halt ein paar Teams, die absolut in der Spitze mithalten können. Also beziehungsweise du hast einen FC Bayern, der mithalten kann. Ich hätte es sehr spannend gefunden, wenn Bayer Leverkusen dieses Jahr nicht gegen die Bayern hätte spielen müssen, wie weit das vielleicht gegangen wäre. Borussia Dortmund kann in der erweiterten Spitze mithalten. Also du hast so zwei, drei, vier Mannschaften, denen du zutraust, dass sie jederzeit recht weit kommen können. Aber und darunter halt nicht so viel, aber die hast du ehrlicherweise in anderen Ländern auch nicht zwingend. Ne? Also das in Deutschland hast du ja eher ab und an eben nochmal den Fall, dass so eine Mannschaft wie ein Freiburg oder Union Berlin da reinstreut, die halt nicht zwingend dann die Kragenweite dafür haben und dann relativ schnell wieder raus sind und dann ist das Wehklagen groß. Aber grundsätzlich finde ich, also ich versuche es jetzt kurz zu halten, weil die Frage ist schon sehr groß, aber ja, also die Bundesliga ist, die Qualität ist da, sie mag in der Spitze nicht überall so stark sein wie in einzelnen Ländern. Sie mag in der Breite nicht so sein wie in anderen Ländern, aber grundsätzlich ist die Bundesliga sehr, sehr wettbewerbsfähig. Und gerade der FC Bayern ist ja jeder in der Lage, auch Champions League-Sieger zu werden.
Janis, das ist wahr. Und wenn man sich das mal globaler anschaut, in der Spitze, wenn Sebastian da sagt, dann sage ich, okay, bei den Spaniern sind 2,5 Vereine, die in den Champions League-Titel mitspielen. In England sind es möglicherweise 3. In Frankreich ist es einer. In Italien, ja, vielleicht auch 2 maximal, aber halt einer jetzt mit Inter. Also so schlecht stünde die Bundesliga gar nicht da, Janis, oder?
Nee, ich glaube, Sebastian hat es eigentlich perfekt zusammengefasst. Du hast immer ein paar Ausreißer dann dabei und ich glaube, es kommt dann auch extrem auf die Tagesform immer an. Also gerade bei diesen Spielen wie Viertelfinale, Halbfinale, ich glaube, da ist echt oft die Tagesform entscheidend und dann eben kleine Fehler. Aber ich glaube, insgesamt muss sich die Bundesliga da wahrlich nicht verstecken, wenn man sich jetzt auch die letzten Jahre anguckt.
Mit Dortmund.
Weil dieses Jahr ist noch, Entschuldigung, dieses Jahr ist auch das perfekte Beispiel, wie eng es ist. Also es hätte sich ja niemand gewundert, wenn Bayern gegen Mailand weitergekommen wäre und dann können die jetzt theoretisch auch im Finale stehen. Auch wie eng und wie klein das zugeht. Also das sieht man ja immer. Und auch Dortmund war ja gegen Barcelona gut im ersten Spiel absolut chancenlos, im zweiten Spiel ziemlich gut dabei. Also es ist, ich finde, dass es, also gerade ab der K.O.-Runde dann irgendwelche Ableitungen über Qualität der Liga zu machen, finde ich immer schwierig, weil es auf zwei Spiele ankommt, auf ganz wenige Situationen nur ankommt. Und da ist alles an der Spitze so eng beieinander. Deswegen finde ich es auch Quatsch, die Bundesliga jetzt irgendwie abzuschreiben, weil halt kein Club übers Viertelfinale hinausgekommen ist. Dafür war mir das an vielen Stellen einfach viel zu eng.
Ja. Also was mich ein bisschen schmerzt, ich fahre mit dem Radl immer durch den Olympiapark in die Schule und im Olympiapark in München sind wegen dieses Champions League Endspiels ist bereits so ein kleiner Fußballplatz aufgebaut. Und wenn du sagst Nuancen, Sebastian, dann Barcelona, in der Nachspielzeit in Mailand, wenn er das Tor macht, dann spielt Barcelona hier. Mein Sohn hätte ich gar nicht mehr einfangen können vor lauter Freude und jetzt ist es halt Inter Mailand. So, Michael, Niko Kovac, wir haben ausführlich drüber gesprochen. Du hast ausführlich gesagt, dass nicht nur du, sondern die gesamte BVB-Gemeinde nicht happy ist oder nicht happy sein wird mit Niko Kovac. Und jetzt lese ich weiß nicht, wer es gesagt hat, von einer der größten Leistungen in der Trainergeschichte des BVB. Wie weit bist du bekehrt? 100%, 40%, noch gar nicht, Michael.
0,0%.
Oh.
Also das ist ja auch Quatsch. Ich meine, eine großartige Trainer, das ist natürlich auch wieder typisch BVB. Ich glaube, Lars Ricken hat es ja gesagt nach dem letzten Spiel, wenn ich mich da richtig erinnere. Das ist, ja, also da könnte ich schon wieder ausrasten. Weißt du, weil das ist genau so, wie man es eben nicht macht. Weil ich habe schon mit dem Spezel, wir haben schon diskutiert, also sagen wir mal so, Calcio Berlin hat schon drüber diskutiert, mal im Ernst, im November wird über Kovac diskutiert werden. Genau das Thema haben wir schon im Freundeskreis. Natürlich wird sich Niko Kovac in irgendeiner Form verändert haben. So, warum muss er sich verändern? Punkt 1, ganz wichtig, in seiner Zeit beim FC Bayern München, und ich bin relativ nah dran an Bayern TV gewesen und immer noch, das war kein guter Auftritt von Kovac bei diesem Verein, bei dieser Mannschaft. Sein Verhalten, seine mangelnden Taktikkenntnisse, das ist bekannt. Er kann Spieler nicht entwickeln. Das ist einfach so. Was hat er in Dortmund gemacht? Er hat den allen am Anfang verklickert, ihr seid die geilsten Typen der Welt. Brandt, du bist wie Messi. Dann geht er zum nächsten und sagt, ey, Emre, du bist der Geilste. Das ist natürlich super, weil du irgendwo die Mannschaft, ja, das ist positiv, die hatten ja alle Schiss, da kommt jemand hin und der lässt die Medizinbälle gegen die Sprossenwand ballern. Das ist natürlich, wäre für diesen Verein mit diesen, ich sag mal, Sensibelchen, die da alle drinstecken, schwierig gewesen. Und das hat er wahrscheinlich gut gemacht, indem er erkannt hat, ich hau da nicht mit dem Holzhammer drauf, sondern ich sag jedem, wie geil er ist. Ja, okay, wir laufen 2 Runden mehr, um Platz, diesmal momentan vorm Training, weil eure Laktatwerte sind jetzt auch nicht so prall. Das ist ja okay, aber wenn ich mir alles angucke, was er danach gemacht hat, die Aufstellungen, die er gewählt hat, die da ist jetzt, also da weiß ich nicht, ob das jetzt so unbedingt so wahnsinnig alles verändert hat. Er war teilweise wirklich ängstlich, wirklich defensiv. Die Mannschaft hat ja in irgendeiner Form besser gespielt, aber ich sag ganz ehrlich, der taktische Ansatz unter Sahin war vielleicht langfristiger ausgelegt. Vielleicht hätte auch Sahin in diesem Ansprachebereich, hat er Fehler gemacht. Aber ich hätte das Projekt Sahin, obwohl ich auch wirklich wusste, ah Mist, das klappt jetzt gerade nicht. Und ich war ja auch jemand, der sagte, vielleicht brauchen wir wirklich einen anderen Trainer, um diese Champions League zu erreichen. Skeptisch, ob das mit Sahin funktioniert. Aber ich bleibe dabei. Bei Kovac, alle sagen seit Jahren, ich kenne ihn persönlich nicht, ich habe noch nie ein Training bei ihm mitgemacht, aber nenne mir die Spieler, die sich unter Niko Kovac sportlich, junge Spieler, die sich sportlich weiterentwickelt haben. Kenne ich keinen.
Das ist dein Stichwort, Sebastian. Das ist dein Stichwort.
Die jungen Spieler, die sich unter Kovac weiterentwickelt haben, ich glaube, in Frankfurt würden mir 2-3 einfallen, aber da bin ich ehrlicherweise auch zu weit weg von Frankfurt.
Also ich will jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass der total schlecht ist als Trainer. Ne? Also null. Aber beim BVB ist doch das große Problem. Wen hatten wir in der Vergangenheit? Wir hatten Marco Rose, wir hatten Thomas Tuchel. Das sind aus meiner Sicht 2 überragende Trainer. die wirklich eine ja Legacy, das deutsche Wort hier, eine, also ja, auch hätte aufbauen können, eine Art Klopp-Struktur über Jahre hin. Was passiert? Ja, der kann mit dem nicht, der kann mit dem nicht, Watzke verbrennt sich mit dem, das Busattentat, da hat das. Ja, weiß ich nicht. Dann, also mir tut das einfach in der Seele weh, dass wir eigentlich mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Trainer hatten in der Nach-Klopp-Ära, die wir hätten über Jahre aufbauen können. Und dann landen wir am Ende bei Kovac, der ja jetzt die Qualifikation erreicht hat, aber ich bezweifle, dass der langfristig, wenn er langfristig Erfolg hat, bin ich der allererste, der zum Borsigplatz geht und am Brinkhoff-Stand eine Runde ausgibt. Also sowas von, aber mir fehlt der Glaube.
Sebastian, du bist ganz nah dran, auch am Training. Wie ist, was von dem, was Michael gerade geschildert hat, entspricht auch deiner Wahrnehmung? Und wo würdest du eher sagen, sehe ich ein bisschen anders?
Also wir sind, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, aber vielleicht in Nuancen ein wenig. Also inwieweit Niko Kovac für die nächsten Jahre jetzt der Richtige ist, das wird sich tatsächlich zeigen müssen. Das kann ich seriös nicht sagen, weil da sehe ich aus der Vergangenheit auch, habe ich da große Zweifel, dass er derjenige ist, der der Mannschaft wirklich voranbringt und weiterentwickelt. In der Situation, in der der Club jetzt gerade war, muss man jetzt nüchtern sagen, war er dann der Richtige, weil er es geschafft hat, diese Mannschaft zu stabilisieren. Und das war tatsächlich keine große Fußballkunst. Das war, am Ende war das Trainerhandwerk. Er hat spielerstark geredet. Er hat eine Formation gefunden, in der die Mannschaft stabil war. Er hat, das ist vielleicht der größte Unterschied zu Nuri Sahin, er ist maximal pragmatisch daran gegangen. Er hat wirklich die Spieler, hat die vorher alle gefragt, was ist die eine Position, auf der du dich am wohlsten fühlst und was vielleicht die zweite, auf der ich dich auch noch einsetzen kann. Und da hat er sie wirklich auch nur auf diesen Positionen gebracht. Und bei Nuri Sahin war es eher so, da stand das Konzept und sein Ansatz stand ein bisschen eher dann darüber, wo fühlt sich der Spieler wohl. Und dadurch hat er auch viele Spieler dann auf Positionen eingesetzt. Das war einfach keine gute Idee. Also dann Pascal Groß als Rechtsverteidiger, Marcel Sabitzer als Linksaußen. Das hat nicht gut funktioniert. Das tat dem Spiel nicht gut und das tat den einzelnen Spielern nicht gut. Die haben teilweise Selbstvertrauen eingebüßt. Die haben sich unwohl gefühlt. Da war er in der Hinsicht vielleicht ein bisschen zu radikal. Niko Kovac war das Gegenteil, war der maximale Pragmatiker. Das hat sich in dem Moment bezahlt gemacht. Ob das dann langfristig trägt, das wird man wirklich sehen müssen. Also eine Entwicklung, die ich aber erkenne bei Niko Kovac, also ich kannte ihn ja vorher nicht, aber wir haben ja Kollegen in München, auch in Wolfsburg haben wir Kollegen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Die haben eigentlich eher alle gesagt so, oh je, da werdet ihr aber viel Spaß haben. Da kommt einer, der ist mit Journalisten, schwierig. Und wir haben jetzt einen Niko Kovac erlebt in diesem knappen halben Jahr, der einfach maximalste Entspanntheit ausgestrahlt hat. Uns Journalisten gegenüber, aber auch der Mannschaft gegenüber, der wirklich so eine Ruhe ausgestrahlt hat, so bei einem Verein, wo wirklich man teilweise schon Auflösungserscheinungen hatte, wo jeder gegen jeden und es ging drunter und drüber und es war wirklich, es herrschte teilweise die nackte Angst, wie geht es hier eigentlich weiter? Und da hat er mit seiner Ruhe, mit seiner sehr gelassenen Art, die ich überhaupt so nicht erwartet hätte nach einer Erzählung von vorher, hat er sehr, sehr gut getan und hat das alles, das Gebilde stabilisiert. Und ja, natürlich ist es dann 8 Regale zu hoch gegriffen, wenn man jetzt sagt, das war eine der größten Trainerleistungen der Vereinsgeschichte. Das finde ich dann auch übertrieben. Das ist ein Satz von Lars Ricken, aber der ist halt derjenige, der ihn geholt hat. Er klopft sich damit auch so ein bisschen selbst auf die Schulter natürlich. Aber insgesamt hat mich, ohne dass ich große Erwartungen hatte, um das jetzt abzubinden, hat mich Niko Kovac positiv überrascht durchaus. Ich bin gespannt, ob er dann auch in Hinsicht Weiterentwicklung einer Mannschaft, längerfristiges Arbeiten, ob er da vielleicht auch sich weiterentwickelt hat. Solche Beispiele gibt es ja, um ein ganz großes Beispiel mal zu nehmen. Jupp Heynckes, der war ja auch anfangs irgendwie so mehr der verbissene Disziplinfanatiker und hat dann irgendwann dazugelernt und ganz anders, eine Mannschaft ganz anders geführt und hatte dann erst seine großen Erfolge. Also ich will das jetzt nicht vergleichen, ich will nur sagen, auch Trainer können sich ja weiterentwickeln, können sich auch nach einer ganzen Zeit, die sie diesen Job machen, weiterentwickeln. Deswegen bin ich da gespannt, ohne dass ich jetzt erwarte, dass er irgendwie den Fußball revolutionieren wird und dass er eine Ära prägen wird.
Okay, Janis, von deiner Außensicht, ich weiß nicht, ob du schon Berührungspunkte mit Niko Kovac hast, aber diese Beobachtung, die Sebastian gehabt hat, ich habe 2, 3 Pressekonferenzen von ihm gesehen und dachte mir auch, na, eigentlich ganz cool. Vielleicht, weil es ihm wurscht ist, vielleicht, weil er schon so viel Geld verdient hat, wie wir alle uns schwer tun werden zu verdienen. Manche von uns. Ich habe ihn dann auch entspannt und ich habe ihn hier in München auch gesehen und da war er eben so, wie Michael sagt, ein bisschen unentspannt. Ich weiß nicht, gibt's Erfahrungswerte? Auch innerhalb der Kicker-Redaktion.
Das, was ich jetzt vernommen habe, ist das, was wir eigentlich jetzt gehört haben. Also ich fand auch von außen betrachtet vorher bei seiner Zeit in Freiburg, München, dass er da ein bisschen unentspannt war. Aber jetzt, ich erinnere mich auch, das Spiel von Dortmund bei Union. Also ich habe ihn schon als relativ entspannt wahrgenommen, muss ich sagen. Also auch Pressekonferenzen, die ich da mal gesehen habe oder in Dortmund, war ich auch dabei. Gut, da haben sie ja auch extrem hoch gewonnen gegen Union. Aber für mich machte da der einen gelassenen Eindruck. Und ich glaube, für die Situation war er jetzt der richtige Mann, auf jeden Fall. Ein Trainer, der sehr viel Wert auf Disziplin legt. Aber ob das jetzt der richtige Trainer für die Zukunft ist, dass er eine Mannschaft auch weiterentwickelt, ich will jetzt gar nicht sagen die einzelnen Spieler, weil das hat er ja schon bewiesen, dass er das kann. Ob es jetzt junge Spieler sind, alte Spieler, das sei mal dahingestellt. Das hat er auf jeden Fall geschafft teilweise. Aber ob er jetzt eine Mannschaft weiterentwickeln kann mit seinem Spielstil, das so aus der Ferne betrachtet, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Das weiß ich nicht. Aber ansonsten jetzt natürlich die letzten Spiele, wenn man sieht, die letzten 5 Bundesligaspiele gewonnen, Dortmund jetzt noch in die Champions League gehievt, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das eine Riesenleistung ist, so wie Sebastian das schon gesagt hat, weil ich meine, vom Kader her ist Dortmund für mich Platz 2, Platz 3 in der Bundesliga und das hat sich ja jetzt während der Saison auch nicht verändert. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das eine Riesenleistung ist, auch wenn sie einen Rückstand hatten. Aber ob das jetzt der richtige Trainer für die nächsten Jahre ist, das ja, wage ich zumindest mal leicht zu bezweifeln.
Da sind wir uns einig. Ich weiß, Janis, du musst gleich gehen. Ein kurzes Wort vielleicht noch, ganz schnell. Wir kommen gleich nochmal zum BVB zurück, aber ein ganz schnelles Wort von dir vielleicht noch zu Steffen Baumgart, der endlich beim 5. seiner Herzensclubs angekommen ist. Es ist erstaunlich ruhig gewesen dann im Frühjahr bei Union. Was waren die aufregenden letzten Wochen? Oder ging eh alles so, wie du sagst, wo man sagt, okay, alles gut, keine Aufregung, nächstes Jahr greifen wir an.
Ja, ich muss sagen, das war jetzt mein 3. Jahr. Ich gehe jetzt ins 4. Jahr beim Kicker und für Union sozusagen. Und so entspannt wie die letzten Wochen war es bei mir noch nie. Also wenn man bedenkt, als ich gekommen bin, war es Europa League. Da haben sie sich am letzten Spieltag noch qualifiziert für die Champions League. Dann wären sie letztes Jahr fast abgestiegen oder wären fast auf dem Relegationsrang gelandet. So muss man sagen, am letzten Spieltag noch gerettet. Und jetzt sind sie seit dem wilden 4:4 gegen Stuttgart, ist es sicher, dass sie in der Bundesliga verbleiben. Deswegen muss ich sagen, war es relativ entspannt um Union und deswegen auch um Steffen Baumgart. Ich denke, seine Rolle rückwärts hat da einfach funktioniert, dass er wieder die Fünferkette aufgestellt hat, sich so ein bisschen von seinen Prinzipien verabschiedet hatte mit dem hohen Pressing, mit der Viererkette. Das waren, glaube ich, so die Aspekte, was Union dann am Ende gerettet hat. Sie haben wieder gut verteidigt, haben gute Konter gefahren, die Standards gut ausgespielt. Aber ich glaube, die entscheidende Frage ist jetzt eben, wie werden sie sich verändern? Der Kader ist extrem alt. Ich habe gerade noch mal geguckt, 27,5 Jahre. Da gibt es nur 3 Teams, die noch älter sind. Und wird er mit der Viererkette wieder spielen, weil das präferiert er schon. Und wie wird sich auch der Kader verändern? Ich meine, es gibt jetzt Spieler wie Hollerbach, die sind dann schon begehrt, wo andere Bundesligisten interessiert sind. Im Sturm verbleiben sonst nicht mehr viele Spieler. Jong ist weg, Ilic ist weg, Pretein wird den Verein auf jeden Fall verlassen. Das heißt, du hast eigentlich nur noch Skarke und Hollerbach und Ljubicic vorne. Und deswegen ja, wird es interessant zu sehen sein, wie der Umbruch jetzt stattfindet und wie groß der auch sein wird. Und was eben Steffen Baumgart dann diesmal durchsetzen wird.
Ja, danke Janis. Janis muss uns leider verlassen. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 712. Dann geht's weiter mit Michael Körner und mit Sebastian Wessler.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 712. Weiter geht es mit Fußball, mit Sebastian Wessling und mit Michael Körner. Und kann ich, wenn Janis jetzt sagt, solide 5er-4er-Kette hinten reinstellen, Das klingt mir nach dem Fußball, den Niko Kovac. Jetzt sind wir wieder bei Niko Kovac. Wir müssen nochmal zurück zu Niko Kovac, den Niko Kovac damals in Frankfurt erfolgreich hat spielen lassen. Aber das ist ja nicht der Fußball, den man beim BVB sehen möchte, isn't it?
Ja, die Stärken des BVB in den vergangenen Jahren war ja einfach auch mit ihren guten Zeiten, dass sie einen guten Spielaufbau aus der Defensive hatten. Ne? Also sag mal, so Hummels in seinen besten Zeiten, der hat natürlich das Spiel auch aus der Abwehr heraus gestalten können. Und wir brauchen ja in dem Sinne nicht unbedingt eine Mannschaft, die überfallartige Konter spielt, weil im Grunde immer so viele gute Fußballer da waren in allen Ebenen, Defensive, Mittelfeld und Angriff, die einfach den Ball so gut spielen konnten, dass du nicht, weiß ich nicht, durch Pressing oder wie auch immer im Ballbesitz und dann schwupp nach vorne. Also ich glaube, wir haben immer noch gute Fußballer. In der Abwehr natürlich ist das jetzt etwas anders. Die Rolle, die Pascal Groß ausüben sollte, ist ja so eine Art Mittelfeldspieler, der den Spielaufbau so ein bisschen betreibt. Das ist ja irgendwie auch so leicht verloren gegangen, beziehungsweise zum Ende der Saison hat man so ein bisschen gesehen, dass er diese Qualitäten ja auch hat. Also die hat er ja unbestritten, aber die sind einfach viel zu lange gar nicht herausgeholt worden. Und wenn wir natürlich dann mit einer Abwehr spielen, mit Süle, mit Emre, mit Waldemar Anton, weiß ich nicht, ob der da wirklich hinten drin stehen muss, dann wird es natürlich dann schon schwieriger. Also ich glaube, wir brauchen da irgendwie, wenn man zu dem Konzept zurückkommen will, einen anderen, auch wieder ein anderes Personal. Und das würde ich mir auch eher wünschen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Julian Brandt, ich hoffe, der bleibt im Übrigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal so eine Saison spielt. Das ist für mich so ein Fußballer, ne, der steht also auf, der Name von ihm steht auf meinem Trikot. Also sowas mag ich einfach, wenn der eine gute Form hat, wenn der hat einfach einen guten Fuß und der kann gut spielen, was ja wenig getan hat in dieser Saison, aber ne, also schmeiße den ersten Stein, wer noch nicht mal beruflich eine Krise hatte. Also insofern ist das für die Zukunft noch ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht genau, ob sie jetzt wirklich an ihm festhalten. Es gibt ja tausend Gerüchte, dass sie den Kader auch verändern wollen. Ich weiß auch gar nicht, was mit Gerassi ist, welche Klausel der da genau drin hat, dass der schon wieder gehen kann oder sowas. Aber ich glaube, die fällt jetzt weg, weil sie doch Champions League spielen. Da bin ich ja nicht so genau informiert. Ich würde mir wünschen, dass sie einen jüngeren Pascal Groß sich noch holen, sag ich mal. Also der da wirklich als Sechser oder wie auch immer halt so ein bisschen verteilt und ein bisschen Struktur reinbringt. Im Kern mag ich den Kader eigentlich. Also das ist ja auch das, was uns allen so schwer gefallen ist zu Saisonbeginn. Da habe ich auch mit wirklichen Experten drüber gesprochen, also die sich wirklich auskennen. Und die sagen jetzt zum ersten Mal, der BVB vernünftig eingekauft, dass dann Spieler wie Couto einfach nicht funktioniert haben. Ja, ist dann schon auch ein bisschen überraschend, weil ne, der war eigentlich gut und wir haben auch an andere Neuverpflichtungen gedacht. Okay, also das ist ja schon nicht so verkehrt. Insofern will ich da gar nicht zu sehr auf dieser Kaderplanung rumhacken, sondern ich hoffe einfach, dass da jetzt die richtigen Schlüsse rausgezogen werden, dass man nicht so alles radikal umbaut. Ich glaube, das braucht es gar nicht.
Tja, okay, da waren jetzt viele Dinge drin. Sebastian, fangen wir gern mit Gerassi an, aber dann auch ganz generell. Ist jetzt eine andere Situation für den BVB, viel attraktiver, um Spieler zu nach Dortmund zu holen. Zum einen, weil sie Champions League spielen. Zum anderen, okay, die Club-WM, das war klar, dass sie da spielen, da kommt viel Kohle rein. Wie groß wird deinen Informationen nach der Umbruch sein und wie sieht's mit Gerassi aus, wenn wir mit dem mal beginnen wollen?
Also bei Gerassi gehe ich fest davon aus, dass er bleiben wird. Nach meiner Kenntnis, ich habe den Vertrag nicht gesehen. Aber nach meiner Kenntnis ist es so, dass es zwar diese Klausel gibt und dass sie auch bei Erreichen der Champions League grundsätzlich gilt, aber nach allem, was ich da höre, auch aus seinem Umfeld, hat er überhaupt nicht die Absicht, nach einem Jahr schon wieder weiterzuziehen. Und jetzt, da der BVB die Champions League auch erreicht hat, sehe ich auch nicht, dass er irgendwie den Club verlassen wird. Da sind Dortmund alle auch sehr entspannt. Die Frage mit dem Umbruch, das ist tatsächlich so eine Sache. Also ist ja immer die Frage, wie kann man so, wie man will. Der BVB sitzt ja immer noch auf einer ganzen Reihe sehr, sehr teurer Verträge, die Also beispielsweise kommen jetzt Leihspieler zurück, ne? Sebastian Allaire, Youssoufa Moukoko, mit denen man nicht plant, die aber allein schon für ein Jahr ein Gehalt von 15, 16 Millionen einfach dir blockieren. Und die haben laufende Verträge. Und wenn die nicht gewillt sind zu gehen und wenn sich dein Verein findet, der sie unter Vertrag nimmt, dann ist damit schon mal fällt damit notwendigerweise schon mal der Umbruch kleiner aus, weil du dir natürlich dann auch keine anderen Spieler leisten kannst oder weniger andere Spieler leisten kannst. Du hast Couto geholt, der steht ja jetzt erst in dieser Transferperiode richtig in den Büchern, weil dann jetzt die Zahlung fällig wird von 25 bis 30 Millionen. Auch schon wieder ganzer Batzen Geld weg. Und so, da ist halt die Frage, was kannst du überhaupt machen? Wie viel Spieler, ich will nicht sagen, wirst du los, das klingt immer so despektierlich, wir reden ja noch über Menschen, ne? Aber bei wie vielen Spielern kommst du gemeinsam mit denen zur Einsicht, dass vielleicht besser ist, wenn sie ihre Karriere anderswo fortsetzen und welche Mittel hast du dann frei? Man darf auch nicht immer nicht vertun, das geistert ja auch so durch Foren rum, immer, dass man sagt, ja, wo sind denn die ganzen Millionen hin? Man hat doch im Winter irgendwie viel Geld für Malen eingenommen und jetzt kommt auch noch Champions League dazu. Da muss man halt sagen, also die Champions League Millionen, die sind ja von vornherein eingeplant. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt oben drauf kommt. Das hat Sebastian Kehl ja richtig gesagt. Da kommt ja jetzt keiner mit einer Geldschublade und schüttet die oben drauf, sondern damit finanzierst du deinen Kader. Wenn du siehst, was für Gehälter der BVB zahlt, der ist damit ja, abgesehen vom FC Bayern, allen anderen Vereinen weit, weit, weit enteilt. Und das bezahlst du natürlich auch mit den Millionen aus der Champions League. Und die Ablöse für Malen, die ist auch teilweise in Gehälter, teilweise ist die aber auch schon weitergeflossen an andere Spieler. Du hast ja Svensson geholt, du hast jetzt dann eben Couto in den Büchern stehen. Also da ist jetzt auch nicht kein Geldspeicher, wo irgendwie 150 Millionen drin rumliegen, die man mal eben nach links und rechts verteilt. Von daher ist das ganz, ganz schwer zu sagen, wie groß dieser Umbruch ausfällt. Und ich würde auch eher sagen, er fällt nicht groß aus. Allein schon wegen dieser äußeren Zwänge, aber auch, weil dieser Kader wirklich nicht so schlecht ist, wie er teilweise gemacht wurde. Das hat Michael ja auch zu Recht gesagt gerade. Ich muss auch sagen, also das hat sich ja jetzt auch gezeigt in der zweiten Hälfte der Saison, dass da ein Fundament durchaus vernünftig vorhanden ist. Du musst aber auf einzelnen Positionen schon was machen, finde ich. Und da sehe ich auch die Notwendigkeit, tatsächlich im zentralen Mittelfeld da nochmal eine spielstarke Alternative zu Pascal Groß zu haben. Ich weiß auch nicht, wie es mit Marcel Sabitzer weitergeht. Auch da, glaube ich, spricht viel dafür eher, dass man auseinandergeht, weil man aktuell eben nicht so ganz warm miteinander wird. Aber da brauchst du auf jeden Fall eine Alternative, finde ich. Du brauchst in irgendeiner Form ein Backup für Serhou Guirassy, was irgendwie die höchste Kunst ist, ein Backup für einen Stürmer zu holen, der irgendwie weiß, er spielt wenig, aber wenn er spielt, dann ist er verlässlich danach. Du brauchst einen echten Flügelspieler eigentlich meiner Meinung nach noch, weil du hast eigentlich nur Jamie Gittens, der so ein richtiger Flügelspieler ist, der mal außen 1 und 1 sucht und auflöst und gewinnt. Da weiß man ja auch nicht so ganz genau, wie es weitergeht, ob da noch ein Verein kommt, der wirklich viel Geld für ihn auf den Tisch legt. Aber so einen brauchst du eigentlich auch. Und dann, wenn du allein das nimmst, die 2, 3, 4 Positionen, die ich jetzt genannt habe, das ist ja schon, wenn du dich da wirklich verbessern willst, dann gibst du schon eine ganze Menge Geld aus. Und daran erkennst du also einen Riesenumbruch mit irgendwie 5, 6, 7, 9 Spielern. Das halte ich für kaum möglich. Also klar wird es viele Transferbewegungen geben, aber dann wird es eher so sein, dass der BVB darauf setzen wird, dass er eben Spieler, mit denen er nicht mehr plant, für einfach nur von der Gehaltsliste bekommt und für sehr, sehr kleine Ablösen dann gehen lässt. Und da ist man bei Spielern wie Sebastian Allaire, wie bei Youssoufa Moukoko, wo man einfach nur froh sein wird, wenn man deren Gehaltskosten nicht macht.
Michael, alles bleibt anders, hat Krönemeyer mal gesagt, glaube ich.
Ja, aber ich meine, für einige Positionen haben wir ja die Leute da. Also für mich kam auch Duranville etwas zu kurz in dieser Saison. Ich glaube, den kann man... Ich bin auch übrigens nicht ganz sicher bei Gittens, ob der nicht doch, ich bin ja nicht nah dran an der Mannschaft, nur weil ich dauernd mir die Spiele angucke, aber die Körpersprache von Gittens, die hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Der ist sauer, wenn man ihn auswechselt, der ist sauer, wenn er nicht spielt. Ich glaube, so einen brauchst du nicht. Dann Sabitzer soll so ein bisschen ja auch Stunk gemacht haben, schreibt die Bild. Übrigens, da würde ich mal ansetzen. Ne? Wer steckt eigentlich der Bild immer diese ganzen Interna? Da muss ja auch einer reden. Und das muss nicht unbedingt ein Spieler sein. Das finde ich übrigens, auch wenn ich das jetzt ungefragt sage, aber das ist etwas, was mir extrem gegen den Strich geht, diese Maulwurf-Nummern, die da laufen. Jetzt wissen wir, dass Sabitzer wohl ein Stinkstiefel ist, okay, aber das darf eigentlich nicht so einfach immer wieder neu lanciert werden. Naja, und jedenfalls die... wie gesagt, ein Duranville, den könnte man auf die Gittens-Position vielleicht setzen oder der müsste einfach mehr spielen. Und ja, ich denke auch, dass die Sabitzer-Position vielleicht neu besetzt wird, weil da ja wohl ständig schon unter Sahin ja dieses Theater war mit der Position und wo er spielt und hat er keinen Bock mehr und wie auch immer. Aber ja, ich bin schon mal froh, wenn Gyrassi bleibt. Das ist mir, der macht wenigstens die Diener da rein. Und der ist halt extrem wertvoll, ne? Also das ist auch, wenn er mal den einen oder anderen Elfer verballert hat, da jetzt zum Schluss, aber das ist schon, der ist schon nicht ganz unwichtig.
Ich überlege gerade, wer die Idealbesetzung hinter Gyrassi wäre. Ich glaube, Sandro Wagner hat das einmal bei Bayern gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Nils Petersen wäre auch so jemand, aber ich glaube, beide stehen nicht mehr zur Verfügung. Gut, an diesem Wochenende also das Pokalfinale, dann haben wir noch Champions League Finale und dann die Club-WM. Ich weiß nicht, Sebastian, wirst du die Club-WM aus nächster Nähe, sprich vor Ort in den USA, betreuen?
Nein, das werde ich nicht tun, das macht bei uns der Kollege Christian Wob.
Okay, ist das, bist du da froh drum oder hättest dich schon interessiert? Ich gestehe offen, von der Grundidee her, ich weiß schon, es sind grundsätzlich zu viele Spiele und alles, was Infantino angreift, meide ich eigentlich. Aber von der grundsätzlichen Idee her habe ich die Club-WM jetzt gar nicht so schlecht gefunden. Und dann sehe ich aber die Auslosung und stelle fest, von, ich glaube, 24 Mannschaften habe ich von 10 noch nie was gehört. Wie ist deine Einstellung zu dieser Club-WM?
Mir ging es ähnlich. Also ich bin so, den Wettbewerb an sich finde ich reizvoll. Ich finde es nur also eine Vollkatastrophe, dass das jetzt mit Gewalt nochmal in den Spielplan reingedrückt wurde und du jetzt noch so einen Wettbewerb hast. Und also ich bin ein riesengroßer Fußballfan, aber du, also wenn Tag und Nacht überall nur noch Fußball läuft, dann bin selbst ich irgendwann überdrüssig. Und also auch, wie gesagt, der Wettbewerb ist nett, aber es ist natürlich für Spieler jetzt nicht besonders toll, dass sie noch einen Sommer haben, wo sie keine Erholung haben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das auf die Qualität auswirkt. Ja, ich kannte auch viele Mannschaften nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Gruppenphase jetzt für die Europäer so attraktiv sein wird. Sei mal dahingestellt. Ich glaube, in anderen Teilen der Welt ist das natürlich noch eine viel größere Nummer. Also wenn ich jetzt gucke oder so mitbekomme, wie in Südamerika oder Asien drauf geguckt wird, für die ist das eine Riesensache. Wie das dann sich entwickelt für uns, das muss man mal ein bisschen gucken. Also ich finde irgendwie wie ganz nett, aber so die Art und Weise, wie es da hinkam, ist natürlich schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Michael, von dir möchte ich eigentlich nur noch wissen, hast du schon genug von Ulm und Alba gesehen, dass du dir zutraust zu sagen, wer diese Serie gewinnen wird?
Okay, krasser Wechsel. Weil ich gerade noch mal den Spielplan des BVB bei der Club-WM mir...
Ja, bitte, dann sag dazu.
Die Anstoßzeit mir, ich wollte nur die Anstoßzeit mir einmal anschauen, weil die Club-WM läuft ja parallel zur Poker-Weltmeisterschaft, bei der ich involviert bin. Und ich muss mir da so meine freien Slots suchen. Aber ich sehe, der BVB spielt um 18 Uhr deutscher Zeit, wenn das stimmt.
Aktive Anstoßzeiten für den deutschen Markt,
seit ich bekommen. Ja, also 2 oder 3 mal 18 Uhr. Weltklasse-Uhrzeit um Live-Sport zu. Ich liebe 18, 19 Uhr. Ich hasse 21 Uhr. Ulm gegen Berlin. Heute, darf ich heute sagen?
Ja, Mittwoch? Sag heute. Sag Mittwoch.
Sag Mittwoch. Heute Spiel 2. Ich habe auf Ulm gegen aller anderen Tipps auf Ulm gesetzt, dass sie die Serie gewinnen. Jugend schlägt Erfahrung in dem Fall. Alba Berlin ist nicht mehr das Alba Berlin, wie wir es die vergangenen Jahre kennen, auch wenn wir quasi jeden Spieltag darauf warten, wo ist er denn, der Alba Basketball? Er ist nicht mehr da. Damit sollten wir uns, glaube ich, jetzt mal allmählich abfinden. Und diese Ulmer mit diesen Youngstern da, das ist schon krass. Also da spielen ja zwei mit, die jetzt im Juni in der NBA wahrscheinlich in der ersten Runde gedraftet werden, die beide auch noch einen Riesensprung gemacht haben in dieser Saison. Auch die anderen sind motiviert, hungrig. Wir haben es erst am ersten Spiel gesehen, dass sie auch nach einem schlechten Start da nicht in irgendwelche Mechanismen verfallen, wo sie sagen, interessiert uns nicht, sondern waren top motiviert. Ich bleib bei Ulm. Also auch wenn vielleicht Alba heute Spiel 2 gewinnt, aber die Serie gewinnt Ulm.
Gehörtet hier first, Michael Körner. Ausgezeichnet. Danke dir, mein Lieber. Danke, Sebastian. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 700 und...
Servus, grüß euch. Da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch.
So, Herrschaften, Big Show 712. Ich brülle ein freundliches Hola nach Bilbao zu Sven Heiß. Sven, früher mal hat man gesagt, kannst du mich hören?
Buenas tardes, ist angekommen, Jens. Ich höre dich, aber wir hören uns immer. Insofern auch diesmal.
Auch diesmal. Ja, Bilbao, natürlich den Umständen geschuldet. Wir werden nicht darüber reden können, wie das Spiel heute Abend ausgegangen sein wird, weil wir, wie gesagt, schon am Mittwoch aufnehmen. Aber Sven, die Frage ist, wer braucht diesen Titel dringender? Manchester United oder Tottenham?
Die Antwort wird wohl beide sein. Wir kommen nicht umhin, das so zu formulieren. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Motiven. Ich glaube, dass Manchester United in dem Fall den Titel mehr braucht, weil sie die Champions League, die damit verbunden ist, so dringend benötigen, um dann im Sommer mit neuem Mut und vor allem auch mit neuem Geld einen neuen Kader zusammenbauen zu können. Tottenham wiederum braucht den Titel so dringend, weil man halt seit 2008 gar nichts gewonnen hat und man es mittlerweile selbst nicht mehr hören kann, so lange warten zu müssen. Und wenn man das heute Abend wieder verliert, würde diese Serie weitergehen. Und ich glaube, es würde auch etwas mit den Fans und mit dem ganzen Verein am Selbstverständnis verändern. Insofern, beide brauchen den genauso und du kannst eigentlich würfeln, wer ihn mehr benötigt.
Jetzt ist es für mich eine foregone conclusion. Wenn Tottenham verliert, dann muss der Trainer gehen. Bei Manchester, sag bitte gerne dazu gleich, ob das stimmt oder nicht. Bei Manchester United ist es so, Ruben Amorim ist erst sehr, sehr kurz da, war sehr erfolgreich mit Sporting Lissabon, ist auch der Posten von Ruben Amorim in Gefahr?
Das hoffe ich nicht, sowohl für ihn als auch für Manchester United, denn ich glaube, dass er das momentan größte Asset des Clubs ist. Wenn ich das richtig deute, was aus Manchester zu hören ist, sieht das auch der Eigentümer Jim Ratcliffe so. Insofern würde ich behaupten, dass egal wie das Spiel heute Abend ausgeht, Ruben Amorim definitiv Trainer bei Manchester United bleibt. Es sei denn, er versagt von sich aus, dass er eine bessere Option hat und dann den Verein verlässt. Ich finde, dass Amorim eine hervorragende Arbeit macht, seitdem er übernommen hat. Und dass Manchester United dieses Finale erreicht, das hat ganz wesentlich mit ihm zu tun. Bei Postecoglou ist es halt etwas anders gelagert, weil ich glaube, dass er einen sehr eindimensionalen Spielstil gefahren hat, der Tottenham am Anfang in große Euphorie versetzt hat, aber dann genauso in große Ernüchterung. Was interessant bei Postecoglou ist, und deswegen würde ich diese Entlassung noch in ein Fragezeichen hüllen, ist, dass er offenbar vor ein paar Monaten verstanden hat, dass man durchaus auch anders Fußball spielen lassen kann, als nur mit aller Gewalt nach vorne. Seitdem er da sein Stil gerade in der Europa League verändert hat, passen die Ergebnisse. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass der Verein das durchaus notiert und es am Ende eine Frage wird, welche Alternativen gibt es zu Postecoglou. Wenn die da nicht so hochkarätig sind, wie zum Beispiel der Name Oliver Glasner, gibt es durchaus die Option, mit ihm weiterzumachen.
Was für ein Übergang, Sven. Wenn Oliver Glasner sagt, es ist ein kleines bisschen pathetisch gewesen, was er gesagt hat, aber wie er es gesagt hat und ein bisschen hat man ja auch beobachtet über die letzten Jahre, ich nehme ihm das auch ab, dass es ihm eigentlich noch mehr Freude bereitet, dass ein paar 10.000 South Londoner eben ein paar schöne Tage, ein paar herausragende Stunden auch gehabt haben durch diesen Sieg im FA Cup. Ist das aus deiner Sicht, spiegelt das am besten wieder, was Oliver Glasner als Person vor allen Dingen darstellt? Nicht als Trainer, aber als Person.
Ich habe noch nie einen Trainer erlebt, der einen großen Titel gewonnen hat und danach so in sich ruhend und so gefasst war wie Oliver Glasner. Das hat mich schwer beeindruckt am Samstag. Da war ein Trainer, der total mit sich im Reinen war und offenbar auch eine solche Überzeugung schon vor dem Spiel gegenüber seiner Mannschaft ausgestrahlt hat, dass dieses Finale gar nicht anders ausgehen konnte, wie dass es am Ende Crystal Palace gewinnt. Vermutlich hat er diese vergangenen Jahre für sich als solches Glück empfunden und als solche Dankbarkeit gewertet, dass es ihm jetzt nicht darum geht, sich selbst nochmal eine weitere Krone aufzusetzen, sondern er jetzt schon bereit ist, eher an die anderen zu denken, an die Spieler, an die Mitarbeiter, an das Management von Crystal Palace und nicht zuletzt an die Fans. Und das haben sie ihm dann so zurückgezahlt am Wochenende, wie du es gesehen hast, nämlich mit großen Verneigungen vor seiner Trainerleistung.
Ist es vorstellbar? Also ganz ehrlich, ich kann es nicht einschätzen. Tottenham hat das überragende neue Stadion, haben mehr Zuschauer. Aber ist es nicht, wäre es nicht logisch und vorstellbar, dass Oliver Glasner zumindest im kommenden Jahr mit Crystal Palace noch auf diese Europareise geht? Selbst wenn also,
wenn ich den Trainer momentan zutrauen müsste, der sagt, ich verzichte ein wenig auf das Geld, weil mir das Projekt Spaß macht, dann würde ich tatsächlich wahrscheinlich Oliver Glasner wählen. Ich habe das Gefühl, dass es durchaus sein kann, dass wenn kein absoluter Top-Verein im Sommer bei ihm anklopft, er nochmal ein Jahr bei Crystal Palace dranhängt, um dann eventuell diesen Schritt zu wagen, sich einem Verein hinzugeben, mit dem er die Meisterschaft gewinnen kann. Das wird bei Tottenham sicherlich nicht der Fall sein. Der einzige Reiz könnte bestehen, dass Tottenham eventuell nächstes Jahr Champions League spielt und die Infrastruktur vielleicht noch mal etwas mehr hermacht als die bei Crystal Palace. Aber nächstes Jahr mit diesem Club erstmals international zu spielen in der Europa League, das könnte einen Wert für Oliver Glasner haben. Zumal, was ist noch die Erwartungshaltung an ihn? Er hat ihn in den ersten Trophäen seit 120 Jahren hingestellt. Und wenn Crystal Palace nächstes Jahr nicht absteigen wird, und das kann man sich jetzt momentan nicht vorstellen, dann können sie eigentlich ins Ziel kommen, wie sie wollen, und niemand würde Oliver Glasner das krumm nehmen. Ich glaube, dass es wichtig wäre, wenn der Trainer bleibt, weil die ohnehin schon im Management einen Umbruch haben, wahrscheinlich auch in der Mannschaft, wenn einige Spieler gehen. Letztlich wird ausschlaggebend sein, ob der Verein ihm ein Team hinstellen kann, das eine Perspektive hat, wo Oliver Glasner sagt, das reizt mich, da habe ich Lust drauf. Sollte es passieren, glaube ich, bleibt dann noch ein Jahr. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wird es eine Frage sein, welche Vereine tatsächlich um seine Dienste werden.
Du hast Crystal Palace natürlich schon viel öfter gesehen als ich. Ich lese halt immer, dass Eze die Tore schießt. Und ich kenne den Jungen zu wenig. War der schon mal bei einem großen Club und dort hat es nicht funktioniert? Oder ist der jetzt genau derjenige Spieler? Letztes Jahr war es Michael Olise, der gegangen ist. Aber ist Eze der Spieler, der am ehesten Crystal Palace verlassen wird?
Ja, er ist natürlich einer derjenigen, die absolut hervorstechen, weil du am Ende natürlich immer drauf guckst, wer schießt das Siegtor, und das ist halt nun mal er. Ich glaube allerdings, dass diese Mannschaft sehr viel mehr Spieler von der Qualität seines Kalibers hat, als man gemeinhin annehmen würde. Wir können genauso Adam Wharton im Mittelfeld nehmen, der Kerl ist 21 Jahre jung, das ist einer der begabtesten, wenn es darum geht, irgendwo den Ball abzufangen und dann mit einem schnellen Pass nach vorne weiterzuleiten. Da hat er ein überragendes Gespür dafür. Dann nimmst du hinten den Kapitän Magee, der eine wunderbare Saison abgeliefert hat. Und dann ist der Torwart, glaube ich, wenn du die Paraden siehst gegen Manchester City, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Verein Interesse daran hat. Rechts außen Munoz, der ist vielleicht jetzt schon 28 Jahre alt, das ist ein bisschen hinderlich, deswegen hat er vermutlich auch bei Crystal Palace verlängert, aber ist auch eine der Entdeckungen dieser Saison. Also diese Mannschaft ist in sich stabil, ausgeglichen, aber sie hat natürlich, und das brauchst du, um am Ende einen Pokal zu gewinnen, individuelle Klasse. Das sind dann die Namen, die ich eben aufgezählt habe, und Eze ist wahrscheinlich dann derjenige, der an erster Stelle kommt. Mit Mike Lollisee natürlich, den darf man nicht vergessen, der ist ja vorher zum FC Bayern gewechselt und der hat sich auch bei Crystal Palace einen Namen gemacht.
Jetzt gab es am Dienstagabend bewegende Szenen in Manchester, weil dort einer, ich weiß gar nicht, darf man sagen, dass Kevin De Bruyne mittlerweile der größte Spieler in der Historie von Manchester City ist, aber jedenfalls, es war das letzte Heimspiel für Kevin De Bruyne.
Wenn du nicht Sergio Aguero bist, dann kannst du das sagen. Dann
darf ich das sagen. Okay. Das wäre die Frage gewesen. Also wer ist der Größte? Aber da geht jetzt eine Ära zu Ende. Wie wichtig war De Bruyne in diesem Jahr noch? Oder liege ich komplett falsch? Und die Post-Kevin-De Bruyne-Ära hat eigentlich schon begonnen.
Spieler wie Kevin De Bruyne werden wahrscheinlich auch noch mit 60 Jahren in der Lage, Spiele zu entscheiden, weil sie dieses Naturtalent haben, dieses Gefühl für Spiel, das man nicht auf keinen anderen Menschen übertragen kann. Insofern gilt für De Bruyne wie das auch für Thomas Müller, dass man immer wieder auf den Platz setzt, sie in irgendeiner Form Außergewöhnliches leisten. Die Frage ist halt immer, in welcher Häufigkeit können sie das noch tun? Und da hat man dann bei Kevin De Bruyne in dieser Saison, aber auch schon in der Vergangenheit gemerkt, dass er nicht mehr in der Lage ist, das so abzurufen, wie er das mal in der Vergangenheit war. Und da spielen natürlich seine Verletzungen eine erhebliche Rolle. Er kann das nicht mehr kompensieren, wenn er dann mehrere Monate fehlt. Es fällt ihm schwer, danach wieder seinen Rhythmus zu finden. Er selbst, glaube ich, sieht das anders. Er glaubt, dass er noch auf diesem höchsten Niveau spielen kann, aber Pep Guardiola und der Verein haben da, glaube ich, eine andere Meinung. Insofern, glaube ich, ist das jetzt ein würdiger Zeitpunkt, dass er bei Manchester City aufhört, denn ich würde mal die Prognose wagen, dass seine Einsatzzeiten in der nächsten Saison nicht mehr werden würden. Aber natürlich steht er repräsentativ für das vergangene Jahrzehnt, so wie Pep Guardiola dafür repräsentativ steht. Die beiden brauchen einander, aber sie haben sie auch die ganze Zeit gerieben. Denn wenn du so eine Struktur hast wie die von Guardiola, dann benötigst du am Ende immer denjenigen, der den entscheidenden Pass spielt, der das Spiel entscheidend beschleunigt und diese genialen Einfälle hat. Das tut eben Kevin De Bruyne. Auf der anderen Seite war er dann aber auch hin und wieder derjenige, der das vielleicht zu viel gesucht hat und aus Sicht von Pep Guardiola vielleicht mal einen Querpass zu wenig drin hatte. Insofern, die haben sich gerieben und haben sich genauso benötigt und beides zusammen hat sie dann zu diesem Erfolg geführt.
Hat Pep Guardiola von sich selbst heraus noch den Antrieb und hat Manchester City oder die Besitzer von Manchester City, haben die den Willen für die kommende Saison, die ja wahrscheinlich die letzte ist von Pep Guardiola oder ziemlich sicher die letzte ist, nochmal richtig zu investieren? Und anschließend gleich, ist Florian Wirtz nur für die deutschen Medien in England ein Thema oder ist Florian Wirtz tatsächlich auch bei Man City oder vielleicht sogar noch mehr bei Liverpool ein Thema?
Also den Spitzenverein, bei dem Florian Wirtz kein Thema ist, den möchte ich gern kennen. Und da würde ich dann den Florian Wirtz wirklich vorstellen wollen. Ich glaube, dass er auf der Liste von allen Vereinen ist, die wir uns vorstellen können. Die Frage ist am Ende, für wen ist er finanzierbar und für wen ist er auch in der Form nützlich, als dass er in das aktuelle Konzept passt. Da weiß ich bei Manchester City nicht so richtig Bescheid, weil sie natürlich jetzt schon auch sehr viel Geld für einen Omar Mamous zum Beispiel ausgegeben haben und auch ein Phil Foden darauf wartet, vielleicht in die Fußstapfen von Kevin De Bruyne zu treten. Insofern denke ich, bei Manchester City gäbe es vielleicht ein paar andere Positionen, die vielleicht größere Verstärkungen bedürfen würden als die des Spielmachers momentan. Zum Beispiel bei Liverpool könnte ich mir das schon eher vorstellen, dass Florian Wirtz dort eine Lücke schließt. Ich glaube, dass sich Manchester City, egal ob es die letzte Saison ist von Pep Guardiola oder nicht, grundsätzlich neu ausrichten muss, weil viele Spieler in die Jahre gekommen sind und bald ihren Abschied nehmen werden. Insofern sehe ich Pep Guardiola momentan in einer ähnlichen Lage wie damals Jürgen Klopp. Klopp hat den Umbruch vollzogen, ist dann gegangen. Ähnlich könnte es bei Pep Guardiola laufen, es sei denn, er verliebt sich dann in sein neues Team so sehr, dass er doch noch mal ein paar Jahre dranhängt. Aber das würde ich momentan mal bezweifeln.
Ja, so, und am kommenden Wochenende, da können wir ganz kurz noch vorausschauen, Sven, es geht ja noch tatsächlich um was, nämlich um die Qualifikation für die Champions League, wenn ich das richtig sehe, ich hoffe, ich sehe es richtig, aber dann haben eigentlich noch bis runter zu Nottingham Forest, es sind dann also nach Arsenal und nach Liverpool doch solide 5 Clubs, die um 3 Plätze kämpfen. Nottingham Forest, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle, spielt zu Hause gegen Chelsea, könnte Chelsea überholen. Hast du irgendein Gefühl, wer da in der Pole Position ist? Newcastle spielt zu Hause gegen Everton und jetzt schaue ich, wer sonst noch ein Kandidat ist. Sehe ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, das sind die ich abgefackelt habe. Wer ist in der Pole Position? Ist Nottingham Forest? Das wäre der letzte große Coup für dieses Jahr, noch wenn sie Chelsea auch schlagen würden.
Und was das für ein Coup wäre? Allerdings würde ihm das nicht reichen, denn dann wären sie immer noch darauf angewiesen, dass entweder Aston Villa, Newcastle oder Manchester City Punkte lässt, damit sie auch noch die überholen können, um dann von Platz 7 auf 5 zu springen. So wie du das eben aufgezählt hast, glaube ich, ruft das geradezu nach einer Sonntagnachmittagskonferenz, wo man diese ganzen Spiele parallel schaltet und sich dann die Tabelle wahrscheinlich ähnlich verändern wird wie am letzten Spieltag der Champions League. Denkbar ist natürlich, dass es am Ende so bleibt, wie es momentan in der Tabelle dasteht. Aber ich würde mal nicht viel dafür wetten, dass Manchester City einfach so zum FC Fulham fährt und dort gewinnt. Insofern, lass uns das erstmal angucken. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch die eine oder andere Überraschung gibt. Und eins ist halt sicher, einer von diesen Großclubs, Manchester City, Newcastle, Chelsea oder Aston Villa, wird nächstes Jahr die Königsklasse aus der Europa League heraus verfolgen müssen. Und das alleine ist dann schon so spannend genug, dass man das am Sonntag nicht verpassen sollte.
Ja, und diese große Konferenz wird, wenn es denn bei Sky gibt, im Mediencenter in Roland-Garros zu laufen. Sven, dir viel Spaß heute Abend. Danke für meine kurze Pause in der Big Show 712.
Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ich höre Sportradio 360.
Ja, die Big Show 712 geht weiter und eigentlich hätten wir jetzt eine Überraschung für dich gehabt, lieber Götzi. Eigentlich.
Ehrlich? Ja, welche? Ja.
Ich habe davor aufgenommen mit Michael Körner und Körner hat gesagt, ach komm, wenn Götzi kommt, dann bleibe ich noch ganz kurz dabei und zeige mich ihm mal kurz, weil es offenbar bei Dein vor kurzem auch so eine Situation gegeben hat, wo du zu moderieren und nein, vielmehr zu kommentieren beginnst und plötzlich meldet sich Körner aus dem Produzentenraum. Kannst du das bestätigen?
Also A, hätte ich mich total gefreut, mit dir und Körni zu quatschen und B, das kann ich vollumfänglich bestätigen. Ich hoffe, er hat die Geschichte wahrheitsgetreu erzählt. Das war nämlich wie folgt. Man muss sich das so vorstellen. Also ich war als Kommentator vor Ort bei einem Handball-Bundesligaspiel. Frag mich nicht mehr, was es war. Ja. Und das Redaktion, also der leitende Redakteur der Sendung plus Regisseur, das nennt man heute Remote-Produktionsweise, die saßen in München. Und Körni hat offenbar parallel dazu dort aus der Tonkabine ein Basketball-Bundesligaspiel kommentiert. Und dann ist Folgendes gewesen, vorm Spiel, als wir die Technik geprobt haben und die On-Position am Kommplatz eingerichtet wurde, habe ich plötzlich eine Stimme auf dem Ohr, die Folgendes sagte. Ja, wir haben gerade entschieden, die Com im On-Position ganz wegzulassen, weil du einfach zu scheiße aussiehst. Und ich habe natürlich sofort die Stimme erkannt, ja, und konnte gelassen kontern. Aber vielleicht war es auch einfach die Wahrheit, ja.
Also so genau, dass er hat mir nur off-air erzählt, dass er sich bei dir gemeldet hat. Götze, du bist Anfang der Woche nach Göppingen gefahren und da denke ich mir, okay, wenn die Füchse Berlin nach Göppingen fahren und schon beim HC Erlangen Probleme gehabt haben mit diesem Unentschieden, das könnte übel werden, aber in Wahrheit ist es übel für Göppingen gewonnen. Sind die Füchse jetzt komplett in der Zone?
Die sind in dein, würde ich sagen, eher. Okay. Ja, schlechtes Wortspiel. Die Füchse sind schon, falls du das nicht mitbekommen hast, eine ganze Weile in the zone. Ja? Und am Montag war es tatsächlich so, dass die Unterschiede, die waren echt eklatant, die waren dramatisch. Ich habe noch ein paar Mal reflektiert, wie ich das eingeschätzt habe. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu hart mit Frisch auf Göpping ins Gericht gegangen bin. Aber ich habe gesagt, dass Göpping nicht über 60 Minuten Bundesliga-Niveau gespielt hat. Und ich würde nach wie vor dazu neigen, das zu wiederholen und erneut zu sagen. Also die Füchse waren wieder mal herausragend. Die haben Göpping wirklich überrannt. 43 Tore, das Tempospiel. Also es funktioniert so perfekt. Und sie ziehen es halt gnadenlos über 60 Minuten durch. Und gleichzeitig, ich kenne ja das stolze Frisch auf Göpping nun seit Jahrzehnten schon. Das konnte einem schon auch ein bisschen wehtun, aus Göppinger Sicht, dass der Unterschied so dramatisch groß ist. Klar, bei Göpping haben halt die zwei wichtigsten Spieler gefehlt, die zwei besten Spieler, Ludwig Hallbeck und Josip Scharatz. Und dass sie dadurch keine Chance haben würden, war mir vorm Spiel schon klar, aber trotzdem, man kann so und so verlieren. Und es war echt ein bitterer Abend für Göpping. Und die Berliner sind sowas von in the zone.
Ja, ist ja gut, wenn sie nicht unentschieden gespielt hätten in Erlangen, dann hätte ich das auch nie in Zweifel gestellt. Next Stop für uns, Götze, gleichzeitig, ich weiß nicht, ob es gleichzeitig war, aber zumindest fast gleichzeitig, hätte Magdeburg ja in Gummersbach fast die Meisterschaft weggeschmissen, haben es aber eben doch nicht gemacht, haben mit einem Tor gewonnen.
Das war aber schon in der Woche davor. Gleichzeitig fast war das Spiel von Magdeburg zu Hause gegen Hannover, dass sie, soweit ich das gesehen habe, relativ souverän gewonnen haben.
Okay.
Aber in Gummersbach war es eng, da hast du recht.
So, aber wo ist noch der Stolperstein für die Füchse, auf den die Magdeburger warten würden und die Melsunger auch?
Mein Lieber, man sieht, du hast gerade echt sehr viel um die Ohren und das verstehe ich. Ich bin sowieso total fasziniert, wie gut du in all diesen verschiedenen Sportarten drin bist, wenn du deine Big Show machst. Aber es ist ja so, dass diese Woche sind nur Nachholspiele in der Bundesliga, weil am Wochenende dieses Final Four in der European League ist mit Kiel, Flensburg,
Melsungen und Montpellier. Und nächster Spieltag, Mitte nächster Woche, ich glaube es ist Donnerstag, kommt es zufälligerweise zum Spiel Berlin gegen Melsungen.
Man könnte sagen, ein Spitzenspiel.
Man könnte sagen, das entscheidende Spiel. Du, guck's dir doch an. Also in dem Fall beide 10 Minuspunkte, Platz 1 und 2. Das Restprogramm bei beiden so, dass ich auf jeden Fall, so wie sich die Mannschaft jetzt präsentiert haben, davon ausgehe, dass sie nichts mehr liegen lassen. Ich glaube tatsächlich, das wird das entscheidende Spiel um die Meisterschaft. Punkt.
Kann, unter welchen Umständen, wenn alle fit sind, gibt es aus deiner Sicht einen Weg, und so übernehme ich das dann einfach, weißt du, so als ob ich mich stundenlang darauf vorbereitet hätte?
Jawohl, wunderbar.
Gibt es für dich einen realistischen Weg, dass Melsungen in Berlin gewinnen kann?
Ja, glaube ich schon, dass es den gibt. Geld würde ich nicht draufsetzen. Ich finde, dass die Voraussetzungen eher für Berlin sprechen. Aus zwei, vielleicht aus mehreren Gründen, aber vor allem aus zwei Gründen. Erstens, und den halte ich für äußerst relevant, Melsungen spielt am Wochenende Final Four. Berlin legt die Füße hoch und hat mal ein freies Wochenende. Also das ist wirklich was komplett anderes. Ja? Die haben ein Saisonhighlight am Wochenende und wollen endlich ihren ersten Vereinstitel gewinnen. Und das ist von der Ausgangslage natürlich ein klares Plus für die Füchse. Und die Füchse haben ein Heimspiel. Das ist die zweite Komponente. Außerdem glaube ich schon, dass sie die etwas bessere Mannschaft sind. Ja? In der aktuellen Verfassung, in der aktuellen Besetzung. Nach wie vor muss die MT auf einige wichtige Leute verzichten. Aber ich habe mir austreiben lassen im Laufe dieser Saison, die MT Melsungen zu unterschätzen. Ich glaube, es ging mir wie vielen anderen auch, zumindest war das mein Eindruck. Man hatte in den vergangenen Wochen, man hatte riesen Respekt vor der Saisonleistung der Melsungen, aber man hatte immer ja so ein bisschen die Haltung, ja, das wird ein toller dritter Platz für die MT, aber auf 1 und 2 laufen Berlin und Magdeburg einen Punkt, weil die einfach besser sind. Jetzt stehen sie aber in der Situation, in der sie stehen und guck dir das Restprogramm an. Ich hab's jetzt nicht alles im Kopf, aber ich glaube, die lassen da nichts mehr liegen. Das heißt, sie haben jetzt einfach realistischerweise diese Chance. Und was sie ja wirklich immer hinbekommen, selbst ohne Šimić jetzt, der sich ja verletzt hat, Jönsson und Šimić verletzt hatten, war für mich eigentlich klar, das geht jetzt nicht mehr. Jönsson ist zum Glück aus Melsunger Sicht schnell wieder zurückgekommen. Šimić ist raus, aber Murawski hält plötzlich wieder Teufel. Wieder Teufel! So. Und was die immer hinbekommen ist, diese fiese Abwehr hinzustellen mit ihren, Entschuldigung, menschlichen Kleiderschränken und einem sehr guten Torhüter dahinter. Und guckst dir an, was war es, das Hannover-Spiel letzte Woche? Die kriegen 23 Tore von Hannover. So, also diese Grundqualität ist da, aber da wird natürlich Berlin mit diesem Tempospiel wird nochmal eine andere Herausforderung sein. Ich gehe davon aus, dass die Berliner das Ding gewinnen, aber nochmal, das ist ja auch für die Füchse wäre es die erste deutsche Meisterschaft. Also diese mentale Komponente, die müssen das ja auch in diesem Spiel nochmal geregelt bekommen. Ich freue mich auf das Spiel. Bin eher bei den Füchsen.
Okay. Ganz kurz noch, Erlangen hat in Stuttgart gewonnen.
Das stimmt.
Ja. Packen die Erlanger den Klassenerhalt, damit wir endlich mal gemeinsam zu einem Handballspiel fahren können. Also wir könnten auch nach Göppingen fahren.
Wir könnten problemlos nach Göppingen fahren. Wir könnten auch wo ganz anders hinfahren. Weißt du, wo wir zusammen hingehen könnten, wäre zum Beispiel zum Supercup am 23. August. Der ist nämlich dieses Jahr in München.
Da bin ich doch schon in den USA, mein Lieber.
Ja, Kruzifix. Erlangen. Also natürlich war das ein absolutes Schlüsselspiel und im Grunde auch ein Pflichtsieg für den HC Erlangen. Bei Erlangen muss man halt wissen, wir haben schon ein Spiel mehr, im Moment sogar zwei, weil Stuttgart und Bietigheim ja am Samstag direkt gegeneinander spielen. Wir haben zwei Schlüsselspiele jetzt im Abstiegskampf. Jetzt am Samstag Stuttgart-Bietigheim und eine Woche später Bietigheim gegen Erlangen. In den zwei Spielen wird sich's mutmaßlich entscheiden. Ja? Und es ist schon so, der HC Erlangen hat nur noch 3 Spiele und nur 1 davon zu Hause und das gegen Magdeburg. Und das glaube ich nicht, dass Magdeburg da was liegen lässt in dieser Gemengelage. Und wenn sie in Bietigheim verlieren sollten, das letzte Auswärtsspiel, ich glaube, ist in Wetzlar, da geht natürlich was, aber Erlangen muss auf jeden Fall noch punkten. Und das Restprogramm ist so, dass sie auch alle 3 verlieren können. Es ist ganz schwer vorherzusehen, wie die Nummer ausgeht. Ich mache mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen Sorgen um den TVB Stuttgart, der jetzt, also die wähnten sich ja quasi schon draußen aus diesem alarmroten Bereich und jetzt hängen sie wieder mittendrin nach dieser Niederlage. Für den TVB ist natürlich das absolute Schlüsselspiel jetzt am Samstag gegen Bietigheim. Und da finde ich, ist die psychologische Ausgangssituation für Bietigheim günstiger. Die bei weitem nicht so viel zu verlieren haben und der TVB hat so einen Druck und wie sie damit klarkommen am Samstag,
Ich überlege gerade, wo ich mit dir, das müsste natürlich eine Stadt sein, in der ich noch nie war und in der Handball-Bundesliga habe ich gar nicht so viele Städte abzuhaken. Ich war in Kiel, ich war im Sommer in Flensburg, aber habe natürlich kein Handball dort gesehen. Berlin, okay, war ich auch.
Stuttgart. Warst du schon mal in Magdeburg?
Nee, war ich noch nicht in Magdeburg.
Also dann würde ich dir ganz ehrlich,
fahren wir mal nach Magdeburg.
Dieses GZEG Arena Erlebnis bei einem heißen Spiel.
Wir fahren
das,
im Herbst gemeinsam.
Das würde ich dir wünschen. Ja, das würde ich dir wünschen. Das ist außergewöhnlich. Also das ist, da ist schon eine Hitze in der Halle, eine Inbrunst. Das muss man mal miterlebt haben. Das ist ein cooles Erlebnis.
Jetzt habe ich noch eine übergeordnete Handballfrage. Ich habe die letzte Woche ja schon in meinem kleinen Segment The Remains of the Week angesprochen, aber weil ich hatte ja keinen Handballer zu Gast. Und ich bin mir sicher, dass du davon gehört hast und möglicherweise auch mit Handballmenschen in Deutschland drüber gesprochen hast. Es geht um Ivan Horvat, ein kroatischer Handballspieler in Österreich, der für Hart spielt und der nach einem Foul für 26 Monate gesperrt wurde. Ich habe das Foul gesehen, es war natürlich ein rotwürdiges Foul und jetzt habe ich ein bisschen Kontext bekommen übers Wochenende in der Steiermark. Es ging halt auch gegen den besten Spieler der anderen Mannschaft, der dann nicht weitermachen konnte, die Nase war im Arsch. 26 Monate, Götzi, das sind mehr als 2 Jahre logischerweise, ja. Das ist fast Berufsverbot. Conny Wilczynski hat im ORF auch gesagt, da haben wir ein bisschen über das Ziel hinaus geschossen. Ich weiß nicht, hast du die Szene gesehen?
Nein, leider nicht. Ich weiß, worum es geht. Ich habe die Überschriften gelesen und von dieser Sperre gehört. Ich habe die Szene nicht gesehen, deswegen kann ich absolut nichts dazu sagen. Aber das ist natürlich, wie alt ist der Kerl, der Horvat?
Ja, ist, glaube ich, schon ein bisschen, ist ein Routinier, ist, glaube ich, über 30. Also ich glaube.
Also kannst du davon ausgehen, das war's mit der Karriere, wenn die Sperre bestehen bleibt. Dann muss es natürlich schon was ganz Gravierendes gewesen sein. Ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Dazu muss ich die Szene einfach sehen. Aber jetzt hast du mich nochmal erinnert, weißt, so in diesem Alltagsgeschäft, gerade letzter Spieltag, 2. Liga, letzter Spieltag, Bundesliga, vergangene Woche, diese Woche ist viel Handball auf dem Programm. Am Sonntag ist nochmal Premier League Abschluss.
Ja.
Ja, es ist einfach gerade nochmal viel los. Deswegen, ich hab das irgendwann gelesen natürlich und dachte, boah, das muss ich angucken. Hab's dann aber verschwitzt, jetzt hast du mich nochmal drauf aufmerksam gemacht, jetzt bin ich nochmal neugierig geworden, das werde ich sicherlich irgendwo finden im Netz.
Ja, ich hab's auch im Netz gefunden. So, und jetzt die Rausschmeißerfrage, Götzi.
Ja, ich habe auch noch eine Gegenfrage.
Ja, bitte.
Wann fährst du nach Paris?
Ja, am Donnerstag in der Früh, deshalb wird alles schon, am Donnerstag in der Früh werde ich gefahren sein. Und habe am Donnerstagabend schon einen Termin bei Babola, zu einer Buchvorstellung, am Freitag ein Interview mit Eric Babola. Mhm. Und da muss auf dich leider verzichten kommende Woche.
Ja, leider. Ja, ich kann leider nicht nach Paris fahren, aber wurscht, ich versuch's im nächsten Jahr wieder. Wer wird denn das Ding ziehen?
Naja, das ist, wenn er sich nicht verletzt, wird Alcaraz gewinnen. Und das hoffe ich auch sehr, weil ich Alcaraz Ultra bin. Und weil ich ihm einfach unheimlich gerne zuschaue und ich sehe Alcaraz. Ich glaube nicht, dass Sinner vor dem Finale verliert. Alcaraz glaube ich nicht, dass er das Finale verliert. Alcaraz irgendwie so in einem Achtelfinale gegen irgendeinen unangenehmen Gegner, der mir jetzt noch gerade nicht einfällt, da sehe ich ihn verwundbarer als dann in der späten Phase.
Ja, ich ehrlich gesagt, mir fehlt auch, ich würde einiges drauf setzen. Klar, Verletzungen jetzt mal ausgeklammert, mögliche. dass das Finale Sinner Alcaraz sein wird. Ich bin absolut überzeugt davon, dass Jannik Sinner noch wesentlich besser spielen kann auf Sand. Ich sehe einfach keinen Grund, warum das nicht sein sollte.
Ja, ist Sand groß geworden.
Also trotzdem, ja, Alcaraz ist natürlich der klare Favorit. Meine Frage zielt ja auch ein Stück weit darauf ab, dass du ja wirklich sehr inbrünstig davon überzeugt warst, dass Alexander Zverev A, in jedem Fall ein Grand Slam gewinnen wird, und ich glaube sogar, du hast auf Roland Garros in diesem Jahr irgendwann mal getippt, oder vertue ich mich da?
Na, du vertust dich gar nicht, aber ich glaub's nicht. Ich bin davon Glauben abgekommen.
Da bin ich leider mittlerweile auch davon überzeugt, dass es dafür einfach nicht reicht, weil ich zu große Unterschiede mittlerweile sehe zu den zwei, die wir gerade genannt haben, und auch mittlerweile zu ein paar anderen. Auch das Tennis bewegt sich so rasend schnell weiter. Wenn du quasi bei dir stehen bleibst, dann verlierst du irgendwann den Anschluss. Und letzte Frage zum Tennis. Bitter Joker?
Ja, bin mir nicht sicher. Du, wenn der jetzt in der Woche in Genf sagt, er spürt sich nicht, dann zieht er vielleicht doch noch raus. Aber Genf, dass er da überhaupt genannt hat, ist für mich schon ein Zeichen, dass er kommt, aber er wird keine herausragende, er kann das Turnier nicht gewinnen unter normalen Umständen.
Ja, denke ich auch. Ja.
Götzi, Rauschmeißerfrage.
Naja, freu mich,
Samstag.
Schöne Grüße an Markus, hier ist Eddie aus Bremen.
Moin. Wo kommst du denn plötzlich her?
Ja, mit Eddie machen wir gleich weiter. Aber
ich hab hier eine Verabredung mit dem geschätzten Kollegen Jens.
Ich bin gleich weg, keine Sorge.
Ja, naja, aber Eddie schaut am Samstagabend ja auch nach Berlin, Götzi. Von wo wirst
du? Davon kannst du ausgehen. Ich bin mit Mitch Kniak gut befreundet, deswegen werde ich da natürlich hingehen.
Ach du liebe Zeit, jetzt habe ich hier einen Arminen hier auf der anderen Seite.
Nee, das kannst du so nicht sagen. Die haben ja schließlich Werder Bremen rausgeschmissen. Aber Mitch Kniak hat eine Bremer Vergangenheit, weil der war Trainer und Spielertrainer beim FC Oberneuland und hat hier bei mir um die Ecke gewohnt. Und daher kenne ich den gut. Und ich habe seinen Weg in der dritten Liga als Magenta-Reporter sehr aufmerksam verfolgt, was er da in Verl und jetzt auch in Bielefeld so gemacht hat. Und ich bin von dem Burschen ziemlich überzeugt. Der ist gut.
Ja, sieht so aus. Was wolltest du noch fragen jetzt? Ja,
aus welcher sicheren Entfernung wirst du dir das anschauen?
Ja, ich habe ja das Schlamassel, dass ich am Samstag kurz davor dieses Abstiegskampfspiel kommentiere. Stuttgart gegen Bietigheim. Das haben sie jetzt zum Glück auf 18 Uhr vorverlegt. Das war ja ursprünglich für 19 Uhr angesetzt. Welch Desaster, wäre auch keiner wahrscheinlich in die Halle gekommen. Jetzt haben sie es auf 18 Uhr vorverlegt. Ich sollte normalerweise 19:45 durch sein mit meinem Arbeitstag. Ja, und dann finde ich entweder, da gibt's direkt daneben, weißt du, kennst du die Location Stuttgart, die Porsche Arena, ja, direkt neben dran ist ja das Fußballstadion. Dazwischen ist so eine große Treppe und ein kleiner Platz, da gibt's eine größere Sportsbar. Sollte es mir gelingen, dort irgendwie noch hineinzugeraten, so kurz vor Anpfiff, dann werde ich mich da reindrücken, sonst muss ich an meinem Laptop gucken. Es hilft alles nichts.
Naja.
Erschwerte Bedingungen.
Götzi, raus mit dir. Danke dir, dass du Zeit gehabt hast.
Ja, gerne. Viel Spaß euch zwei.
Mit Eddie machen wir nach kurzen Pause weiter.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Big Show 712 geht weiter mit Eddie Mielke. Und Eddie, bist du da emotional dann irgendwie involviert? Schaust du dir das als Sportfan an, den Samstagabend? Ich weiß nicht, also ich werde es mir natürlich anschauen, aber ich gerade bei diesem Spiel denke ich mir, naja, so ein Außenseiter-Sieg, warum nicht?
Naja, also für mich als Bremer ist natürlich da die Tatsache vorherrschend, dass es mehrere Bremer Bezugpunkte gibt. Also unser ehemaliger Jugendspieler Nick Woltemade beim VfB Stuttgart, den ich lieber bei Werder Bremen behalten hätte. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Das war aus meiner Sicht ein Fehler, den abzugeben. Ja, und mit Kniak, der Trainer von Arminia Bielefeld, der hat ja nicht nur meine geliebten grün-weißen Werder Bremen-Profis aus dem Pokal geschmissen, sondern auch noch ein paar andere. Und der gute Mitch Kniak hat eine Bremer Vergangenheit. Er war nämlich schon mal Trainer bei einem Vorortclub hier bei mir in Bremen, beim FC Oberneuland. Und ich habe als Magenta-Drittliga-Kommentator sehr aufmerksam verfolgt, was mit Kniak so alles in der dritten Liga mit dem SC Verl und jetzt mit Arminia Bielefeld gemacht hat. Großen Respekt auch nochmal für die Bielefelder, dass sie ihn in seiner ersten Bielefelder Saison nicht rausgeworfen haben, als sie ja lange gegen den Abstieg gekämpft haben. Jetzt zahlt er zurück und ich habe so das Gefühl, Mitch Kniert ist ein sehr, sehr großes deutsches Trainertalent, der, und das ist mir aufgefallen, die Mannschaften, die er bisher für mich wahrnehmbar trainiert hat und auch die Spieler, die er bisher für mich wahrnehmbar trainiert hat, die hat er immer besser gemacht. Und das ist ja eine sehr, sehr große Qualität für einen Fußballtrainer. Deswegen, Selbstgänger für den VfB Stuttgart wird das nicht. Und natürlich gucke ich mir das an. Ich sitze dann wahrscheinlich in Dresden in der Nähe des Lausitzrings im Hotel, bereite mich so ein bisschen auf den DTM-Sonntag vor und werde natürlich nebenher das DFB-Pokalfinale gucken.
Tja, also das ist lustig, weil im Fußballteil haben wir davor gesprochen, dass Niko Kovac möglicherweise ein Trainer ist, der die Spieler nicht besser macht, also junge Spieler vor allen Dingen. Wer weiß, wo der Weg von Mitch Kwiat dann vielleicht hinführt, vielleicht nach Dortmund. Ja, Lausitzring, du sprichst das an. Eddie, wer es schon vergessen hat, Oschers Leben war das erste Wochenende, es geht naturgemäß nach dem ersten Wochenende in der DTM extrem eng zu. Jordan Pepper ist in Führung, Lukas Auer hat das erste Rennen gewonnen. Ich glaube, ich stelle jedes Jahr die gleiche Frage, aber wem vom Fahrstil, auch vom Auto her, wird zumindest im ersten Rennen dieser Lausitzring entgegenkommen?
Naja, wenn man jetzt die reine Statistik der letzten Jahre mal nimmt, dann ist Lukas Auer der aus dem aktuellen Fahrerfeld herausstechende Lausitzring-Experte. Denn Louis Auer, dein österreichischer Landsmann, hat am Lausitzring schon dreimal gewonnen. Unter anderem seinen allerersten DTM-Sieg hat er dort geholt und ist auch der einzige Fahrer aus dem Feld, der, zumindest nach dem, was ich weiß, den Lausitzring als seine Lieblingsstrecke angibt. Das ist ja schon was Besonderes, weil Lausitzring, kurz mit den 3,4 Kilometern, man fährt ja die Kurzanbindung, die an das Trioval angegliedert ist, und dann geht's ins Infeld. Sehr, sehr viele Bodenwellen, man muss sehr exakt sein. Und im Vorjahr waren die Sieger Kelvin van der Linde, der ist gar nicht mehr da, der kommt nur noch als Run-Racing-Experte irgendwann in dieser Saison zum Einsatz, und Thomas Freining. Und bei den Tests neulich war Mirko Bortolotti der Schnellste. Also ich würde sagen, wie immer in der DTM, das ist völlig offen. Die Karten sind komplett neu gemischt. Und nachdem wir ja jetzt zumindest hier bei mir im Norden wochenlang strahlenblauen Himmel und Sonnenschein hatten, der Wetterbericht könnte ein Faktor sein am Wochenende in der Lausitz. Denn der wechselt sehr, sehr schnell hin und her. Und an meinem aktuellen Wetterbericht werden wir auf jeden Fall am Sonntag ein bisschen Regen haben. Mal gucken, was das dann macht mit der DTM.
So, jetzt, wenn du sagst, Sonntag ist ja das Rennen, korrigier mich bitte, wo es zwei Boxenstopps gibt. Richtig?
Richtig, das ist richtig.
Okay, kann man, wird das taktisch oder ist da die Renndistanz vielleicht sogar so zu kurz? Aber wird es dann so sein, wir haben letzte Woche über Le Mans gesprochen, wo Johann Sarko alles richtig gemacht hat, einfach weil er gegambelt hat, aber ist sowas in der DTM auch möglich, dass ich wirklich gamble, oder ist es in der DTM jetzt nicht so ein krasser Unterschied?
Doch. Das wird ein Gambling. Also das kommt dann drauf an, wie man sich die Reifenkontingente übers Wochenende eingeteilt hat. Ich erinnere an Oschers Leben, René Rast, der ja von einem sehr schlechten Startplatz es auch geschafft hat mit einer geschickten Taktik, einfach weil sie sehr, sehr lange gewartet haben, mit seinem Stopp nach vorne gefahren ist. Also das geht schon. Das wird am Sonntag dann definitiv ein großes Gambling. Das war in Oschers Leben schon so. Und von daher bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ein Hinweis muss ich noch loswerden. Wir haben etwas veränderte Sendezeiten, nämlich am Wochenende. Und zwar ist das der Eishockey-WM geschuldet, die ja auch auf meinem Sender läuft. Leider nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft von gestern Abend, dem Unglücklichen im Penalty-Schießen, nicht mit deutscher Beteiligung. Aber wir fangen definitiv einfach mal früher an, und zwar am Samstag. Da sind unsere Übertragungszeiten nämlich 8.55 Uhr morgens fürs Qualifying und dann 11.55 Uhr beginnt schon unsere Hauptsendung fürs Rennen, was einfach vorgezogen ist, damit die danach in Skandinavien stattfindenden Eishockeyspiele auch von uns übertragen werden können. Und wir nicht etwa zum Ende des ersten DTM-Rennens am Samstag in Gefahr laufen, dass wir das Rennende nicht mehr in die Sendung kriegen, weil Eishockey gespielt wird. Also 12.30 Uhr, der Rennstart eine Stunde früher als dann am Sonntag. Am Sonntag ist dann wieder alles normal.
Sonntag 13 Uhr dann live, das zweite Rennen. Ist schon jemand in einer Bringschuld nach diesem ersten Wochenende? Ich schmeiß einfach mal den Namen Ricardo Feller raus.
Ja, Ricardo Feller ist aber insofern nicht unbedingt in der Bringschuld, weil das ist ja ein Last-Minute-Einsatz von ihm, dem ehemaligen ADAC GT Masters-Meister. Ganz interessant, der fährt jetzt ein anderes Auto als noch in Oschersleben. Der fährt nämlich das damalige von Land Motorsport eingesetzte ADAC GT Masters Meisterschaftsauto, umgerüstet auf die aktuellen Evo-Geschichten, die es gibt für den Audi R8. Und das Auto stand die ganze Zeit in der Schweiz bei seinem Papa in der Garage oder in einem Showroom. Das hat nämlich sein Papa damals nach dem ADAC GT Masters Titel von Sohnemann Ricardo gekauft. Und das ist das Auto, übrigens Spitzname Eileen, was jetzt am kommenden Wochenende dann in der Lausitz eingesetzt wird, weil sie einfach mit dieser Last-Minute-Entscheidung für einen DTM-Start, der ja eigentlich für Ricardo Feller in einem Porsche-Team geplant war, was dann allerdings pleite gegangen ist. Also dieser Last-Minute-Einsatz von Land Motorsport, ich würde nicht sagen, dass Ricardo Feller da schon in der Bringschuld steht. Er hat gezeigt, mit Rundenzeiten, auch jetzt beim Testen, dass der Audi R8 immer noch konkurrenzfähig ist. Die Landmannschaft ist eine absolut erfahrene Truppe. Das Team um Christian Land aus dem Westerwald, die wissen, was sie tun. Ricardo schwört auf seine Mannschaft. Also, und das ist auch noch viel zu früh, um da was zu sagen. Da gibt es noch ein paar andere Namen. Also ich könnte mir vorstellen, Mirko Bortolotti, der war jetzt mit seiner Platzierung in Oschersleben auch nicht so ganz happy. Der war allerdings sehr, sehr happy beim Testen in der Lausitz. Ja, und auch René Rast und Marco Wittmann müssen wir da erwähnen. Die waren sicherlich auch nicht super glücklich. Also da sind einige, von denen man noch einiges erwarten kann. Aber Achtung, Achtung, dazu gehören für mich auch Jack Aitken und Thierry Vermeulen in den Emil Frey Ferraris. Da hat's ja viel Aufregung gegeben um Franz Herrmann im Emil Frey Ferrari auf der Nordschleife. Keine Ahnung, ob da noch Erkenntnisse zu Emil Frey Racing in Sachen GT3-Fahrzeuge geflossen sind. Aber die muss man auch auf dem Zettel haben. Nur letztendlich ist es egal beim DTM-Feld. Da kann man durchgucken. Das ist für mich die beste GT3-Serie der Welt. Und das wird auch am kommenden Wochenende wieder sehr, sehr spannend sein. Allerdings, sehr wichtig werden die Qualifyings sein. Samstag 8.55 Uhr bei uns, Sonntag 8.50 Uhr auf ran.de sollte man nicht verpassen, denn die letzten vier Rennen am Lausitzring in der DTM hat jeweils der Polesetter gewonnen.
Tja, darüber sprechen wir dann gleich auch in der Formel 1, weil da geht's ja nach Monte Carlo. Aber Eddie, wenn du sagst, am Lausitzring droht Regen, die MotoGP ist in Silverstone und da denke ich mir, wenn ich jetzt versuche mich zu erinnern an die letzten Jahre. England eilt ja der Ruf voraus, sehr, sehr nass zu sein. Aber zumindest in der Formel 1 kann ich mich jetzt nicht an ein Regenrennen in Silverstone erinnern. Ich weiß nicht, wie es in der MotoGP war. Aber für die Formel 1 ist es ja sowas wie Coming Home irgendwie.
Ja.
Silverstone. Welchen Status hat dieser Grand Prix für die MotoGP?
Ja, das ist Home of British Motorsport. Ich meine, gut, das sagen die in Donington auch, wo ja lange, lange Jahre die MotoGP gefahren ist. In Silverstone fährt die MotoGP jetzt in der Neuzeit zum 15. Mal. Und das Interessante an Silverstone ist, dass nur in der Königsklasse, also in der MotoGP, die letzten 10 Rennen in Silverstone 10 verschiedene Sieger hatten. Also das ist eine spannende Komponente. Wir haben von denen, die jetzt aktuell noch in der Startaufstellung stehen, Marc Marquez, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Alex Rins, Pecco Bagnaia, Aleix Espargaro. Der steht als Wildcard-Fahrer mit gutem Grund, weil er 2023 hier als Honda-Testfahrer ja aktuell jetzt unterwegs. 2023 hat er hier gewonnen und Enea Bastianini, der hat letztes Jahr dominiert. Der hat nämlich den Sprint letztes Jahr gewonnen und auch das Hauptrennen. Mal gucken, vielleicht erleben wir im 11. Rennen in Silverstone in Folge den 11. Sieger. Silverstone ist auf jeden Fall bekannt für hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten. Silverstone ist auch bekannt für spektakuläre Last-Minute, Last-Second-Entscheidungen. Wenn ich an die Zweikämpfe zwischen Marc Marquez oder auch Alex Rins und Marc Marquez damals gegen Jorge Lorenzo denke. Bei Marc Marquez, den wir empfehlen, muss man sagen, ist schon ein bisschen her, dass er in Silverstone gewonnen hat. Das war nämlich 2014 der Fall. Also der hat da Nachholbedarf.
Ja, also er hat allerdings mittlerweile ist sein Bruder der größte Konkurrent, aber für den ist in Le Mans nicht gut gelaufen, überhaupt nicht gut gelaufen für Pecco Bagnaia mit 0 Punkten in Frankreich. Also ein bisschen Luft hat er, der Marc Marquez, und das ist eigentlich der kleine Gruß aus der Küche von Stefan der Voice Heinrich. Er hat mir was geschickt, um ein bisschen bigger picture. Eddie, bei KTM zeichnet sich eine Lösung ab für das Gesamtwerk. Also es sieht so aus, als ob KTM weitermachen könnte, jetzt nicht nur in der MotoGP, sondern ganz generell. Wollen wir dazu was sagen? Kannst du dazu was sagen?
Natürlich kann ich da was zu sagen, weil KTM liegt mir sehr am Herzen und das liegt jetzt nicht nur an den vier Fahrern in der MotoGP. Nein, nein, ich kenne da viele, viele langjährige Menschen aus dem Management, persönlich Pit Beirer, Hubert Trunkenpolz und wie sie alle heißen. Die Finanzierung ist anscheinend gesichert, dank der indischen Investoren wird es wohl bald auch mit der Produktion voll weitergehen. Das sind erstmal gute Nachrichten. Ich hoffe jetzt nur, dass da nicht noch irgendwelche Störfeuer dazwischen kommen, weil letztendlich ist es so, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn sein Unternehmen so in Schieflage gerät, dass das dann auf die sportlichen Aktivitäten, auch wenn das MotoGP-Projekt ja ausgelagert ist und einen völlig anderen Gerichtsstand hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass das keine Auswirkung hat. Und wir merken ja jetzt schon an den aktuellen Gesprächen, was Jorge Martin ausgelöst hat mit seiner Ankündigung, dass er nicht mehr Aprilia fahren möchte, was da los ist auf dem Transfermarkt. Und deswegen sind das erstmal gute Nachrichten aus Mattighofen.
Und dann haben wir ein Thema noch, weil du Franz Herrmann ansprichst, das Qualifying, 24 Stunden.
Ja, das ist wieder so eine Geschichte an diesem Wochenende, wo ich überhaupt nicht weiß, wo ich zuerst hingucken soll. Also beruflich bin ich für die DTM in der Lausitz. Meine Kollegen Lukas Gajewski, Florian Alt und Lisa Hofmann berichten für Sky über die MotoGP in Silverstone. Übrigens auch in Silverstone für die MotoGP-Fans noch der kleine Hinweis, ein geänderter Zeitplan. Denn da fährt am Sonntag dann als erstes die Moto2 das Rennen. Und weil es ja einen Zeitunterschied gibt zwischen der britischen Insel und uns hier in Mitteleuropa, hat man das so gemacht, dass man die MotoGP auf jeden Fall zur gelernten Startzeit um 14 Uhr auf die Reise schicken kann. Und dann danach erst die Moto3. Das ist noch als kleiner Hinweis. Aber für mich natürlich auch ganz wichtig, weil Franz Herrmann ja hat da eine ganz schöne Lawine losgetreten. Aber es geht langsam mehr in Richtung 24-Stunden-Rennen und an diesem Wochenende steht mit 109 gemeldeten Autos das Qualifying-Rennen an, was ja auch in den NLS, in den Nürburgring-Langstrecken-Serie integrierte Rennen ist, was sehr, sehr wichtig ist als vielleicht letzte Standortbestimmung für die gesamtsiegfähigen Teams. Das führt aber dann wiederum auch zu einigen Problemen, was den Terminkalender angeht. So zum Beispiel fürs Hause Abt. Die sind mit ihren beiden Autos, mit Niki Thiem und Mirko Bortolotti in der Lausitz, in der DTM im Einsatz und mit einem anderen Auto mit vier Fahrern drauf, die wir dann auch beim 24-Stunden-Rennen auf dem zweiten Abt Lamborghini sehen werden, fahren die in der Eifel beim Qualifier mit. Ich kann es nur empfehlen, kann man auch per Stream sich angucken. Meine Kollegen von Nürburgring TV rund um Olli Martini, um Patrick Simon und Co., die werden darüber berichten. Das wird dann so ein Fingerzeig sein, schon fürs 24-Stunden-Rennen. Und ganz ehrlich, 24-Stunden-Rennen, ich kann es kaum abwarten. Das Gute ist, ich habe ab jetzt jedes Wochenende eine Menge zu tun und komme gar nicht großartig auf die Idee, großartig nachzudenken und im Kalender zu blättern, weil da steht sowieso immer was drin. Aber wie gesagt, das ist jetzt so ein Wochenende mit DTM, mit 24-Stunden-Qualifier und MotoGP und dann noch so Randgeschichten wie DFB-Pokalfinale in Berlin. Mann, 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 eine Menge los.
Ja, dann lass mich bitte abschließend fragen, aber ich glaube, ich verstehe das richtig, dass Qualifying bedeutet nicht, dass von diesen 109 Teilnehmern 32 nicht mitfahren dürfen, sondern es ist wie das Qualifying in der Formel 1, es geht um die Startposition.
Ja, es geht auch um die Startpositionen und das ist ja mehrfach geändert worden fürs 24-Stunden-Rennen in den letzten Jahren. Das ist auch für dieses Jahr nochmal geändert worden. Da wird es mehr Gelegenheit geben für die gesamtsiegfähigen GT3-Autos eine freie Runde zu haben und eine freie Strecke zu haben. Dazu aber in ein paar Wochen mehr, wenn wir dann wirklich nah dran sind am 24-Stunden-Rennen. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, das ist ein sehr, sehr guter Vorgeschmack und ich hoffe, die haben Glück mit dem Wetter in der Eifel und können uns dann schon mal so ein paar Fingerzeige liefern für das, was wir dann beim 24-Stunden-Rennen erwarten.
The great Eddie Milke. Eddie, ich danke dir ganz herzlich. Kurze Pause in der Big Show 702.
Hallo, hier ist Per Günther von Radiofarm Ulm. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 712. Weiter geht's mit dem Motorsport. Weiter geht's mit Stefan Ehlen, Formel1.de, motorsport.com. Grüß dich, Stefan.
Servus, Jens.
Eine Masterclass habe ich gesehen am vergangenen Wochenende. Dann beim Rennen, beginnend mit dem Überholmanöver von Max Verstappen in der dritten oder vierten Kurve, wo George Russell dann ja gesagt hat, seinem eigenen Boxenfunk, George Russell wohlgemerkt, what the fuck is Piastri doing? Ich weiß nicht, ob er the fuck gesagt hat, da bin mir nicht ganz sicher. Aber war das, fangen wir mal so rum an. Wir hatten ja gute Leistungen von, also herausragende Leistungen von Max im Training, auch in den letzten Wochen, aber im Rennen hat's halt nie gepasst mit den Reifen. Hat Red Bull jetzt etwas gefunden oder war das jetzt einfach nur den angenehmeren Temperaturen in Imola geschuldet, dass dieser Sieg tatsächlich eigentlich nicht in Gefahr war?
Also ich glaube, da kamen schon mehrere Faktoren zusammen. Also zum einen natürlich dieses wirklich brillante Manöver in Kurve 1, dass er da einfach so reingehalten hat. Das hat mich wirklich erstaunt und umgehauen, muss ich sagen. Und dass er da eigentlich zwei mit einer Klappe geschlagen hat, nämlich den George Russell, der eigentlich attackiert hat und der so ein bisschen eingeklemmt war von dem Piastri, der nicht so gut weggekommen war. Und der Verstappen fährt außenrum an beiden vorbei. Also das war schon wirklich, wirklich erste Sahne. Und danach hat er natürlich vor allem den Vorteil gehabt, der Max Verstappen, dass er vorne in Clean Air gefahren ist. Das heißt, er hat keine Luftverwirbelung gehabt. Das Auto konnte aerodynamisch machen, was es wollte. Das ist ja der Idealzustand, den man sich immer wünscht. Und den hat er natürlich oft jetzt nicht gehabt dieses Jahr. Und das macht schon einen riesen Unterschied aus, wie die Reifen sich verhalten. Weil wenn du deines eigenen Schicksals Schmied bist, dann kannst du kontrollieren, dann kannst du die Reifen schonen, wann du es brauchst. Und bist halt nicht ständig in dieser verwirbelten Luft, die dafür sorgt, dass dein Abtrieb schwinden geht und dass die Reifen stärker belastet werden. Insofern war das wahrscheinlich irgendwo eine glückliche Fügung. Und meine These wäre, hätte dieses Manöver nicht geklappt und er wäre Zweiter gewesen hinter Piastri direkt nach dem Start, dann wäre das so nicht eingetreten. Dann hätte er sich wahrscheinlich deutlich schwerer getan. Und man kann auch jetzt wieder spekulieren, wenn McLaren ein bisschen schlauer gewesen wäre und die hätten den Norris am Piastri vorbei mit Steuerregie, dann hätte es vielleicht auch nochmal anders ausgesehen. Also da waren so ein paar Faktoren einfach im Spiel, die das Ganze jetzt so begünstigt haben, auch die Temperaturen. Auf der nächsten Strecke sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Beziehungsweise Monaco ist eh eine völlige Ausnahme. Da weiß man nicht, was passiert bis zum Samstag im Qualifying. Und Barcelona in Spanien dann die folgende Rennstrecke, die wird dann wieder eher ein Gradmesser sein, wie es dann weitergeht in diesem Jahr.
Das ist, glaube ich, auch das, was ich verstanden habe von Andrea Stella, der auch irgendwie dann gesagt hat nach dem Rennen, ja okay, Monte Carlo, schauen wir mal, aber danach sollten wir wieder besser dabei sein. Ich habe aber, weil du McLaren ansprichst, ich habe das nicht verstanden, warum Piastri dann so früh zum zweiten Boxenstopp reingekommen ist. Also für den Piastri war das ein scheiß Wochenende, ganz ehrlich. Er hat Pole Position, versemmelt dann den Start und ich finde, dass er vom Team, benachteiligt ist ein großes Wort, aber ich finde, dass er hier den kürzeren Strohhalm gezogen hat.
Das ist so. Wenn man das gewusst hätte, dass diese Strategie nach hinten losgeht, dann hätte man es wahrscheinlich nicht gemacht. Es sind ja auch andere reingefallen dann sozusagen und man darf auch nicht vergessen, das hätte vielleicht auch alles anders funktionieren können, wenn es nicht diese zwei Gelbphasen gegeben hätte. Einmal das virtuelle Safety Car und einmal dann das richtige Safety Car und das kannst halt nicht planen. Das weißt halt immer erst dann, wenn es eintritt, okay, der Moment war da sozusagen. Und unter Gelb zu stoppen, das bedeutet halt einfach eine große Zeitersparnis. Die hat zum Beispiel dann Norris geholfen, weil der halt nicht früh an der Box war. Und so ist es einigen Fahrern dann ergangen, die weiter hinten gelandet sind, als sie eigentlich hätten landen sollen. Und den Lewis Hamilton zum Beispiel im Gegenzug, der hat davon profitiert nach dem wirklich schwachen Auftreten im Qualifying von Ferrari. Also das kannst halt wirklich nicht einplanen. Und insofern, ja, der Piastri war eigentlich der Fahrer des Wochenendes. Super Qualifying gefahren, der hat auch einen super Speed gehabt. Bis zur ersten Kurve hat alles gepasst sozusagen und dann ging's halt für ihn dahin. Und ja, es ist ein bisschen unverdient, dass der Norris sozusagen hier den zweiten Platz gekriegt hat vor ihm und jetzt deswegen hat aufholen können. Aber ja, name of the game, manchmal geht's halt so und manchmal geht's auch wieder andersrum.
Ja, irgendwann kommt alles zurück, kann man ja auch sagen. Aber jetzt schauen wir mal, ob diese Updates bei Red Bull tatsächlich dann in Barcelona, jetzt am Wochenende in Monte Carlo, alles anders. Ja, ich habe ausnahmsweise mal, einfach weil ich nichts zu tun hatte am Sonntagnachmittag, auch diese Fahrerpräsentation angeschaut, wo die Fahrer eben mit diesem Bus um die Strecke gefahren sind und dann fand ich das schon eigentlich sehr nett, dass Kimi Antonelli da ausgestiegen ist und dass ich dann auch relativ nah ans Publikum herangegangen, so nah wie er konnte, weil da ist ja ein Zaun dazwischen und Mützen rumgeschmissen hat. Für ihn ein Heimrennen. Ich glaube, er kommt wenige Kilometer davon entfernt, kommt daher, ist sein Heimatort. Aber der kann mit diesem Wochenende nicht zufrieden gewesen sein, Stefan.
Ja, der kommt aus Bologna und das ist wirklich nur ein paar Kilometer weiter weg. Und der hatte, glaube ich, am Donnerstag auch seine ganze Schulklasse zu Gast. Das fand ich extrem lustig und witzig, dass halt ein Schüler in der Formel 1 fährt und das nicht schlecht tut. Aber man hat bei Mercedes dann auch festgestellt, es war vielleicht insgesamt ein bisschen sehr viel, was er da gemacht hat, links und rechts. Und ja, dann war, glaube ich, der Erwartungsdruck ein bisschen zu groß für ihn. Und ich glaube, er hat sich selber auch einfach gesagt, Mensch, da muss ich jetzt einfach glänzen, Imola Heimrennen und dergleichen. Und man hat dann als Lektion mitgenommen von Mercedes, also nächstes Jahr muss man das Ganze ein bisschen mehr Piano fahren und einfach ihm ein bisschen mehr Freiräume geben, damit er da mit mehr Ruhe und mit klarerem Kopf zu Werke gehen kann. Weil insgesamt muss man sagen, er war zu langsam. Ganz klar, George Russell hat da wieder gezeigt, warum er der Führungsfahrer ist bei Mercedes. Und dann kam auch noch der Ausfall im Rennen dazu. Also insgesamt kann er das grundsätzlich vergessen. Was aber noch witzig war, er hat dann, weil das war das erste Rennen mit den neuen Motorhomes, da hat er noch eine Botschaft gekriegt von Lewis Hamilton. Der hat die wiederum in Monza letztes Jahr beim letzten Rennen der Motorhomes dort hinterlassen in seinem Fahrerzimmer. Und dieses Fahrerzimmer hat jetzt Andrea Kimi Antonelli. Und dort hat er eben dann so einen kurzen Brief, handschriftlich geschrieben übrigens, vom siebenmaligen Weltmeister gekriegt. Das also wenigstens eine positive, lustige, gute Sache an dem Wochenende.
Wie lange ist jetzt alles gut bei Ferrari? Oder ist überhaupt nichts gut? Weil Lewis Hamilton diesen vierten Platz ja im Grunde genommen geerbt hat und jeder, der das Rennen und das Qualifying gesehen hat, wo beide Ferraris nicht in Q3 gekommen sind, der sieht ja und die sieht ja, dass es hier Probleme gibt.
Gar nichts ist okay.
Okay, gut.
Also ich sage jetzt nicht, dass bei Ferrari die Hütte brennt, aber wenn man zum ersten Mal in der Geschichte des Formel 1 Grand Prix in Imola seit 1980 keinen Ferrari in den Top 10 hat, den Qualifying, dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, nur ist alles prima. Also das ist eine eklatante Schwäche gewesen auf jeden Fall und im Rennen muss ich sagen, da hat man echt Glück gehabt, dass sie da von der Strategie profitieren konnten. Und eigentlich hat Hamilton doppelt Glück gehabt, weil der Leclerc hat auch noch Pech gehabt. Insofern hätte die interne Reihenfolge eigentlich Leclerc vor Hamilton lauten müssen. Das ist aber so nicht passiert. Und das Rennergebnis beschönigt schon einiges, was an diesem Wochenende aufgetreten ist. Und das heißt einfach, der Ferrari ist nicht schnell genug. Und ja, Frédéric Vasseur betont ja auch immer wieder, es läuft alles nach Plan und die Entwicklung geht und es sieht schon alles richtig gut aus. Aber hilft alles nichts, ne? Nach einem guten Drittel der Saison müssen halt mal irgendwann die Ergebnisse kommen. Und das tun sie nicht. Und ja, deswegen glaube ich, das wird noch lebhaft werden in Italien, wenn die Ergebnisse weiter ausbleiben, weil das kannst du ja eigentlich nicht leisten, gerade beim Heimrennen so aufzutreten. Der Sonntag hat es ein bisschen rausgerissen nochmal, aber ich glaube, das Grundthema wird bleiben, dass sie einfach ihr Auto nicht in den Griff kriegen. Und ja, das ist natürlich dann für 2026 jetzt auch nicht unbedingt was, wo man sagt, ja, da wird garantiert mit Ferrari zu rechnen sein.
Jetzt ist das ganze Wochenende ja auch immer ein bisschen unter diesen Vorzeichen gestanden. Abschied aus Imola. Wir haben auch letzte Woche drüber gesprochen, dass Imola nach Monte Carlo jenes Formel-1-Rennen war mit den wenigsten Überholmanövern. Ich habe mich eigentlich, und ich habe nur mehr auf das geachtet und dachte, es ist völlig unmöglich zu überholen, ich habe mich eigentlich in dieser Hinsicht ganz gut unterhalten gefühlt, Stefan. Dennoch, manche Einstellungen halt, wo man sieht, dass diese Wohnhäuser ja tatsächlich 10 Meter von der Strecke entfernt sind, das ist auf der einen Seite charmant, aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist ein Kontrapunkt zu Strecken, die künstlich irgendwo in die Wüste gesetzt wurden. Ja, hat Imola in irgendeiner Formel 1 Welt noch eine Zukunft?
Also die Statistik sagt, es gab 44 Überholmanöver. Da war natürlich viel mit DRS dabei, was ich persönlich immer nicht so prickelnd finde, aber man hat zumindest was gesehen. Also mir ging es auch so, es war schon mal ein größerer Langweiler, das Imola-Rennen. Hat es eine Zukunft? Schwierig. Also eigentlich nein. Weil es hat als eine der wenigen Strecken noch keinen langfristigen Vertrag. Der Vertrag läuft dieses Jahr aus und viele andere, unter anderem Miami, haben ja schon unterzeichnet bis 2041. Das heißt, wenn die Formel 1 will, dann würde sie auch vorzeitig verlängern, wie im Fall von Miami. Und ich glaube, Imola hat halt das Glück gehabt, dass die Pandemie gekommen ist. Es klingt jetzt blöd, aber es war so. Und die Formel 1 hat Rennstrecken in Südeuropa gebraucht, wo sie halt fahren konnte. Und da war Imola halt gegeben. Und man darf auch nicht vergessen, der Formel-1-Boss Stefano Domenicali, oh Wunder, der kommt aus Imola. Also der hat vielleicht da auch ein bisschen persönliche Verbindungen spielen lassen und gesagt, Mensch, in meiner Heimatstadt Formel 1 fahren, das machen wir nochmal. Weil ursprünglich ist ja Imola 2006 aus dem Kalender geflogen, weil halt das Fahrerlager zu klein war, weil die Strecke in die Jahre gekommen war und weil man eigentlich gesagt hat, die Anlage ist nicht mehr für Formel 1 geeignet. Und ein Stück weit stimmt es immer noch, die wurde renoviert, die Rennstrecke ist alles neu. Aber der Platz bleibt halt einfach ein Problem. Und so sehr ich Imola mag, die Rennstrecke ist wahnsinnig anspruchsvoll, wahnsinnig malerisch gelegen. Du hast ja auch gesagt, das ist eine coole Atmosphäre dort, wirklich, wirklich toll. Aber die Formel 1 ist wahrscheinlich diesem Imola einfach entwachsen. Und wenn man dann einfach sieht, die Miamis, die Saudi-Arabiens dieser Welt, Abu Dhabi und so, die haben ganz andere Voraussetzungen. Platz ist kein Thema, Geld ist kein Thema. Da kann ein Imola einfach nicht mithalten. Und deswegen befürchte ich, dass Imola das gleiche Schicksal nehmen wird wie Hockenheim, wie Nürburgring, wie Manicur und dergleichen mehr. Es gibt genug schöne Rennstrecken hier in Europa und in aller Welt. Aber denen hat man sozusagen das Wasser abgegraben, weil die können bei diesen Wettbieten einfach nicht mithalten. Das geht gar nicht. Und ja, deshalb glaube ich, ja, das war wahrscheinlich der letzte Imola Grand Prix für den Moment mal. Ob es dann irgendwann mal ein Comeback gibt, schwer zu sagen, weil wie gesagt, da stehen so viele Leute Schlange, die sagen, hey, wir haben eine super coole Rennstrecke, die nächste wird ja gerade in Madrid in Spanien gebaut, ein neuer Stadtkurs. Und ja, das ist halt ein anderes Level nochmal.
Ja, also ich fand es auch noch charmant, dass man gesehen hat, diesen einen Hügel, wo einfach die Leute eben nicht auf einer Tribüne waren, sondern auf diesem Hügel waren. Das hat mich ein bisschen, ich war bei meinen Eltern, haben uns daran erinnert, dass 1977 sind wir mal zum Training gefahren am Österreichring, damals noch, der ein bisschen länger war als jetzt, der Red Bull Ring, und da sind wir eben genau in dieser, gegenüber der Tribüne im Grunde genommen gesessen, wo jetzt die ganzen Holländer sind. Das war einfach schön, du hast Picknick gemacht, man muss keine 3-Tages-Tickets kaufen. Meine Eltern konnten sich das damals leisten, obwohl sie wenig Kohle hatten, und wir sind da mit meiner Schwester auch mal zu viert hingefahren. Das war einfach ein netter Samstagnachmittag. Und das habe ich habe mich ein bisschen dran erinnert gefühlt, jetzt in Imola auch, weil dieser Hügel wirklich süß war auf der anderen Seite.
Ja, es ist eine ursprüngliche Rennstrecke, und deswegen, also ich war auf modernen Rennstrecken, ich war aber auch auf den sogenannten Oldschool-Rennstrecken, und man glaubt's nicht, es ist abgedroschen, ja, aber man merkt das vor Ort einfach. Das ist ein ganz anderes Flair, ob du jetzt nach Marrakesch kommst oder ob es halt Imola oder ob es halt Monza ist. Also das kann keiner wegdiskutieren, das ist einfach Fakt. Und das Problem ist halt nur, dieser Flair, der bringt halt kein Geld ein, ne? Das ist schön für die Leute, die da hinfahren. Aber für die Leute, die da hinfahren, und angeblich waren es jetzt 240.000 Zuschauer am vergangenen Wochenende in Imola, wenn man denn jeden Tag jeden einzelnen Zuschauer zählt und am Ende alles zusammenrechnet, also es waren keine 240.000 vor Ort, aber für die macht man das nicht, sondern für die Millionen von TV-Zuschauern, die dann teilweise auch dafür bezahlen, dass sie Formel 1 schauen können. Und dann ist das zwar ein schönes Bild, ja, aber die Formel 1 hat natürlich ganz andere Zahlen im Kopf, und ja, deswegen, wie gesagt, ist wahrscheinlich die Formel-1-Zeit von Imola bald abgelaufen.
Jetzt haben wir mit Eddie viel über das Wetter gesprochen, und ganz ehrlich, sollte es an diesem Sonntag in Monte Carlo nicht schiffen, dann steht uns wie jedes Jahr der langweiligste Grand Prix ins Haus. Und ich glaube aber, meine Interpretation ist so, dass Liberty Media, die schlucken diese Kröte einfach und sagen, okay, dann ist ein Rennsonntag halt einfach super, super langweilig, aber ohne Monte Carlo geht's nicht, und deshalb nehmen wir das mit. Ist diese Einschätzung richtig?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es ein bisschen eine Zweckgemeinschaft ist, natürlich, weil inzwischen ist die Formel 1 Monaco auch entwachsen, sozusagen. Hm. Monaco hat nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal, dass es der einzige Kracher Grand Prix ist, ne, wo es nur Glamour gibt. Inzwischen gibt's diesen Glamour-Faktor auch in allen möglichen anderen Rennstrecken. Miami zum Beispiel, die fahren noch mehr Promis auf als Monaco. Also da gibt's schon andere Rennstrecken, die das auch ähnlich umgesetzt haben, dieses Konzept, und teilweise ja auch den Yachthafen nachgebaut haben, wie in Abu Dhabi. Also man merkt schon, es wurde schon viel von Monaco kopiert, und die Formel 1 hat Monaco auch viele Alleinstellungsmerkmale weggenommen, wie zum Beispiel den Formel 1 freien Freitag und dergleichen mehr. Also man hat schon dafür gesorgt, dass Monaco sich irgendwie einfügt in das normale Bild, was die Formel 1 sonst auch abgeben will. Hat denen wirklich auch viele Vorzüge gestrichen. Die hatten eigene Sponsoren, die hatten eigene TV-Vermarktung. Alles weg. Alles macht jetzt Liberty Media. Und ich glaube trotzdem aber, dass es halt noch einen gewissen Stellenwert hat. Weil wenn du so auf die Straße gehst in die Fußgängerzone und du fragst die Leute, was für Motorsportrennen kennst du, dann wird sehr wahrscheinlich kommen, klar, Monaco, vielleicht kommt das Indy 500 in Amerika, Le Mans. Vielleicht kommen die 24 Stunden von Le Mans, genau, und ganz vielleicht noch 24 Stunden Nürburgring oder so. Aber das war's. Aber Monaco, das kennt jeder. Jeder hat das schon mal gesehen, jeder hat da schon mal was davon gehört. Und deswegen glaube ich, diesen Klang darfst du nicht verlieren, weil die Gefahr ist natürlich auch immer noch, wenn die Formel 1 irgendwann mal sagt, okay, dann lassen wir das mit Monaco, dann kommt vielleicht eine andere Rennserie, macht das zu ihrem Saisonhighlight und macht das zu ihrem, ja, einfach Aushängeschild oder Kronjuwel. Und ich glaube, viele, viele historische Strecken sind schon gegangen, viele hat man verlieren können, das konnte man sich als Formel 1 irgendwie leisten, ja, Hockenheim ist weg, der Nürburgring ist weg, alles klar, kann man machen. Aber Monaco ist so ein Eckpfeiler, also wenn sie den absägen, dann glaube ich, gibt's schon Proteste. Auch wenn das Rennen zu Recht in der Kritik steht, dass da wenig überholt wird. Aber ich sage, ja, das Jahr für Jahr, das kann man schon einmal aushalten. An einem Sonntag bei 24 Rennen im Jahr, dass halt die Rennstrecke das da ist und dass halt die Fahrer wirklich gar keinen Fehler machen können, weil sonst ist das Rennen für sie vorbei. Und mir persönlich gefällt sowas viel besser, als wenn ich von vornherein weiß, da steht einer den Flügel flach und fährt halt vorbei. Das ist für mich witzlos. Aber 2 Stunden lang in Monaco durch den leiblangen Dschungel fahren und die Fahrer bei dem zu beobachten, was sie am besten können, Autofahren auf höchstem Niveau, das ist für mich richtig, richtig cool. Also Monaco ist für mich definitiv ein Saisonhighlight geblieben. Und ob es dann ein Überholmanöver gibt, 2, 3 oder vielleicht auch gar keins, ist mir herzlich egal, muss ich
da
sagen.
Ja, und da muss man natürlich auch dann der TV-Regie ein Kompliment machen, weil in Las Vegas funktioniert das ja nicht. Ja, zum Beispiel.
Stimmt.
Also in Monte Carlo hast du die ganze Zeit, das ist einfach gelernt und vielleicht ist es in Monte Carlo auch ein bisschen einfacher, aber dort bist du die ganze Zeit auf einem Stadtkurs, du weißt, wo du bist. Und in Las Vegas gibt's einfach zu viele Einstellungen, wo du dich fragst, ja, was ist das jetzt? Flutlicht, kann woanders auch sein, kann Singapur
richtig sein. Ja. Richtig. Das ist das Erstaunliche an Las Vegas wiederum, dass man es da nicht geschafft hat, diesen einzigartigen Ort einzigartig erscheinen zu lassen. In Monaco, wie du sagst, ist das perfekt, perfektioniert. Und Las Vegas ist dagegen ehrlich gesagt beliebig, die TV-Übertragung. Also beliebig bis herzlos. Und deswegen denke ich, im direkten Vergleich ist Monaco immer noch die Nummer 1. Auch wenn es viele gibt, die das kopieren mit Yachthafen und was auch immer. Aber Monaco ist einfach der Klassiker. Den darf die Formel 1 nicht verlieren, ganz klar.
Also mir hat's nicht gefallen, ich war vor 2 Jahren dort, nicht beim Rennen, ich war beim Tennisturnier, aber ist natürlich dann schon cool, wenn man so ein Formel-1-Nerd ist, wie ich seit 100 Jahren und dann geht man kann ja diese Strecke wirklich Meter für Meter abgehen, das ist einfach, ja, es hat Charme, obwohl ich, wie gesagt, die Stadt als solche grausam zubetoniert finde, aber mein Gott. Vielleicht nur, weil ich es mir nicht leisten kann, dort eine 28 Quadratmeter Wohnung, um großes Geld zu mieten. Gut, gut. Stefan, wir freuen uns. Wir werden kommende Woche hoffentlich wieder mit The Voice drüber plaudern. Also wir schauen uns das dann doch an. Komm, am Samstag,
Sonntag. Ja, klar.
Stefan Eden, Formel1.de. Kurze Pause in der Big Show 702.
Ja, hallo, hier ist unser Vater, auch wenn Sie mich nicht kennen. Kennen Sie sich als Sportradio 360, bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal, schrauben Sie am Radio hin oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
Herrschaften, es ist die Big Show 712, es geht weiter mit Golf und ich freue mich sehr, dass erstmals dabei ist Irek Müskow von Sky. Hi Irek.
Servus Jens, danke, dass ich dabei sein darf.
Eine ganz große Freude. Wir haben dir natürlich am Wochenende aufmerksam gelauscht bei den PGA Championships in Quail Hollow und du hast am Sonntag gesagt, 30.000 Zuschauer haben die Veranstalter angegeben. Ich sage jetzt ein bisschen blasphemisch, mir hat die Stimmung gefehlt, Irek. Habe ich nur die falschen Löcher gesehen oder bin ich noch einfach eingenommen von dem, was wir in Augusta gesehen haben, was wir manchmal bei den British Open sehen, auch dass diese Menschenmassen unterwegs sind? War das für dich eine Major-Stimmung, die wir da gesehen haben?
Boah, eine gute Frage, ob das eine Major-Stimmung gewesen ist. Kann ich schwer beantworten. Ich kann dir nur sagen, dass der Platz extrem weitläufig ist. Okay. Das kann man mit Augusta nicht vergleichen und da verliert sich vielleicht so ein bisschen die Lautstärke und die Begeisterung, weil im Zweifelsfall ist es ja so, dass die da ein bisschen mehr machen können bei diesen Turnieren und die Hospitality in Quail Hollow gibt natürlich den Zuschauern und den Fans die Möglichkeit, ein bisschen mehr Party zu machen.
Okay.
Und das hast du in Augusta nicht. hast du einfach nicht. In Augusta gibt's das nicht. In Augusta ist das alles deutlich geregelter, ruhiger. Und dementsprechend ist eine andere Stimmung. Kann man auch nicht vergleichen. Also ich würde sagen, aus meinen vergangenen Jahren, wo ich da bei der Wells Fargo Championship und so Turniere vor Ort gewesen bin, da ist schon deutlich mehr Partytime im Vergleich zu Masters. Und das kann sich natürlich schon über die langen Strecken und die vielen Zelte und Hospitalities und so schon verlieren. Also allein, ich habe immer wieder mich wiederholt, das 15. Loch, das kommt ja auf dem Bildschirm gar nicht so rüber, das ist ein Monsterloch. Also wenn ich da oben ankomme, dann fehlt mir da der Sauerstoff. Und auf dem Golfplatz, weißt du, wenn wir da das kommentieren und du hast das jetzt auf dem Bildschirm, das, ja, das ist ein nettes Par 5, aber nichts Besonderes. Doch, das ist was Besonderes. Und da kann schon sein, dass sich so ein bisschen die Stimmung verloren hat. Da gebe ich dir schon recht. Also eine Stadionatmosphäre mit Fankurve war das nicht. Aber wo gibt's das schon? Ne?
Das ist natürlich wahr. Und jetzt hat jemand gewonnen. Und jeder von den deutschsprachigen TV-Kommentatoren, mit denen ich mich hier auch unterhalte, sagt Scotty Scheffler, überragender Typ, super. Ich bin noch nicht ganz warm geworden mit Scotty, was natürlich komplett mein Fehler ist, aber er hat es in einer Art und Weise gewonnen, mit 5 Schlägen Vorsprung. Ist das souverän, Erik? War es beeindruckend? Wie muss man diesen Sieg von Scotty Scheffler einordnen?
Ich glaube, das ist ganz einfach. Scotty Scheffler hat die größte Geduld mitgebracht. Der wusste von Donnerstag, vom ersten Loch an, dass, wenn er geduldig ist, seine Chancen bekommt. Die hat er genutzt. Alle anderen hatten vielleicht nicht das Mindset, so wie er, ausgeprägt bei diesem Thema. Und am Ende hat ihn sozusagen diese strategische Gedankenlenkung den Erfolg gebracht. Und die anderen haben angefangen, Fehler zu machen. Natürlich bringt es auch einen auch nicht wirklich unter Druck, wenn John Rahm auf den letzten 3 Löchern Bogey, Double Bogey, Double Bogey spielt. Ne? Und dann 5 über ist nach 3 auf dieser Green Mile, 16, 17, 18. Da konnte einfach keiner Druck aufbauen und das war für ihn am Ende ein Walk in the Park, das sehr souverän wirkte, aber das wirkte auch nur so souverän, weil keiner ihm irgendwie auf die Füße gestiegen ist.
Ja, also du sprichst John Rahm an. Es gab ja während dieser letzten Runde tatsächlich mal eine Phase, wo man sich gedacht hat, vielleicht nicht ganz Masters all over again, aber trotzdem eine gewisse Spannung, für die eben John Rahm verantwortlich zu machen gewesen wäre. Muss man irgendwas da hineininterpretieren, dass John Rahm jetzt eben nicht mehr auf der PGA Tour spielt? Keine Ahnung, ist die Konkurrenz auf der LIV Tour nicht so, dass er die Konzentration behalten kann? Oder ist das einfach dann auch Pech, unglückliche Umstände, selbst für so einen Spitzenmann wie John Rahm?
Tja, gut, die Frage kann nur er am Ende des Tages beantworten. Wir können ja nur spekulieren. Also ich meine, der hat ja das Golfspielen nicht verlernt, ja, und der hat ja im April Weltklasse Golf gespielt beim Masters. Das ist ja nicht so, dass er da irgendwie in 2 Monaten oder anderthalb Monaten sein Handwerk verlernt hat. Ich glaube, das hast du schon richtig erkannt. Das ist so eine unglückliche Verkettung von irgendwelchen Dingen, die dann passieren. Er ist ein sehr emotionaler Spieler. Denn wenn er das Bogey dann auf der 16 macht, aus dem Nichts, dann kriegt er einen dicken Hals. Und der dicke Hals, der kann manchmal auch nicht sofort abgelegt werden. Den nimmt er mit zum nächsten Abschlag und das zieht sich dann fort. Ja, eine Entwicklung, die wir so nicht gesehen haben oder nicht erstmal erwarten konnten. Ne? Aber was ist der wahre Grund? Also ich glaube schon, dass das vielleicht mit irgendeinem Triggerpoint auf der 16 zu tun hatte, was ihm nicht gefallen hat. Und dann als emotionaler Spanier hat er natürlich diese Last oder den Ballast mitgenommen auf das nächste Loch. Und dann, das ist, wir haben schon millionenfach gesehen. Ne? Also das zieht sich dann wie so ein roter Faden und das kannst nicht ablegen.
Apropos emotional, also nach den ersten beiden Tagen, Jonathan Vegas, ich schaue relativ viel Golf, nicht alles Golf, aber Jonathan Vegas war mir kein Begriff, ist lange vorne gelegen, also heißt lange, aber hat dann die letzten beiden Runden 2 und 1 über gespielt, ist im Ende 5. geworden. Ist das ein Typ, der die Massen abholen kann mit seiner Emotionalität, mit seiner möglichen Emotionalität? Oder interpretiere ich da zu viel in seine Herkunft rein?
Ja, da wird ja auch jeder eine eigene Meinung haben. Also da können wir uns jetzt streiten, wer ist denn überhaupt ausgestattet, um die Massen abzuholen? Nach meinem Empfinden ist es nur einer und der spielt gerade kein Golf. zurzeit. Ja.
Wird er wieder
alle anderen derjenige? Natürlich gibt ja selbstverständlich gibt es die Schefflers und die Rorys dieser Welt und die Ricky Fowlers dieser Welt und die Rahms dieser Welt. Wenn überhaupt irgendeine Massen abholen kann, der das Zeug dazu hat, mit den Menschen auf dem Platz gut zu kommunizieren und denen das Gefühl zu geben, dass sie inklusive sind, das ist tatsächlich nur Bryson DeChambeau.
Der auch wieder ein herausragendes Turnier gespielt hat, muss man schon auch sagen.
Ja, und das würde die Frage beantworten, was kann Johnny Vegas? Johnny Vegas kann sicherlich auf seine lateinamerikanische Art regional eine große Fangemeinde aufbauen, gar keine Frage, und eine große Gefolgschaft, gar keine Frage, das kann er. Dazu ist er auch ausgestattet, aber um die Massen abzuholen, also außer dem Tiger und Bryson sehe ich da momentan keinen.
Weil du Rory ansprichst, hat auf diesem Platz, glaube ich, davor viermal schon gewonnen gehabt, hat dann die große Tour gemacht. Ich habe ihn in jeder erdenklichen Late-Night-Show gesehen in den USA, absolut verdient. Ich habe Rafael Nadal gehört, der gesagt hat, er hat geweint, als Rory das gewonnen hat. Mich hat es irgendwie, obwohl ich ihn noch nie persönlich getroffen habe, mich hat schon auch begeistert. Was ist der next big thing? Worauf wartet die Golfgemeinde jetzt? Jetzt hat Rory endlich den Haken dran gemacht. Ich habe auch nicht mehr dran geglaubt, obwohl er noch so ein junger Kerl ist. Aber gibt's irgendwas, worauf die Golfwelt jetzt wirklich wartet? Ja, ist es Jordan Spieth, der dann vielleicht auch irgendwann mal den Career Grand Slam schafft? Oder muss ich sowas erst wieder aufbauen, wie es jetzt bei Rory war?
Ich glaube, das muss man erst einmal aufbauen, wie es bei Rory war, um ganz ehrlich zu sein. Also man muss sich ja mal die Frage stellen, jetzt sind wir ja beide im Golfbusiness unterwegs. Wenn ich dich jetzt frage, und das ist einfach nur mein Test, das ist mein Lieblingstest, das mache ich überall und sehr gerne. Ich sage, kannst du mir mal sagen, in welchem Jahr Jordan Spieth die US Open gewonnen hat?
Nein, ich müsste
ganz gut. Und jetzt arbeitest du in der Golfbranche. Jetzt stell dir vor, der gemeine Fan, der einmal im Jahr auf den Golfplatz geht, der hat doch gar keinen Plan, was ein Career Grand Slam bedeutet. Der weiß es gar nicht. Ja, also von daher sollen wir mal die Kirche im Dorf lassen und uns lieber Gedanken machen, wird es in den nächsten 20 Jahren noch jemand geben, der auch annähernd so ist, wie Tiger Woods gewesen ist? Das ist vielleicht die größere Frage in dem Kontext. Weil die kleinen Dinge, ich will sie jetzt nicht schmälern, aber die kleinen Themen, die gehen mal schnell in Vergessenheit. Ne? Wenn ich jetzt einen Masters-Fan vielleicht frage, wer stand 2017 im Playoff in Augusta, da werden sich die meisten auch schwer tun, die Namen zu nennen.
Ich habe gerade die Augen geschlossen, wer es nicht sehen kann, weil ich kann mich auch nicht erinnern.
Ja. Also ich mache das gern, um den Leuten immer vor den Augen klar zu machen, dass selbst die wichtigen oder die vermeintlich wichtigen Momente im Golfsport dann sehr schnell in Vergessenheit geraten und dann zwei Jahre später wissen wir nicht mehr, wer da die US Open gewonnen hat. Ne? Also das sind so Themen, die begleiten uns täglich. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber das sind nicht die großen Themen.
Wenn du erlaubst, ein ganz kleines Thema, aber ich bin Österreicher und da möchte ich gerne dich und deine geschätzte Fachmeinung natürlich fragen. Sepp Straka ist mit einem Turniersieg angereist, hat dann den Cut nicht geschafft. Mein Eindruck ist schon, aus der Ferne natürlich wie immer, wenn man seine Ergebnisse so verfolgt, wird von Jahr zu Jahr stärker. Was sagst du, Erik? Wo ist der Plafond für den Sepp?
Absolut. Der wird von Jahr zu Jahr stärker und das hängt damit zusammen, nicht weil er einen Schwung verändert hat und den nächsten großen Schwungguru gefunden hat, irgendwo hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, sondern das hat was mit Selbstvertrauen zu tun. Ja? Und der hat mittlerweile viel geliefert, hat ja vier Turniere gewonnen, vorletzte Woche das große Ding und der weiß mittlerweile, dass er dazugehört. Ich glaube nicht, dass er vor 6 Jahren das gedacht hat.
Okay.
Ja. Und wenn du dieses Selbstbewusstsein mit an die Teebox bringst, dann ist alles klar. Gute Fahrt.
Jetzt bist du, das wissen wir Golffans wissen das natürlich, aber du managst ja auch ein paar Spieler. Wer gibt einem Spieler? Jetzt nicht jemand wie Sergio Garcia, der eine Legende ist, aber wenn jetzt ein Spieler gerade an der Grenze ist, wirklich vielleicht die Tourcard zu holen. Wo holt sich so ein Spieler die dieses Selbstvertrauen her? Kann der Manager ihm da helfen? Ist das ein Trainer, ist ein guter Kumpel? Braucht er ein Turnier, wo er auch Glück hat? Wo kommt dieses Selbstvertrauen für jemanden her, der eben nicht ja giftet ist, wie es die außergewöhnlichen Spieler sind? Wobei wahrscheinlich alle, die die Tour gerade haben, außergewöhnliche Spieler sind.
Ja, ja, würde ich auch beipflichten. Die können ja alle gutes Golf spielen, keine Frage. Aber ja, wenn Druck auf dem Kessel ist und dir geht die Luft aus und du hast nur noch wenige Turniere zu spielen und musst die Tourkarte irgendwie, also deine Arbeitsberechtigung für die kommende Saison erhalten, da kann der Manager eigentlich nur insofern helfen, indem er dann die Punkte verbindet, connecting the dots, ja, indem man sagt, okay, ich glaube, du solltest dir mal eine Meinung von vielleicht dem Sportpsychologen anhören oder vielleicht diesem berühmten Schwungcoach, wie er mit seinen Golfstars in der Vergangenheit umgegangen ist, wenn Drucksituationen waren, an welchen Dingen, welche Stellschrauben haben sie gearbeitet und gedreht. Insofern kann man schon eingreifen, aber sich da hinzusetzen und einem Leistungsgolfer einen Pep-Talk zu geben, das ist eher die Kindergartenabteilung, aber nicht sehr professionell.
Gut. Lass uns vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen Big Picture schauen. Ist die PGA Tour in den USA, ist das eine gesunde Tour? Also zu Zeiten von Tiger Woods, ich weiß nicht, ob man das vergleichen darf und kann. Da ist mein Gefühl, nein, es sind natürlich nicht mehr die Zeiten von Tiger Woods. Aber ist die PGA Tour so, wie sie ist, sustainable? Kriegen die Spieler genug Kohle? Wie geht's der PGA Tour?
Na gut, ich meine, Strategic Sports Group hat jetzt mal einen Vertrag mit denen über 3 Milliarden abgeschlossen. Okay. Über 1 Milliarde haben sie schon reingepumpt an Cash. Damit ist natürlich der finanzielle Weg geebnet und gesichert, gar keine Frage. Die PGA Tour ist und bleibt die größte und relevanteste Tour der Welt, egal was alles passiert im Golfsport. Schlicht und ergreifend aus der Historie heraus, aus den Dienstjahren heraus, und aus dem Ganzen, wie sich das Produkt PGA Tour über Jahrzehnte hat wunderbar entwickeln können ohne einem Konkurrenzprodukt. Das hat sich ja jetzt ein bisschen geändert. Und von daher, da sehe ich einen gesunden Weg nach vorne. Vielleicht wird es noch einen weiteren Investor geben oder der jetzige, also die Fanway Group, der Strategic Sports Group. Vielleicht werden sie sich noch jemand reinholen. Das sind ja unternehmerische Entscheidungen, da können wir nur von außen zuschauen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da Bewegung geben könnte, durchaus auch im positiven Sinne. Und von daher glaube ich schon, dass die PGA Tour nach wie vor das bleibt, was es ist. Wie ich immer sage, die größte und beste Bühne der Welt.
Okay. Hat aber, und ich komme auch, ich beschäftige mich beruflich auch ausführlichst mit dem Tennissport, wo es diese, es sind noch keine Abspaltungstendenzen, aber da gibt es ja auch diese Gruppe um Novak Djokovic, diese Professional Tennis Players Association. Da ist Saudi-Arabien auch ein großer Player, aber die ATP scheint es, der ATP scheint es zu gelingen, dass man die dann jetzt einfach mit einbezieht in die ganze Geschichte. Aber interpretiere ich deine Worte so und richtigerweise so, dass du sagst, diese Konkurrenz durch die Lift-Tour hat der PGA den Arschtritt, na vielleicht nicht ganz so böse ausgedrückt, aber hat ihnen den Push gegeben, der auch notwendig war?
Zweifellos. Würde ich absolut bejahen, ja. Die haben sich natürlich jahrzehntelang, muss mal ein bisschen aufpassen, aber sagen wir mal ganz vorsichtig, hatten sie ein Alleinstellungsmerkmal in ihrer Welt. Ja. Und da konnten sie machen und walten und verwalten, wie sie wollten, Regeln aufsetzen, alles, was nur denkbar und undenkbar ist, das ging dann. Und irgendwann mal haben die älteren Spieler, wie Mickelson zum Beispiel, auch das Modell verstanden und auch mal darüber nachgedacht, ob das alles so richtig ist, und ist dann nach vorne geprescht mit seiner Meinung, was ja nicht gut ankam. Und da muss man sagen, wenn man so Spieler hat, die so 2 Jahrzehnte oder mehr da draußen in diesem Kosmos unterwegs sind, in diesem Ecosystem, wie sie ja immer sagen, die werden das auch durch eine andere Brille betrachten. Und das ist ja auch geschehen am Ende des Tages. Ja, jetzt gibt's halt, wie gesagt, die Live Tour und die DP World Tour sowieso, wobei die sich wahnsinnig abhängig gemacht hat von der PGA Tour, wie wir ja wissen. Und jetzt muss man schauen, hat die Welt genug Platz für eine dritte Tour oder wenn man die anderen Touren dazu nimmt, wie die Asian Tour und die Sunshine Tour und Japan Tour und Korean PGA und Australasian PGA und so weiter, gibt es noch Platz für eine weitere Tour? Ich würde sagen, ja, vor allen Dingen, wenn sie so finanziell auf guten Füßen steht wie die Lift-Tour, ne?
Ja, aber da muss ich dich jetzt auch aus Tennissicht noch wirklich abschließend fragen. In Tennis heißt, naja, wenn du Top 100 bist, dann kannst du von deinem Sport leben. Ab der Nummer 120 wird schon schwierig mit dem ganzen Aufwand, den du für Betreuer betreibst, die dann natürlich mitreisen und Physio. Jetzt mal nur ganz grob geschätzt, sind es auf der Welt, wenn jetzt ein Professional Golfer nicht nebenbei auch Pro in einem Club ist, was sie hoffentlich alle nicht sind, sind es 500 Profi-Golfer, die weltweit von dem Sport leben können? Sind es mehr? Sind es deutlich weniger?
Sind es vielleicht ein bisschen weniger als 500? Man darf ja nicht vergessen, dass du, wenn du in Asien, da sind ja auch die ganzen Lebenshaltungskosten auch anders. Ja, wenn du da irgendwo, Beispiel, du lebst in Thailand, ist es dein Zuhause und du bist auf der Asian Tour in der Top 50. Ich glaube, dass du als 50. oder 40. auf der Asian Tour, wenn du deinen Lifestyle so lebst, doch ganz gut über die Runden kommen kannst. Vergleichbar ist es natürlich nicht mit Top 100 Weltrangliste Golf, ja, oder Top 50 PGA Tour, FedEx Cup und all diese Dinge, das ist nicht vergleichbar. Aber ja, ich glaube, die 500 ist nicht so ganz abwegig. Vielleicht sind es 400 am Ende oder irgendwie sowas. Vielleicht sind es aber auch 500. Von daher, da glaube ich, hast du eine sehr gesunde, eine sehr gute Einschätzung, was den Golfsport angeht, ja.
Excellent. Erik, ich bedanke mich herzlich. Immer eine Freude, dir zuzuhören. Da bekommt man Insights, die extrem spannend sind, wie ich finde. Und Scotty Scheffler, ja, einfach zu souverän an diesem Wochenende. Danke, Erik. Kurze Pause in der Big Show 712.
Hallo, hier ist Nick Heidfeld und ich höre Sportradio 360.
Muss ich irgendein Spezialwissen aus der MLB haben?
Ja, nein, es kommt noch schlimmer. Big Show 712, meine sehr verehrten Damen und Herren. Spezialwissen aus der MLB, sagt der große Axel Goldmann. Grüß dich, Axel.
Hallo, guten Tag.
Und ebenfalls mit dabei ist der Tom Heberlein vom SED. Servus, Tom.
Servus, die Herren.
Die MLB kommt später dran. Wer Axel Goldmann in den letzten Tagen ein bisschen in den sozialen Medien verfolgt hat, muss erstmals dazu gratulieren, dass der 1. FC Köln Weltmeister geworden ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe eine für mich nicht nachvollziehbare Missgunst gegenüber Österreich, dem österreichischen Song Contest Beitrag festgestellt. Das ist Nummer 2.
Ja.
Aber Nummer 3, Axel, ich glaube, das fragt sich die ganze Sportwelt. Wo war Axel Goldmann, als er erfahren hat, dass Linus Strasser im kommenden Jahr auf Headschieren im Slalom-Weltcup starten wird?
Ich müsste dazu wissen, wann das verkündet wurde.
Du hast keine Breaking News bekommen auf deine...
Nee. Ich würde tippen, entweder zu Hause, wenn es Sonntag war, dann in Köln-Müngersdorf.
Okay, gut. Ja, also wir kommen natürlich gleich nach Köln-Müngersdorf. Aber Tom,
Das war gestern.
diese Frage.
Ja, was zu Hause?
Nur ganz kurz, um Axel mal die ganze Tragweite dieser Entscheidung von Linus vielleicht bildlich darzustellen. Für mich ist es keine gute Entscheidung. Ich hoffe, Linus hat die Skier getestet. Für mich ist Head kein Slalom-Ski und ich bin mir sicher, Axel ist der gleichen Meinung. Aber was sagst du, Tom?
Absolut.
Absolut, oder?
Absolut. Nur Atomic.
Das ist der Axel, den wir lieben. Ja, diese Expertise brauchen wir.
Klar.
Tom. Ja, ich glaube, also er hat mehrere Skier getestet. Also Linus hat mehrere Skier getestet. Das war bekannt. Und ja, letztendlich ist es schwierig zu sagen, der eine kommt damit zurecht, der andere kommt nicht damit zurecht. Ich glaube, er wäre sehr ungeschickt, wenn er sich für einen Ski entscheidet, mit dem er nicht zurechtkommt. Bei Head ist natürlich ganz schön viel Power dahinter, was so Entwicklung angeht, was Service angeht, weil doch relativ viele damit fahren. Und das ist dann auch der zweite Punkt, warum halt Head den Linus wahrscheinlich auch umworben hat. Die haben ja relativ viele Leute, aber sie haben halt keinen männlichen Skirennläufer in Deutschland. Und der einzige, mit dem man da ein bisschen Start machen kann, ist halt gerade der Linus. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass er mit dem Ski zurechtkommt, dass er mit dem Material zurechtkommt und der Hoffnung ist, dass er da noch einen Schritt nach vorne machen kann, nach einer leicht durchwachsenen Saison trotz WM-Bronze. Ich will nicht sagen, es ist vielleicht ein Match made in heaven, aber da haben sich dann vielleicht zwei gesucht und gefunden. Okay. Es ist natürlich immer schwierig. Der eine kommt mit Head zurecht und der andere fährt Atomic und dann kommt der andere mit Atomic nicht zurecht. Also bei Felix war es halt früher zum Beispiel so, der ist ja auch eine Zeit lang auf Atomic gefahren, Felix Neuer, der ist auf Atomic gefahren. Die haben ihm gutes Geld bezahlt, aber er kam halt mit diesem Ski einfach nicht zurecht, weil es seinem Fahrstil nicht besonders getaugt hat und er ist eigentlich auch dann erst wieder so richtig in Fahrt gekommen, als er dann zu Nordica gewechselt ist. Also so ein Skiwechsel kann schon Sinn machen und wie gesagt, das Problem ist ganz einfach, Es ist ja, die Erfahrung zeigt ja, dass der eine mit einem Ski halt zurechtkommt, weil es ihm seinem Fahrstil auch gut tut und der andere eben nicht. Aber ja, letztendlich muss er das selber wissen, gell? Wenn er viele Skier getestet hat und fühlt sich mit der Latte wohl, dann wäre er blöd, wenn er es nicht gemacht hätte.
So, eins weiter, Axel.
Was ich jetzt daraus mitgenommen habe, ist, dass Linus Strasser Deutscher ist. Das ist jetzt die Info, die ich mir merken werde. Ja, bitte. Vielen Dank.
You heard it here first. Ja. Das ist ein Satz. Axel, wir gehen weiter. Apropos Deutscher. Folgende Situation. Ich bin Samstagabend aus der Steiermark zurückgefahren. Ich brauche ungefähr 4 Stunden von meinen Eltern bis nach München. Bin kurz nach 20 Uhr losgefahren und war kurz nach Mitternacht in München und habe den gesamten Eurovision Song Contest moderiert für FM4 von Jan Böhmermann und wie heißt sein Olli Schulz?
Olli Schulz.
Ja, Olli Schulz. Habe ich von 2 Deutschen moderiert gehört. Ich habe nichts gesehen, wohlgemerkt. Also ich würde JJ, jetzt würde ich ihn wahrscheinlich erkennen, damals hätte ich ihn nicht erkannt. Und du hörst also diese Lieder und Böhmermann und Schulz bewerten diese Lieder halt. Und ich sage für mich, Italien war ein grundsolider, guter Song, der vielleicht kein Song Contest Gewinner war, aber das ist ein solider Song, wo man sagt, sympathischer Vortrag, geht ins Ohr, alles gut. Aber der einzige andere Song, der wirklich eben kein 0815 Scheiß Song Contest Song war, war Österreich. Ich kenne die Melodie nicht, es ist glaube ich nichts zum Nachsingen, es ist unmöglich nachzusingen, aber selbst wenn ich nicht Österreicher wäre, Axel, warum kannst du mit diesem Sieg oder konntest du zumindest ein paar Minuten lang mit diesem Sieg wenig anfahren?
Das ist die falsche Fragestellung.
stell dir selbst die richtige Frage.
Also erstmal, ich habe ja gar nichts gehört. Also ich habe kein einziges Lied gehört.
Okay,
gut. Ich wusste ja überhaupt nicht, wie das Lied von Österreich war. Ich war Samstagabend eingeladen auf einem Geburtstag und dann sind wir aber relativ früh wieder gegangen, weil am nächsten Tag Programm war. Und dann waren wir irgendwie 10 Minuten, bevor die Punktevergabe war, waren wir zu Hause. Und da denkst du dir halt, ja gut, jetzt gucke ich auch die halbe Stunde noch die Punkte. Ich weiß aber überhaupt nicht, wer was gesungen hat. So, also es war überhaupt nicht, mir war das überhaupt nicht klar, was das österreichische Lied war, weil du siehst ja dann noch einmal diesen Schnelldurchlauf und in diesem Schnelldurchlauf gibt's 3 Sekunden, 5 Sekunden von dem Lied. Da siehst du ja nicht, was das für ein Lied ist. So. Und was ich dann was ich in den sozialen Medien dann gepostet habe, das war halt Shitposting, ne? Das war halt so, wie kann es Österreich wagen, uns 0 Punkte zu geben? Darum ging es ja. Es ging ja nicht darum, dass Österreich gewonnen hat. Das ist mir völlig egal. Es ging nur darum, dass wir keine Punkte aus Österreich bekommen haben.
Was ja völlig logisch ist, weil jetzt
überhaupt nicht.
Doch Fachwissen. Für uns haben ja Österreicher gesungen. Für uns haben ja zwei Österreicher gesungen. Dass der Österreicher
für uns zwei Österreicher.
Da musst du Stefan Raab fragen. Der wohnt bei dir um die Ecke. Der hat mich rausgesucht. Spinne,
das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ja, siehst du?
Also das war eine reine Missgunstbekundung. Gegenüber den furchtbaren Jurymitgliedern aus Österreich, da bleibe ich auch bei. Kann ja nicht sein, dass wir keine Punkte aus Österreich kriegen. Wer kommt denn im Sommer zum Urlaub nach Österreich?
Wer lässt die
Kuh? Die Holländer und die Deutschen.
Ja, wer lässt die Kuh? Ich weiß gar nicht, ob die Holländer einen Punkt von uns bekommen. Und waren die Holländer überhaupt im Finale? Ich glaube schon. Ich meine, ich hätte
die geringste Ahnung. Und wir haben euch doch 12 Punkte gegeben, oder nicht?
Das weiß ich nicht, weil die Werte.
Ich meine schon, dass Deutschland Österreich 12 Punkte gegeben hat, und da denke ich, was ist also?
Also das kann nicht sein, ja, das ist so.
Das kann er überhaupt nicht sein.
Ja. Wer hat er
dafür haben wir 12 aus der Ukraine bekommen. Für das Flugabwehrsystem. Vielen Dank.
Tom, hast du irgendwas davon mitbekommen oder bist du in dem Alter? Ich komme aus dem Alter nie raus, weil irgendwie finde ich das dann schon witzig, die ganze Veranstaltung.
Also ich habe es so teilweise geguckt. Mich regt's ja mittlerweile auf, weil das teilweise alles gleich klingt, so oder so. Was ich extrem eindrucksvoll gefunden habe, war die Show, die Schweizer da auf die Beine gestellt haben. Also ich habe bis jetzt noch nicht ganz verstanden, wie die das geschafft haben, innerhalb von 35 Sekunden immer diese Bühne umzubauen.
Ah ja.
Und dann da, beim einen steht dann eine Sauna da, beim anderen stehen Wälder da, keine Ahnung. Also das fand ich extrem faszinierend. Ich finde, dass die Schweizer da, hätte ich ihnen nicht zugetraut, aber die haben einen richtig guten Job gemacht. Also das fand ich sehr eindrucksvoll, unabhängig davon, dass im St. Jakobsstadion nebenan 35.000 Wahnsinnige waren, die gemeinsam Waterloo gesungen haben und das Ganze sich dann angeschaut haben. Ich kann mit der Musik teilweise echt nicht mehr viel anfangen. Ich muss auch sagen, ich habe beim ersten Zucken gesagt, ja, der Italiener hat mal ein hörbares Lied vorgetragen, aber das kann auch damit zusammenhängen, dass ich auch schon der älteren Generation angehöre. Ich habe mitbekommen, dass sich viele der jüngeren Generation, die ja dem ESC offensichtlich sehr zugewandt ist, darüber aufgeregt hat, dass der Este nicht gewonnen hat. Das war der mit Latte Macchiato, und bei dem du irgendwie den Eindruck hattest, dass er Beine hat, die wie Spaghetti sind, die weit über al dente hinausgegangen sind. Also Axel, falls du das mal angucken willst, da denkst du dir, da ist ein Schlangenmensch senkrecht.
Ich hab so ein paar Clips auf Social Media gesehen. Ja.
Also viele junge Leute haben wohl den Esten sehr gut gefunden. Okay. Aber gut.
Ich bin alt, ich bin steinalt. So,
wir gucken jetzt in die Zukunft und hoffen, dass nächstes Jahr in Hütteldorf der ESC stattfindet und dass wer könnte es denn moderieren?
Ja, also in Österreich, wir sind leider schon durch mit
Arabella Kiesbauer
und mit, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass Conchita Wurst gewonnen hat, und da haben, glaube ich, Arabella Kiesbauer und Miriam Weichselbraun moderiert vielmehr, und ich fürchte, viel jemand anderen haben wir nicht, was hätte ich fürchte.
Schade, dass Hermes Fettberg schon tot ist.
Oh ja,
das ist wahr. Das wäre
natürlich.
Das Schöne ist ja, dass der ORF schon angekündigt hat, er hat kein Geld, er muss ja sparen, und sie wissen überhaupt nicht, wie sie das hinkriegen sollen und wo sie die Kohle dafür zusammenkratzen sollen. Also.
Und das finde ich eben lustig, dass du jetzt gerade sagst, Tom, dass du das so beachtlich findest, wie die Schweizer das hinbekommen haben. Die haben ja Geld ohne Ende.
Die Österreicher. Offensichtlich.
Und jetzt höre ich irgendwie Olympiahalle Innsbruck, und da war ich schon mal. Viel zu klein aus meiner Sicht, aber ganz so viele Optionen haben sie nicht. Bergiselstadion vielleicht, schnell übertragen.
Vielleicht sollten sie den Schröcksi mal fragen. Schröcksi
hat alles.
Schröcksi hat alles.
Schröcksi gehört ganz Tirol.
Ja, Schröcksi, um das für Alex zu erklären, ist der ehemalige Präsident des österreichischen Skiverbandes und ein guter Vertreter des Schachtelhubers, wie man auch im süddeutschen Raum sagt. Also der kriegt alles irgendwie auf die Reihe.
Ja. Ob der Professor. Ich tippe auf Hangar 7.
Oh, auch das ist möglich. Ja,
das ist natürlich nicht schlecht, die Idee, aber das ist auch ein bisschen klein dafür, glaube ich. Ja.
Wir werden sehen. So,
ja.
Ich bin in diesen Sonntag, Axel, in der hundertprozentigen Überzeugung gegangen, dass der erste FC Köln aufgestiegen ist. Wie kam es dann zu dieser Ekstase im Müngersdorfer Stadion? Hätte es irgendeine Konstellation gegeben, in dem der FC nicht aufgestiegen wäre? Ich denke, nein. Oder doch?
Doch, klar. Wir hätten Vierter werden können.
Okay, dann verstehe ich es, bitte, ja.
Wir verlieren gegen Kaiserslautern, Paderborn gewinnt, Elversberg gewinnt. Dann sind wir Vierter.
Ach, okay, das habe ich überhaupt nicht so durchschaut. Ich denke mal, was ist da los? Axel, bitte.
Wir haben noch einen Punkt gebraucht, weil unser Torverhältnis halt schlechter war als das von Elversberg, schlechter war als das von Paderborn. Und wenn die drei Punkte holen, sind die punktgleich mit uns, haben aber das bessere Torverhältnis, im Fall von Elversberg sogar das deutlich bessere Torverhältnis. Und wenn wir keine Punkte holen, also verlieren, dann haben wir ja nochmal einen Abzug im Torverhältnis und dann sind wir Vierter. Also das wäre relativ einfach gegangen. Okay. Dass wir komplett rausgeflogen wären. Ist aber nicht passiert.
Friedhelm Funkel, um gleich bei dir zu bleiben, Axel, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, Philipp Seldorf in der Süddeutschen Zeitung hatte mir attestiert, dass er diese Struber-Weltuntergangsstimmung komplett umgedreht hat, dass es Überlegungen gäbe, dass er jetzt vielleicht sogar weitermacht, warum auch nicht? Ich meine, Dieter Hecking ist in der ersten...
Oh, da gibt's Gründe, warum auch nicht.
Ja, bitte, Axel, bitte, führe auf.
Also ich finde, man sollte diese Aufgabenstellung tatsächlich loslösen von dem, was im nächsten Jahr passieren wird. Friedhelm Funkel hatte die Aufgabe, für zwei Spiele die Menschen in Köln zu befrieden, die Mannschaft aufzubauen, seine große Ruhe in diesen Verein zu bringen und mit vielen Einzelgesprächen und mit vielen Motivationseinheiten der Mannschaft zu sagen, Leute, ihr seid besser als das, was ihr die letzten drei Monate gespielt habt. Mhm. Ich glaube, dass die Struber-Entlassung und auch die Christian-Keller-Entlassung komplett alternativlos war. Ich kenne auch keine andere Meinung. Dafür war der Fußball, der gespielt wurde, zu schlecht und die Ergebnisse haben halt auch nicht gestimmt. Und dieses Spiel gegen Regensburg, das 1-1, das hat in vielen von uns, also ich rede jetzt natürlich von Fans, ne? Ich rede nicht aus dem Verein, ich kann nicht für Funktionsträger oder Spieler sprechen, aber ich rede von mir und von den Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, das hat in uns tatsächlich was kaputt gemacht. Dieses Spiel war in seiner Dramatik so unterirdisch, dass irgendwas passieren musste. Ich glaube, mit Struber, mit der gleichen Ausgangslage, wären wir mit Struber nicht aufgestiegen. Ich glaube nicht, dass wir gegen Nürnberg gewonnen hätten, weil in der 90. Minute niemand mehr angelaufen wäre, sondern dann hätte man gesagt, so, wir ziehen uns zurück und halten jetzt den Punkt und dann haben wir wenigstens ein Endspiel gegen Kaiserslautern. Und ich glaube auch nicht, dass zu Hause gegen Kaiserslautern der gleiche Optimismus geherrscht hätte. Struber hat schon, ich will das gar nicht als Vorwurf werten, ne? Struber hat Ergebnisfußball spielen lassen und Struber hat versucht, einen pragmatischen Fußball spielen zu lassen. Das hat am Ende der Hinrunde funktioniert. In der Rückrunde hat es überhaupt nicht mehr funktioniert und zwar wirklich gar nicht mehr funktioniert. Es gab nicht mehr die Ergebnisse, es gab tatsächlich unterirdischen Fußball, der auch der Mannschaft irgendwann nicht mehr würdig war, wo man gesagt hat, wir sind schon besser fußballerisch als das, was da geboten wird. Und ich finde, man hat das unter Friedhelm Funkel in diesen zwei Spielen signifikant gemerkt, dass es individuelle Verbesserungen gab, schon gegen Nürnberg. Das war Florian Kainz war gegen Nürnberg ein völlig anderer Spieler. Jan Thielmann war ein völlig anderer Spieler. Luca Waldschmidt war ein anderer Spieler. Es gab eine völlig andere Raumaufteilung gegen Nürnberg. Und gegen Kaiserslautern hat sich das fortgesetzt. Und gegen Kaiserslautern, das muss man ganz klar so sagen, kam zum richtigen Zeitpunkt das beste Saisonspiel. Hm. Das ist auch nicht übertrieben. Und das hat auch nichts mit 4-0 zu tun, sondern es war halt von Anfang bis Ende ein völlig kontrolliertes, hochüberlegen geführtes Spiel, was unter Struber halt einfach nie vorgekommen ist. Na, wenn du zu Hause 1-0 gegen Ulm gewinnst, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast die drei Punkte, aber da geht ja niemand aus dem Stadion und lässt die Hose runter.
Na, ist das nicht auch, Axel, entschuldige, ist das nicht auch der Fußball von Peter Stöger damals gewesen in Liga 2? Oder war das bei Stöger?
Nee, bei Stöger in Liga 2 nicht, das war der Fußball von Peter Stöger in Liga 1.
Ah, okay.
Also in Liga 2 war das schon bei Peter Stöger ein anderer Fußball, weil du natürlich viel mehr Ballbesitz hast in Liga 2, weil du völlig andere Gegner hast und natürlich auch von der individuellen Klasse her anders agieren kannst als in der Liga 1. Und in der Bundesliga hat Peter Stöger dann versucht, halt diesen pragmatischen Ergebnisfußball zu spielen, was ja im ersten Jahr oder was... bis es da diesen Vorfall gab, ja auch hervorragend funktioniert hat. Ja. Wir sind mit Peter Stöger in den Europapokal gekommen.
Ja, also ihr habt die Straßen gestürmt von halb Europa. Großartig, auf eine gute, auf eine gute Art und Weise.
So sieht's aus.
Da gibt's auch andere Menschen. Jetzt ist der Name Miroslav, nein, der Name, der ist noch nicht gefallen, Tom, aber der Club Miroslav Klose, ich habe einen Softspot für Miro, weil er ist wirklich den harten Weg gegangen und hat für eine halbe Saison, glaube ich, in Vorarlberg gecoacht, wo niemand freiwillig hingeht. Aber darf er beim Club aus deiner Sicht zu Recht auch weitermachen?
Boah, jetzt aber. Klar darf er zu Recht weitermachen. Ich meine, in Abstiegsnot ist der Club nie geraten. Er hat zweimal ein bisschen hingeschnuppert, sogar an die Relegationsplätze. Und das alles immer vor dem Hintergrund, dass die Mannschaft doch relativ jung ist, dass zwischendurch halt auch Leute verkauft wurden. Insofern ja, darf er schon weitermachen. Allerdings denke ich, kannst du nicht auf Dauer dieses Narrativ bringen, dass du eine Mannschaft hast, die sich entwickelt. Dann musst du schon, finde ich, hergehen und ganz klipp und klar sagen, so, wir sind in Zukunft nur noch ein Ausbildungsverein, was der 1. FC Nürnberg ja mittlerweile ist. Da muss man nicht lang drum herum reden. Inwieweit Miroslav Klose da, ich habe manchmal ein bisschen so das Gefühl, dass das, wenn es drauf ankommt, deswegen passt er ja zum Club, wenn es drauf ankommt, dann kriegt der Club einfach die Kurve immer nicht. Das war in dieser Saison zweimal schön zu sehen. Sie hatten zweimal so eine Siegesserie, sag ich mal. Das war gegen Mannschaften, die dann letztendlich tatsächlich um den Abstieg gespielt haben. Und danach kamen regelmäßig die Mannschaften, die um den Aufstieg gespielt haben. Und da hat der Club dann eben nicht mehr gut ausgeschaut. Also grundsätzlich ist es beruhigend, dass es eine relativ sorgenfreie Saison war. Aber ja, ich würde jetzt da mir für die nächste Saison auch nicht zu viel vornehmen, wenn ich der 1. FC Nürnberg wäre. Also das ist schon... Ja, das ist schon limitiert, was da zur Verfügung steht an Spielern. Also er darf weitermachen, ja, aber er und der Verein müssen sich schon, finde ich, auch ein bisschen nach vorne entwickeln, weil sonst wird es die nächsten Jahre genauso dahin plätschern, wie es jetzt ein bisschen dahin geplätschert ist.
And that, our dear 12 listeners, concludes our Major League Baseball coverage.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
So, Big Show 712, da lädt man Axel Goldmann und Tom Eberlein ein, um über den Baseballsport zu plaudern. Aber es gibt halt so viele Themen, die wir etwas älteren Menschen, das sind Tom und ich, und die Junggebliebenen, das ist Axel, eben auch belegen. Ja? Die Aufstiege oder Weltmeistertitel der Fußballvereine. Ich habe am Wochenende zwar wenig Baseball gesehen, aber jetzt doch ein, zwei Podcasts gehört. Und ich möchte da anschließen, Axel, du warst vor zwei Wochen, was glaube ich, als ich mit Tom und Matthias Ondracek über Juan Soto gesprochen habe, nicht dabei. Für mich hilflos oder unendlich overpaid, auch wenn ich auf seine Statistiken schaue, in seiner Career-Statistiken. Und jetzt an diesem Wochenende gab es die Subway Series, die Yankees haben zwei gewonnen, die Mets haben eines der drei Spiele gewonnen. Und Juan Soto hat, glaube ich, auch gegen die Red Sox im Spiel danach, ist einfach nicht aus der Box rausgekommen. Und jetzt frage ich dich einfach mal ganz platt, overrated, stimmst du dazu? Wenn ja, um wie viele Schillinge?
Nee, ich stimme ehrlich gesagt nicht zu.
Okay.
Klar ist der Vertrag von Juan Soto, das ist absurd. Na, also da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Da ist er aber ja nicht der Einzige in der MLB, der so einen Vertrag hat. Was Juan Soto macht, ist unabhängig von seinen eigenen Statistiken, ist, er beschützt natürlich alle, die um ihn rumspielen. Pete Alonso, Francisco Lindor, Brandon Nimmo, du hast mit Juan Soto dort ein Puzzlestück, was das Line-Up halt so tief macht, dass du als gegnerischer Pitcher nicht drumrum pitchen kannst. Du musst halt jeden Pitcher angehen. Und ich glaube nicht, dass Juan Soto tatsächlich overrated ist in seiner Wichtigkeit, in seiner insgesamt Wichtigkeit für das Team. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie seine Statistiken sind. Er ist, glaube ich, bei irgendwie 250 oder so im Average, ist aber über 800 im OPS. Er ist positiv im Wins Above Replacement, irgendwo bei zwei Spielen. Und zwei Spiele können in dieser Division, in der sich die Mets befinden, am Ende schon den Ausschlag geben. Und ich glaube, für die Mets ist es eine Kosten-Leistungs-Rechnung und ich glaube, dass die bisher aufgeht. Ich würde Juan Soto nicht als Fehleinkauf deklarieren, auf gar keinen Fall. Auch wenn jetzt die letzte Woche für die Mets, ne, sie verlieren 2 von 3 gegen die Yankees, das tut weh, logisch. Sie verlieren die ersten 2 gegen die Red Sox, ist wahrscheinlich auch nicht optimal. Und hast halt mal eine scheiß Woche dazwischen. Entschuldigung, darf man das hier sagen?
Unbedingt.
Im öffentlich-rechtlichen Podcast. Hast du mal dazwischen, aber die Mets haben ja keine schlechte Saison gespielt bisher. Und es ist ja nicht so, dass die Papiertüten ausgepackt werden bei den Mets aktuell. Und ich glaube, dass Juan Soto da schon einen gewissen Anteil dran hat, dass er halt im Line-Up diese Tiefe schafft, die vielleicht die Mets im letzten Jahr noch nicht in diesem Maße hatten.
Okay. Ja, gut. Gute Argumente dafür. Mets
gegen Tom ist sauer.
Nee, ich bin gar nicht sauer. Was mir halt aufgefallen ist am Wochenende, ist, wenn er trifft und rennt dann nicht zur ersten Base. Also es gab ja diese eine Szene, wo er einen Single geschlagen hat, wo, wenn er nicht geguckt hätte, wenn den Ball letztendlich fängt, dann wäre er locker zur ersten Base gekommen. Aber er hat halt erstmal ein bisschen dumm geschaut und dann hat er beschlossen, er rennt doch los und dann ist er zu spät gekommen. Also so diese Basics, die du halt als Baseballspieler schon verinnerlichen solltest, dass du halt einfach losrennst, koste es, was es wolle. Und da waren halt ein paar Szenen dabei, die waren jetzt nicht so prickelnd.
Grundsätzlich, aber das weißt du ja vorher, wenn du Juan Soto kaufst.
Ja, das ist schon richtig, aber macht natürlich einen schlechten Eindruck, ne? Wenn du so einen Haufen Geld verdienst und dann magst du nicht mal die Basics. Oder fühlst dich nicht dazu berufen, die Basics, also dich da reinzuhauen. Grundsätzlich gebe ich dir natürlich völlig recht. Der macht halt die Spieler um ihn herum besser, weil er eben Juan Soto ist und halt immer gefährlich ist. Das Gleiche ist zum Beispiel halt bei den Chicago Cubs, wenn ich auf die mal kurz verweisen darf, mit Kyle Tucker. Der ist jetzt auch nicht gerade so toll schon, wie man es von ihm erhofft, aber er macht halt die ganzen Leute um ihn herum einfach besser, weil, wie du schon gesagt hast, du kannst um ihn nicht herumpitchen und solche Leute tragen natürlich eine ganze Line-Up. Es ist aber, ob man dafür jetzt dann so viel Kohle rausschmeißen muss, weiß ich nicht. Aber wenn es der Markt hergibt, mein Gott, wäre blöd, wenn das nicht nimmt, gell?
Um Gottes Willen, er ist Independent Contractor. Kein Vorwurf an ihn, wenn die Mets ihm da, am Ende 5 Millionen mehr als die Yankees zahlen, dann soll er den
nehmen, ja? Also es gibt ja so eine Statistik, das muss man vielleicht kurz erklären. Es gibt ja so eine Statistik, die nennt sich Wins Above Replacement. Das heißt im Prinzip, wie viele zusätzliche Siege bringt dir ein Spieler im Vergleich zu einem anderen Spieler.
Zu einem Durchschnittsspieler.
Durchschnittsspieler. Genau. Da ist im Augenblick Aaron Judge ganz weit vorne. Der hat einen VAR von über 4. Und auf Platz 2 ist übrigens Pete Crow Armstrong, der hat, glaube ich, sowas um die 3 und dann kommt Otani auch so um die 3 ungefähr. Da ist allerdings der Kollege Soto nicht unter den ersten, wenn ich mich nicht verguckt habe, nicht so unter den ersten 60, 70.
Ich sag ja, er ist irgendwo bei 2.
Ja.
Und oder 1,5, 2 ist ja egal. Und das kann dann halt am Ende in der National League East schon den Ausschlag geben, dass du ja, dann einen Spieler hast, der dein Team einfach 2 Spiele besser macht als, als ein Durchschnittsspieler. Und dann hast du die 2 Siege mehr auf dem Konto und hast dann vielleicht genau diese 2 Siege, die dir zum Divisionssieg fehlen.
Ja, ja, und genau, und wie du halt schon gesagt hast, er macht halt die Leute um sich herum einfach besser. Also, ich meine, Lindor hat einen guten VAR, Alonso hat einen guten VAR, also es ist ja nicht nur dann auf die eine Person bezogen, sondern halt auch auf die anderen Leute bezogen. Insofern, ja, ob er sein Geld wert ist, weiß ich jetzt nicht, aber er ist auf alle Fälle... Ja,
aber
ist
wer
auf
ist es? Fälle, das ist Shohei Ohtani 3 Milliarden Dollar wert.
Natürlich nicht.
Ja, alles gut. Du kannst, ja, wie willst du das einrechnen? Sportlich kann man es eh nicht einrechnen, aber okay, wenn in Japan 3 Milliarden T-Shirts verkauft werden oder Trikots von ihm, muss es irgendwie reinbekommen.
Die Mets spielen nicht umsonst so gut und sie spielen auch deswegen so gut, weil eben auch Juan Soto da ist. Also das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Das ist schon klar.
Das ohne klassisches Starting Pitching, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Jetzt Axel für unsere 12 Hörer da draußen, die sich beim Baseball nicht so wahnsinnig gut auskennen. Also Mets gegen Yankees, Subway Series, dann gab es die Freeway Series, auch zwischen den Angels und den Dodgers. Und ich weiß gar nicht, wie das Teil in Chicago heißt, aber als...
Der North-South Clash.
Ah, okay, ja. Okay, der North-South Clash. Also Clash. Man würde sagen, im deutschen Land, auch in Österreich, ist ein Derby. Und
es war eine Derby-Woche sogar jetzt. Es war eine Derby-Woche, die war leiwand.
Die war urleiwand sogar.
Leiwand.
Und die Frage ist, oder ist das, speist sich das immer, ist das immer noch so attraktiv, wie es vor, keine Ahnung, wie lange es jetzt das Interleague-Play gibt, vor 15 Jahren waren? Bist du Purist, Axel, wo du sagst, schöner war es eigentlich schon, als sich die National League Spieler und die American League Spieler nur beim All-Star Game dazu eine Exhibition und dann eben erst zur World Series
gesehen. Zur World Series gesehen haben. Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich finde Interleague Spiele schon in Ordnung und ich finde, wenn du die Möglichkeit hast, so eine Subway Series zu veranstalten oder in Kalifornien so eine Bay Area Series zwischen den Giants und den Athletics, dann ist das mal unabhängig davon, ob es jetzt überall wirklich Rivalität gibt, ne, weil das Beispiel Giants gegen Athletics, da ist ja keine wirkliche Rivalität mehr da. Das finde ich schon in Ordnung. Und es waren ja nicht nur Interleague Derbys, ne? Es war ja auch zum Beispiel das Texas Derby, Houston gegen die Texans. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn man dann mal sagt, pass auf, wir stellen die Woche mal unter ein Motto und sagen, jetzt machen wir mal eine Serie, wo wir vielleicht ein bisschen auch Geschichten erzählen können. Ne? Und gerade so eine Serie wie in New York, da kannst du ja als übertragener Sender kannst du ja ganze Tage mitfüllen. Ne? Das finde ich völlig in Ordnung.
Und es ist ja auch gut für die Zuschauer, muss man sagen, ja, oder für eben, die Fans. Ne? Ich meine, wenn du darauf hoffen musst, dass sich diese Mannschaft oder dass du diese Leute dann erst in der World Series oder beim All-Star Game triffst, weil das ist schon ein bisschen fad. Du willst dann halt einfach auch, was weiß ich, du willst dann einfach auch Juan Soto sehen, wie er gegen Aaron Judge spielt. Du willst halt diese Lokalderbys sehen. Du möchtest die Leute aus der American League, die Besten gegen die National League sehen und willst nicht einfach bis zum Saisonende warten und dann tritt's vielleicht auch gar nicht ein. Also das ist doch, ich finde es super.
Ja. 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 Gut, ich kann mich noch erinnern. So alt bin ich schon. Da habe ich sogar in New York gelebt. 2000 war es. War es 99 oder 2000, die Subway Series? Es müsste... Damals war es in Wirklichkeit... War es 99 oder 2000? Ich meine 99. Wo Roger Clemens gegen Mike Piazza und Clemens wirft dann den abgebrochenen Stick in Richtung Piazza, weil er möglicherweise eine Substanz eingenommen hat, die sein soziales Empfinden ein kleines bisschen geschwächt hat. Möglicherweise, wohlgemerkt.
Wie oft waren denn die Yankees um die Jahrtausendwende hintereinander Meister? Dreimal oder viermal?
Ne, sie waren 97 war es Cleveland, sie waren 96, dann 97 war es nicht Cleveland.
2000 war die Serie.
Genau, 98 war gegen San Diego, 99 war gegen Atlanta, glaube ich, und 2000 war gegen die Mets. Und danach, genau. Danach war es fertig. Danach kam nur noch 2009, wo sie gegen die Phillies gewonnen haben. Herrliches, gefährliches Halbwissen. Ich glaube, das ist sogar bestätigt. Danke, Axel. Danke, Tom.
Gerne, gerne.
Pause.
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Womit fangen wir an? Fangen wir mit dem Giro an, der nicht zu seinem Recht kommt in dieser Woche. Nächste Woche mit 99%iger Wahrscheinlichkeit. Dann bin ich schon in Roland-Garros und dort werden auch Christoph Leuchtenberg vom SED und ja, der Kaiser, Sebastian Kaiser, werden auch dort sein und da können wir über den Giro, denke ich, dann face-to-face ausführlich plaudern. Ich habe am Dienstag das Einzelzeitfahren gesehen, das ja auch, wer es auch gesehen hat, dadurch geprägt war, dass es hinten raus nass geworden ist und dass also die Bedingungen gewechselt haben. Primoz Roglic hat schlechtere Bedingungen gehabt, hat noch relativ viel daraus gemacht. Jetzt ist bei Roglic natürlich immer die Gefahr, dass es ihn hinprackt, weil das ist halt einfach Roglic, der irgendwie taugt er mir, aber wenn irgendwo ein Unfall aufzunehmen ist, dann ist er auf jeden Fall dabei beim großen Preis. Das habe ich am Dienstag gesehen. Aber wie gesagt, der Giro läuft uns gewissermaßen nicht davon, auch wenn wir dann kommende Woche schon in der Endphase sind. Aber das wird mit Christoph Leuchtenberg und vielleicht mit dem Kaiser. Sebastian Kaiser, der mittlerweile, glaube ich, schon 600 Fußballstadien besucht hat für Footology. Oder Footology heißt die App. Und ich bin zu blöd, dass ich meine letzten beiden Spiele eintrage. Anyway. Also, Giro, come next week. Nächstes Thema, das natürlich anzusprechen sich gelohnt hätte, die Eishockey-WM. Ich habe Sash Banderman kurz kontaktiert, aber in diesem Zeitfenster, wo es gegangen wäre und ist und überhaupt hätte sein sollen, am Mittwoch, da war er nicht verfügbar. Und man hätte natürlich trefflich über das Ausscheiden der deutschen Mannschaft vor dem Viertelfinale sprechen müssen. Ich habe bis zu diesem Spiel gegen Dänemark auch nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber das Spiel gegen Dänemark schon. Es war gut. Es war spannend natürlich hinten raus und was man auch gesehen hat ist, also ich weiß nicht, ob es viel schwierigere Übungen es gibt im internationalen Sport, als im Eishockey einen Penalty zu versenken. Die Dänen haben die ersten beiden reingeschmissen, die Deutschen haben alle vier vergeben. Zwischenzeitlich die Dänen haben Nummer 3 und 4 auch vergeben, also es oder die Torhüter haben gehalten. Das hat Rick Goldmann natürlich auch gesagt, für all diejenigen, die das erste Mal beim Eishockey zugeschaut haben am Dienstagabend, dass es der Torwart ganz klar im Vorteil ist. Ich sage auch im Handball übrigens, wenn Andy Wolf in der Kiste steht, dann sehe ich da auch eher Andy Wolf im Vorteil, aber beim Eishockey ist es noch frappierender. Deutschland ausgeschieden, nachdem sie die ersten drei Spiele gewonnen haben, aber die nächsten vier dann verloren. Und ohne große Schadenfreude, einfach nur mit ein bisschen Erstaunen, nehme ich zur Kenntnis, dass Österreich im Viertelfinale angekommen ist, aus der anderen Gruppe wohlgemerkt, gegen die Schweiz, da werden sie verlieren. Das Spiel findet heute möglicherweise schon vor der Ausstrahlung dieses Segments statt. Da werde ich aber hoffentlich gerade angekommen sein in Paris, aber für Österreich ein lässiger Erfolg insofern, ich habe es ja letzte Woche, glaube ich, gesagt, es war wieder mal so typisch, dass gegen Finnland wird ein Tor aberkannt, keine Ahnung, ob das jetzt zu Recht aberkannt wurde oder nicht, aber das wurde aberkannt den Österreichern, dann spielen sie nicht unentschieden, nehmen da zumindest den Punkt mit, spielen ein starkes Match gegen die Schweden, verlieren das aber. Ja, und dann wäre es der Klassiker gewesen, dass sie dann ihre Must-Win-Spiele eben nicht gewinnen. Haben sie aber gegen die Slowakei, dann vor allen Dingen das 5-2 gegen Frankreich, war richtig und wichtig. Gewinner gegen Slowenien und haben am Dienstag dann auch Lettland besiegt mit 6-1 und sind also ins Viertelfinale eingezogen. Das ist schön, aber nur dank Heiko Olderb kann ich überhaupt einen österreichischen Nationalspieler aktuell nennen. Früher mal war das alles anders, als die Austro-Kanadier noch am Start waren, mit Greg Holst im Tor, mit Brian Stankiewicz, typischer Österreicher. Jetzt ist Marco Kasper der Einzige, den ich kenne. Also ich kenne ihn nicht persönlich und ich würde ihn noch nicht kennen, außer durch das Ausschlussverfahren, wenn er hier im Wohnzimmer in den David Alaba Studios sitzen würde. Aber Heiko hat ihn mir schon öfter ans Herz gelegt. Und apropos Österreich, das dritte Thema, über das ich nicht sprechen kann, weil ich seit Sonntagabend nicht gut schlafe. Ich schlafe sowieso nicht gut, aber seit Sonntagabend besonders schlecht. Ist diese debakulöse Vorstellung des SK Bundegammer Sturm Graz bei Rapid Wien? Wer hätte gedacht, dass die Austria in Wolfsburg gewinnt? Sturm hätte einen Punkt gereicht in Wien bei Rapid und da muss man jetzt ein kleines bisschen zurückgehen. Ich war am letzten Freitagabend bei einem Spiel der zweiten Liga in Volzberg mit meinem Kumpel Peter und wir haben uns angeschaut, Volzberg gegen den Floridsdorfer AC. Und der Peter erzählt mir, ja, er war vor ein paar Wochen mit seinem Neffen bei Rapid, beim Spiel von Rapid gegen den Wolfsberger AC in Wien im, ist es das Generali-Stadion? Nein, die Allianz, das Allianz-Stadion ist es natürlich. Generali ist die Austria, Allianz-Stadion. War ich ja auch schon dort gemeinsam mit Thomas Wagner. Und das muss man den Rapid-Fans natürlich lassen. Abgesehen von Sturm ist bei Rapid die beste Stimmung, wobei auch der LASK sehr, sehr gute Stimmung. Habe ich letztes Jahr ja, glaube ich, hoffentlich erwähnt. Okay, Peter zahlt dort also für sich selbst mehr als 50 Euro. Eintritt für ein Spiel Rapid gegen Wolfsberger AC. Für seinen Neffen zahlt er mehr als 40, war also knapp einen Hunderter los für diese eher traurige Partie. Aber wenn man schon mal dort ist, dann zahlt man das auch. Und sagt, Sturm kann dieses Spiel nicht verlieren. Es ist völlig unmöglich, weil Rapid so verunsichert ist. Die können keinen Pass über 3 Meter spielen. Und das hat mir natürlich sofort dann gesagt, dass Sturm dieses Spiel verlieren wird am Sonntag, was dann auch passiert ist. Weil Rapid bis dorthin alles verloren hat, nur die beiden Wiener Stadtderbys, nicht gegen die Austria, was andererseits wieder gut für Sturm war. Aber natürlich verliert Sturm dieses Spiel 1-3. Es hat in der zweiten Hälfte mal ganz kurz ein Aufflackern gegeben, wo man gedacht hat, okay, das könnte gehen. Als Sturm das 1-2 geschossen hat, aber dann relativ bald das 1-3. Ja, und jetzt kommt es eben zu dieser unsäglichen Konstellation, dass am Samstag um 17 Uhr Sturm zu Hause gegen den Wolfsberger AC spielt. Erinnert euch bitte, Coach Alfred Tatar hat gesagt, der Wolfsberger AC wird österreichischer Meister. Und wenn die in Graz gegen Sturm gewinnen, der WAC, das ist ein Angstgegner von Sturm. Sturm hat mit Ach und Krach jetzt in der Meisterrunde 2-2, nein, was 1-1? 1-1 war es, glaube ich. Jedenfalls unentschieden gespielt in Wolfsberg. Jetzt reicht Sturm zu Hause ein Unentschieden. Und Achtung, 10 Euro in irgendein Schwein, das herumsteht, auf Unentschieden spielen geht nicht. Ich sehe hier eine furchtbare, furchtbare Zitterpartie, wo der WAC dann in der 62. Minute aus einem Konto heraus, trotz allem, die müssen gewinnen, das 1-0 schießt und Sturm das nicht ausgleichen kann. Und dann, die Austria wird gleichzeitig gewinnen, davon gehe ich aus. Das würde in jedem Fall bedeuten, dass Sturm dann nur Dritter ist, was Wahnsinn ist, wenn man 2 Runden vor Schluss mit 6 Punkten Vorsprung führt. Also das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ich kann nicht schlafen seit Sonntagabend, obwohl ich es vorhergesehen habe, dass Sturm bei Rapid nicht gewinnt. Ja, ich werde es mir in Paris, ich werde es über den Ergebnisticker mir anschauen. Live ertrage ich das nicht. Also ich weiß dann übrigens nicht, wenn der WAC und wenn die Austria beide gewinnen sollten, ob dann nicht vielleicht doch die Wiener Austria österreichischer Meister wird, weil dann wird eben aus diesen 3 Mannschaften Sturm, Wolfsberg und Austria, wenn die punktgleich sind am Ende, nur diese 3, die Spiele dieser 3 untereinander verglichen und Sturm ist auf jeden Fall letzter. Wenn jetzt die Austria in Wolfsberg gewonnen hat, dann gehe ich fast davon aus, dass die Austria Meister werden könnte. Würde mir auch nicht passen. Mir wird gar nichts passen, außer dass Sturm Meister wird. Das wäre Wahnsinn, wie gesagt. 6 Punkte, Vorsprung, 2 Runden vor Schluss. Hört mir doch auf.
Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 712 geht weiter. Sie geht weiter mit der National Basketball Association und das heißt in dieser Woche mit dem NBA-Chefkoch, mit Sepp Dumitru. Hi Sepp.
Hi Jens.
Sonntagabend war eine ganz, ganz günstige Zeit, um wirklich zu einer christlichen Zeit NBA zu schauen und das war das siebte Spiel zwischen den Nuggets und den Oklahoma City Thunder und Nikola Jokic hat alles gegeben, das kann man sagen, aber Sepp, ich habe mit fortlaufendem Spiel fast sowas wie Verzweiflung im wahrscheinlich oder beim wahrscheinlich besten Basketballspieler der Welt gesehen und ich weiß nicht, ob er daran verzweifelt ist, dass an ihm ein Foul nach dem anderen angestellt werden durfte, das nicht gepfiffen wurde, oder ob er verzweifelt war, dass keiner seiner Mitspieler von außerhalb des 3-Meter-Kreises auch nur irgendwas getroffen hat. Wie hast du dieses Spiel gelesen?
Ja, das hast du schon im Prinzip richtig analysiert. Ich glaube, das waren die beiden großen Verzweiflungen des Nikola Jokic in Game 7. Durfte viel ruppiger verteidigt werden von Alex Caruso vor allem, dem viel, viel kleineren als Jokic, Oklahoma City Thunder Verteidigungsspezialisten. Caruso, einer der besten Verteidiger der Liga, aber 100 Pfund leichter als Jokic. Und leider, aus welchen Gründen auch immer, hat die NBA das schon immer so gehandhabt, dass kleinere Spieler gegen größere Spieler einfach viel, viel schrecklichere Dinge anstellen dürfen, die dann nicht als faul interpretiert werden. Da darf dann ein bisschen mehr geschoben werden, da darf ein bisschen mehr gezogen werden, da darf man ab und zu auch mal auf den Rücken klettern. Und Jokic ist nicht der erste Riese, dem das so geht, aber Jokic ist wahrscheinlich wie kein anderer Spieler in der NBA Opfer eben dieser nicht gepfiffenen Fouls. Man kann nicht jedes Foul abpfeifen, das will kein Fan. Man will auch den Spielfluss dahingehend nicht so beeinflussen, dass da jede Sache abgepfiffen wird, aber Jokic vor allem gegen kleinere und das gegen anderen Riesen auch schon so, da ist er natürlich im Nachteil, weil wenn er mit ähnlicher Kraft dagegen vorgeht, dann überrennt er den armen Caruso und dann ist es ein Offensivfoul und nochmal ein Offensivfoul und dann sitzt er viel schneller auf der Bank, als ihm lieb ist. Having said all that, dessen zum Trotz die Denver Nuggets katastrophal und vor allem aufgrund der Verletzungen von Aaron Gordon. Jeder weiß, dass der sich damit irgendwelchen wahrscheinlich Horst-Schenkeleisern oder irgendwas fit spritzen lassen musste, damit er überhaupt auflaufen kann. Also sehr mutig, Respekt an Aaron Gordon, aber das ist eine Oberschenkelverletzung, die im Normalfall ja 3-4 Wochen Pause braucht mindestens, dass er da trotzdem gespielt hat. Drei Tage, nachdem er sich da verletzt hatte. Das ist natürlich schon ein Riesenhandicap. Und dann Michael Porter Jr., die ganzen Playoffs schon mit der Schulterverletzung auch nicht ansatzweise derjenige, der er sein kann, derjenige, der er war bei Denvers Titelgewinn. Und dann gehen dir so irgendwann langsam die Pferdchen aus. Ja, also Jamal Murray auch größtenteils abgemeldet, bis auf wenige grandiose Performances in dieser Serie. Und dann bist du auf einmal 3-5. Von der Bank kam sowieso nicht. Dieses Team ist katastrophal zusammengestellt worden von dem damals noch aktiven General Manager Calvin Booth. Der wurde ja gefeuert mit Michael Malone 3 Tage vor Ende der Regular Season. Also insgesamt Denver einfach zu dünn. Und das soll trotzdem nichts wegnehmen von Oklahoma City, denn die sind eigentlich perfekt zusammengestellt. Die wurden im Sommer durch eben Caruso und durch Hartenstein auf den kleinen Schwachstellen perfekt getuned und das ist einfach ein unfassbar tiefes Team. Die haben einfach viel zu viele Waffen und die kommen über 48 Minuten und wenn du da 2-3 Minuten pennst, dann ist es sofort ein Run. Ballverluste bis zum Gehtnichtmehr und die mützen sie dann im Tempo-Gegenstoß in Punkte um. Also OKC mit einem klaren Blowout-Sieg, aber auch die bessere Mannschaft. Denver hatte eine Chance vorher in der Serie, in Spiel 4, glaube ich, in Spiel 5, das Ding ein bisschen klarer zu gestalten und vielleicht dann zu gewinnen. Aber insgesamt muss da, glaube ich, ein bisschen Arbeit getan werden, was den Kader anbelangt. Da gibt's einfach nicht genügend Shooter um Jokic herum. Da wird das Spielfeld dann viel zu klein. Da kommen dann die Hilfe. Da hat man auch am Sonntag gesehen, hast du bestimmt auch gesehen, so immer wieder 2, 3 Leute auf dem drauf, manchmal 4. Und wenn du das nicht bestrafen kannst, wenn du deine offenen Würfe nicht triffst, wenn du 30% nur von der Dreilinie wirfst, dann brauchst du dich nicht wundern gegen ein elitäres Defensivteam, eines der statistisch besten Defensivteams aller Zeiten wie OKC. Die nutzen das beinhart aus.
In der Tat. Und haben ja auch beinhart das erste Spiel jetzt schon gegen die Timberwolves gewonnen, 114-88, was eh wurscht.
Ähnliche Story. Ja, genau, ähnliche Story. Also auch wie da wieder alle in der Defense rangeklotzt, haben sogar kleiner gespielt als gegen Denver. Aber auch da wieder Ballverluste provoziert, dann im Tempo-Gegenstoß umgemünzt. Das ist eben die große Stärke der OKC Thunder. Die haben eine Halbzeit lang katastrophal getroffen und waren trotzdem nur, ich glaube, 4 Punkte hinten zur Halbzeit und dann kam 17-2 Run und dann am Ende war es eine Packung. Also 30 Punkte mehr in der zweiten Halbzeit erzielt als Minnesota. Und bei denen ähnliche Story, also bis auf Anthony Edwards, der sich da am Sprunggelenk verletzt hatte und Julius Randle, der fantastisch gespielt hat, Rest des Teams, keine 50 Punkte, alle zusammen aufs Scoreboard gebracht. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht gegen dieses fantastische Thunder-Team.
Jetzt habe ich als peripherer Beobachter ja mir gedacht, okay, Denver mit Nikola Jokic, also Dynasty ist natürlich viel zu hoch gegriffen, aber da sollten schon 1, 2 Titel mehr drin gewesen sein bis jetzt. Dasselbe habe ich mir dann irgendwie auch gedacht, naja, Milwaukee damals mit Giannis, das schaut auch nach 2 oder mehr Titeln aus, aber muss ich mir jetzt selbst auch als Beobachter eingestehen, so ein NBA-Titel ist richtig precious. Den kriegt man nicht geschenkt und da müssen unfassbar viele Dinge zusammenspielen.
Ja, erstens das, also es ist unfassbar hart. Wir sehen auch in diesem Jahr wieder, dass ich sag immer, und ich bin da nicht der Einzige, aber jeder, der das seit langer, langer Zeit beobachtet und immer drauf schaut, der Unterschied auch zwischen der regulären Saison dann und den Playoffs. Am Ende gewinnt nicht das beste Team. Am Ende gewinnt das beste gesunde Team. Und nicht von ungefähr haben sowohl OKC als auch Minnesota, als auch die New York Knicks, als auch die Indiana Pacers, keiner ihrer Leistungsträger ist verletzt. Die sind fit und genau deswegen stehen die am Ende auch noch da. Alle anderen, die wir gesehen haben, ja, ein Tatum, unfassbar schwere Verletzung, ein Jahr raus, ein Damian Lillard in Milwaukee, andere auch, die Golden State Warriors ohne Steph Curry, die Cleveland Cavaliers, die zwischendurch ohne 3 ihrer Starter ran mussten und deswegen gegen die Pacers verloren haben am Ende. Also es ist schwer genug, gesund zu bleiben und dann da zu sein, wenn es drauf ankommt, im Mai und im Juni in den Playoffs. Und noch viel schwerer kommt dazu, dass wir in einer ganz neuen Ära sind. Der Commissioner wollte, genau wie die meisten Besitzer, so viel Parität wie möglich. Und die Zeiten, in denen es diese Dynastien überhaupt noch gab, die sind im Grunde genommen vorbei. Also es ist nicht mal ein Back-to-Back-Titel ist mehr vorstellbar. Es wird jetzt der 7. neue Champion in 7 Jahren sein. Das gab es noch nie in der Geschichte der NBA. Und wir sind jetzt bei mittlerweile fast 80 Jahren NBA-Historie. Also noch nie gab es so viele neue Champions innerhalb eines so kurzen Zeitraums. Der Tarifvertrag macht es schwerer als jemals zuvor, ein Championship-Team auch beisammen zu halten. Ja, wenn du jetzt die Denver Nuggets nur als Beispiel nimmst. Die mussten Rotationsspieler ziehen lassen aus finanziellen Gründen und haben es zweimal versäumt, den Kern dieses Championship-Kaders von 23 zusammenzuhalten. Und deswegen ist es fast unmöglich geworden, A, nach oben zu kommen und B, wenn du dann oben bist, dich da oben zu halten. Weil selbst wenn du es mal geschafft hast, Spieler bekommen dann größere Verträge, dann kommt ja diese quasi Hardcap. Es ist kein Hardcap an sich, aber es wird wie ein Hardcap im Endeffekt angewandt. Du musst dann Spieler abstoßen. Die Boston Celtics haben jetzt dasselbe Problem. Ja, bei den Celtics hat man gesagt, das ist eine Dynastie. Die Celtics haben auch nur einen Titel gewonnen. Sind das erfolgreichste Team des Ostens in den letzten Jahren und sind jetzt in einer ganz, ganz schwierigen Bredouille. Tatum ist ein Jahr raus. Das Team ist unfassbar teuer. Das sind fast 200 Millionen oder mehr als 200 Millionen, je nachdem, welche Option man jetzt da zieht. Die werden wahrscheinlich einen Kristaps Porzingis abstoßen müssen, einen Jeru Holiday abstoßen müssen, müssen vielleicht sogar darüber nachdenken, einen Jaylen Brown abzustoßen, nur um da jetzt aus dieser Cap-Hölle rauszukommen, während Jason Tatum sich ein Jahr erholt. Also da wird Brad Stevens, der Präsident, alle Hände voll zu tun haben, um eben A, das finanziell einigermaßen seine Schäfchen ins Trockene zu bringen und B, eben diesen Kern nicht komplett auseinanderzureißen. Aber es ist schwerer denn je geworden, so ein Team beisammen zu halten. Und Denver hat nach wie vor Jokic. Denver hat nach wie vor eben den Nukleus dieses Championship-Kaders, ja, mit Jokic, Murray und Gordon bist du gut aufgestellt. Aber außer Christian Brown bin ich mir nicht sicher, dass ich da irgendjemanden behalten wollen würde, um da ein Championship Kader wieder auf die Beine zu stellen. Also wenn da richtig gearbeitet wird, die müssen jetzt erstmal noch einen Manager einstellen, aber Booth hat da katastrophale Arbeit geleistet. Also es ist auch schwer, dann mit ja sehr, sehr tiefen Draftpicks sich dann aufzustellen. Es ist eine sehr, sehr delikate Arbeit. Und jetzt mal schauen, von diesen vier Teams, von denen drei noch nie einen NBA-Titel gewonnen haben und die New York Knicks vor gefühlt 100 Jahren, das waren mehr als 50, wie viele von denen sich da oben halten können, denn auch die werden dieselben Probleme. Viel zu hohe Payroll und dann musst du dann schauen, wen ersetzt du wie. Das wollte der Commissioner so, das wollte die NBA so, aber ich bin mir nicht sicher, dass das die beste Lösung für Fans ist. Parität ist ja schön und gut, aber wenn du jetzt jede erfolgreiche Arbeit, die du leistest, Jens, wenn die dann, heute hast du Erfolg und morgen wird alles wieder eingerissen, weil das von oben so oktroyiert wird. Ich weiß nicht, ob das im Sinne des Betrachters ist.
Jetzt hast du den Commissioner schon mehrmals angesprochen und früher mal hätte mir gesagt, Conventional Wisdom würde jetzt sagen, Adam Silver sitzt zu Hause und weil ihm gerade langweilig ist, ruft er mal bei den Betroffenen und Schiedsrichtern an und sagt, wisst ihr was, nichts würde der NBA besser tun, als wenn die New York Knickerbockers mal ganz sicher ins Finale kämen und noch besser, wenn sie endlich, ich glaube 1974 oder war es 73, wo sie den letzten Titel gewonnen haben, damals noch mit Walt Clyde Frazier, a little wheeling and dealing, a little huffing and puffing, und ich habe ihn ja jahrelang, also seit jahrelang, als ich in New York gelebt habe, 2 Jahre lang war es, als Color Man bei den New York Knicks als Kommentator miterlebt, aber gilt dieser Conventional Wisdom noch, dass der letzte große verbliebene Markt jetzt, dass es eben für die NBA tatsächlich am besten wäre, wenn die Knicks, in der Außendarstellung, wenn die Knicks diesen Titel gewinnen würden?
Ja, das Fans werfen ja vor allem, wenn es ihr Team betrifft, der NBA immer vor, da immer viel zu viel einzugreifen. Ich sag mal so, die Allegations, die Vorwürfe, die gibt's nicht von ungefähr. Da wurde ab und zu sicherlich hier und da mal nachgeholfen. Aber wenn es jetzt nur um Big Market Teams gehen würde, dann hätten wir nicht Indiana, Oklahoma City und Minnesota in den Conference Finals. Das sind 3 Small Market Teams. Die Knicks, das einzig große Team. Und New York hätte ja eigentlich, wenn es nach der NBA ginge, auch nicht gegen die Celtics gewinnen dürfen, weil die Celtics sind populärer und die Celtics sind besser für den Geldbeutel für die NBA. Also Celtics, Lakers, das sind so die großen Teams. New York ist natürlich schön, aber nee, das hat nichts mit den Refs zu tun. Natürlich gab es da schon immer Kontroversen und auch heutzutage, wenn man schaut, ja gestern ein Shai Gilgeous-Alexander, also da gibt es dann entweder das oder die Regelauslegungen oder wie gepfiffen wird oder die mangelnde Konstanz oder wird dann mal wieder alles durchgehen lassen wie in den 90er Jahren, dann wird dann jede klitzekleine Berührung dann wieder als faul gepfiffen. Da fehlt es einfach an Transparenz, da fehlt es einfach an ja an einer klaren Linie. Tut sich die NBA sicherlich keinen Gefallen damit, wenn die Sachen so gepfiffen werden und so willkürlich, aber dass da jetzt eingegriffen wird ins Geschehen dahingehend, dass man die großen Teams in den Finals haben möchte. Da gäbe es ganz andere Kandidaten und die Knicks haben sich's verdient. Also die Knicks sind ein einfach ruppiges, beinhartes Team. Die Knicks haben auch davon profitiert, dass sie in der ersten Runde gegen die Detroit Pistons sich da so ein bisschen prügeln mussten, denn Detroit ist ein sehr, sehr dreckiges Team. Die spielen ja Old School Smash Mouth Basketball, wie man sagt, so richtig schön auf die 12. Und die Knicks mussten sich anpassen. Und seit der Serie sind sie irgendwie ja resilienter geworden, sind ein bisschen ruppiger geworden, sind selbst tougher geworden und haben in Jalen Brunson auch nicht von ungefähr den Clutch Player of the Year, der ist immer da und das Team hat sich so ein bisschen seine Persönlichkeit zu Nutzen gemacht und die sind alle so ein bisschen geworden wie Jalen Brunson. Also die Knicks sind definitiv ein legitimer Titelkandidat. Ich habe sie leicht favorisiert gegen die Indiana Pacers, auch wenn Indiana natürlich auf Augenhöhe ist und das dürfte eine grandiose Serie werden. Also ich glaube nicht, dass da von der NBA eingegriffen wird, denn nochmal, wie gesagt, diese Obsession mit Parität und diese Obsession mit, wir wollen allen Teams dieselbe Chance geben, Jahr für Jahr für Jahr, das würde natürlich im Umkehrschluss auch bedeuten können, wenn man da jetzt irgendwelche Verschwörungen vermuten würde, dass man solche kleinen Teams auch mal ganz oben sehen will. Die Oklahoma Cities dieser Welt, die Minnesotas dieser Welt, die Indiana Pacers. Die Pacers seit ABA-Zeiten nie was gewonnen in der NBA. Finals erreicht damals mit Reggie Miller, als sie gegen die Lakers verloren haben. Aber das sind andere Stories, die NBA da gerne erzählen möchte, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, dass wenn du schon den Commissioner ansprichst, der daheim sitzt und das Ganze beobachtet, dem langweilig ist, genau, dann läuft das, glaube ich, gerade schon so, wie er sich das gerne vorgestellt hatte, um den ehemaligen Commissioner. Silvers Vorgänger, David Stern zu zitieren. This is the way the system was designed. Also ich glaube, das funktioniert alles schon ganz nach Plan. Und wie gesagt, Verschwörungstheorien sind, glaube ich, ein bisschen zu weit gedacht. Aber jetzt da zu vermuten, da würde nicht ab und zu mal ein bisschen nachgesteuert werden bei diesem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Da müsste man auch ein bisschen blauäugig sein.
Wunderbar. Übrigens, die Knicks haben einen zweiten prominenten Fan. Timothy Chalamet. Ist jetzt neuer.
Ja, der ist voll dabei.
Ja, und ich glaube, der macht das schon länger. Ja.
Knicks-Fans ja sowieso, ne? Das sagen ja jetzt viele auch, ist irritierend, aber das geht ja jeder Fanbase so. Sobald da ein bisschen Erfolg da ist, da kommen dann alle, die seit Jahren dabei sind und dann wird dann auch nur darauf geguckt, was gezeigt wird. Was soll man sonst zeigen? Also wenn die gewinnen, dann ist ja klar, dass der Madison Square Garden rockt. Es ist eine der besten Sachen in meinen Augen für die NBA, ein wilder Madison Square Garden. Das ist einfach geil für die Liga. Und ich sage immer, nicht alles immer so tot ernst nehmen. Am Ende des Tages ist es in Anführungszeichen nur Sport. Und da ist sich jetzt immer aufzuregen über diese Fanbase und jene Fanbase und jeder ist ein bisschen emotionaler mit dabei, wenn es das in Anführungszeichen eigene Team betrifft. Das ist ja alles schön und gut. Immer schön fair bleiben und das Ganze sportlich sehen und dann passt das auch. Aber ja, die Gemüter, die fliegen zum Teil schon sehr, sehr hoch zurzeit, auch weil es eben Teams betrifft, die normalerweise nicht dabei sind. Also sind wir ehrlich, Jens, die haben dann normalerweise diese Teams, die Minnesotas und Indianas und OKCs dieser Welt, das war lange nicht so. Also wir hatten jahrzehntelang eine gewisse Hierarchie und einen gewissen Ausgang, der mehr oder weniger vorprogrammiert war, weil eben die Teams, die oben sich positioniert hatten, auch Jahr für Jahr dann dabei waren, die Best-of-Seven-Serien dann auch immer Qualitätskontrolle gesichert, dass dann diejenigen Teams dann auch im Endeffekt sich immer durchgesetzt haben. Aber ja, das ist alles ein bisschen chaotischer geworden und wir sind in der Ära des Chaos-Basketballs so ein bisschen.
Da fühlen wir uns wohl. Kurze Pause in der Big Show 712.
Servus Leute, das ist der Grubi, ihr hört Sportradio 360.
Ja, Big Show 712, es geht auf die Zielgerade mit Paul Häuser, der da plant ist, aber der kommentiert, stand jetzt gerade noch Alexandre Zverev gegen Alexandre Müller in Hamburg, und aber der Tennisprophet, der am Montag ja schon mit mir gemeinsam auf das Turnier in Rom zurückgeschaut hat, Andreas Thürieu, ist heute am Start. Servus, Andi.
Servus, lieber Jens. Ja, ich freue mich. Danke, dass ich mal auch in der Big Show sein darf. Der Anlass ist klar. Ich habe als einer der wenigen, ich weiß nicht, warum es so schwierig ist, das ja nicht, gleich einmal geschrien, hallo, 30 Jahre ist es her, dass Thomas Muster Paris gewonnen hat. Und das war ihm dann selber doch auch ein sehr nettes Interview wert, dass wir heute gemeinsam hören werden, lieber Jens.
Genau, da hören wir gleich rein. Also meine Erinnerung, das Finale damals gegen Michael Chang, das Muster, ja, es war unverlierbar aus meiner Sicht. oder war es das nicht, weil er einfach der bessere Spieler war, weil er der bissigere Spieler war? Natürlich darf man nicht vergessen, Cheng hat das davor schon mal gewonnen gehabt, 1989. Aber meine Erinnerung kapriziert sich auf eine Geschichte, und zwar beim ersten Matchball. Franz Grünedl hat das Spiel vom ORF für den ORF kommentiert. Ich sitze in Kitzbühel bei meiner damaligen Freundin, späteren Frau. Und in dem Moment, wo Muster seinen ersten Matchball bekommt, sage ich zu meiner Freundin, pass auf, jetzt sagt er gleich jetzt schon. Eine Viertelsekunde später sagt Franz Grünedl jetzt schon. Und Thomas Muster hat es dann gewonnen gegen Michael Cheng. Verdientermaßen, damals für mich Thomas Muster sowieso der größte Sportler der österreichischen Sportgeschichte, ohne Wenn und Aber. Und ich hab's gefeiert, Andi.
Ja, natürlich, du warst nicht der Einzige, lieber Jens. Es war ja so, also ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Muster hätte es meiner Ansicht nach und nicht nur meiner mindestens dreimal gewinnen müssen fast in Roland Garros. Und das war dann so ein bisschen schon mit 29, weißt du, er war nicht mehr der Allerjüngste, als ihm das dann gelungen ist. Und was hat man da gemacht in dem Jahr? Also, ich kann mich erinnern, 1990 war er schon im Semifinale, hat dort verloren gegen Gomez. Es waren immer unglückliche Auslosungen, beziehungsweise der Ronny hat ihm dann auch mal mangelnden Einsatz vorgeworfen. Also alles kann man dem Muster vorwerfen, aber das sicher nicht. Egal, also es hat lang gedauert und in diesem Jahr hat man dann nichts unversucht gelassen, was ihm helfen kann. Also da war ja dort vor Ort mit der Willi Dungl, der hat ihn speziell ernährt, ja. Also der hat ihn ja auch zurückgeführt von dem Unfall und so weiter. Dann hat man mitgenommen den Peter Lerner. Das ist der Bespannungs- und Tuning-Spezialist der ersten Stunde. Ich lasse heute noch meine Schläger bei ihm machen. Der Peter hat gemacht dort die Schläger mit Bespannung, also all das wirklich, und das gab dann auch dem Muster, der nach außen hin immer so gewirkt hat, als wäre er unschlagbar. Der war gar nicht so voller Selbstvertrauen. Also auch der Ronny hat ihm das einreden müssen. Aber bleiben wir jetzt einmal bei dem Finale. Also ja, der Stolperstein wäre gewesen, ich glaube, im Achtelfinale oder Viertel. Albert Costa. Und da hat der Dom irgendwie in 5 Sätzen gewonnen mit einem strittigen Ball, der da Gott sei Dank zu seinen Gunsten entschieden worden ist. Also schwamm drüber und dann ist er abgefahren. Ich glaube, mit Kafelnikow vernichtet im Semifinale. Und dann war es also wirklich so, wie du sagst. Und das war aber das Schwierige an der Situation. Alle haben gewusst, eigentlich kann der Chang ihm nicht wehtun. Warum nicht? Der hat was Ähnliches gespielt, von der Grundlinie halt alles zurückgebracht. Aber er konnte ihn nicht wegschießen. Ne? Und dennoch war es so, das möchte ich jetzt noch einmal kurz betonen, ich glaube, es war 2-5 im ersten Satz und ich habe den Dom dann Jahre später im Zuge meiner Champions-Geschichten, die ich ja mache, als Performance-Coach auch immer hinterfragt, ja, was war eigentlich dein Geheimnis? Und er hat gesagt, also es war so, er hat gewusst, er kann es nicht verlieren. Sein einziges Ziel war, die Partie länger als 2 Stunden zu gestalten. Sage ich, wie kommst du auf 2 Stunden? Sagt er, egal, weil meine weitere Frage war, du hast doch nicht die Hosen voll gehabt, 2-5 hinten. Die Leute alle für einen Chunk gebrüllt, weil die wollten natürlich ein Match und eher den Außenseiter siegen sehen. Auch, ja. Und er sagt, nein, ich habe nur geschaut 2 Stunden. Und dann sage ich, na warum? Er sagt, ja, ganz einfach, ihren 10 Marathons. Und der Herr Chunk ist noch 3 Marathons mausetot. Also der wusste, es kann ihm nichts passieren. Es war kein schönes Spiel. Also wenn man sich das anschaut, jetzt auch noch auf YouTube, er hat es gewonnen. Es ist wurscht im Tennis. Schönheitspreise gibt es keine, aber es war gar nicht so einfach, weil jetzt doch 30 Jahre vergangen sind, das alles ein der große Favorit und so weiter. Also es war wichtig und es ist ihm ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Du erinnerst dich, Jens, vielleicht das Jahr darauf, war er ja wieder Favorit und hat gegen Stich verloren, der dann im Finale gegen Kafelnikow verloren hat. Und wieder das Jahr drauf, 97, ging es dann schon langsam bergab. Da war der Kürten aus dem Nichts und hat den Dom halt auch eliminiert.
Thomas Muster in his own words im Interview mit Andreas Dürieu jetzt.
Eine große Ehre, Freude. Thomas Muster, 30 Jahre vergehen schneller als man glaubt. Ich glaube, das können wir zwar sagen. Trotzdem, du hast was geleistet, was niemandem anderem mehr gelungen ist. Vor allem dann auch mit der Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste. Wenn du heute darauf zurückblickst, welche Bedeutung hat das für dich?
Das ist schon jemandem gelungen, aber kein Österreicher, ist schon richtig. Ja, Bedeutung ist, ich habe einfach etwas erreicht in meinem Leben, etwas gut gemacht, von dem man, wenn man als Kind anfängt, Tennis zu spielen, ja maximal träumen darf. Aber natürlich, wenn man es so betrachtet von einem Buben, der eigentlich aus dem Fußball gekommen ist und glücklicherweise beim Tennis-Kinderkurs mitgemacht hat, dann dorthin zu kommen, ja, wo andere gehen stehen würden und was man im Fernsehen vielleicht einmal als Vorbild gesehen hat und gesagt, ja, da möchte ich auch mal spielen, ist das ja alles nur sehr fiktiv, und wenn das dann halt Realität wird, dann ist das schon ein besonderer Tag, ja, und wenn in der Weltrangliste keiner mehr vor einem ist, sondern man der Gejagte ist, ist das auch ein besonderer Tag. Also ja, das sind besondere Ereignisse, aber nichtsdestotrotz ist ein Lebensabschnitt, der schon sehr, sehr lange beendet ist. Und jetzt blickt man halt zurück. Zum Glück können wir sagen, ja, vor 30 Jahren ist das passiert und wir haben wir können heute drüber reden und sagen nicht, heute wäre er 90 Jahre alt geworden oder sonst irgendwas. Ja, das wäre dann bedauerlicher. Aber wird auch mal sein. Aber Gott sei Dank stehen wir heute da und können uns nur über die Geschichte unterhalten.
Ich darf da ein Kompliment machen. Wir sehen uns quasi halbjährlich so en passant. Du schaust sehr fit aus wieder, ja? Spielst wieder fleißig?
Nein, ich spiele ja nicht gar nicht, denn es ist so wirklich so ein, ich habe mich einfach entschlossen, wieder ein bisschen besser zu leben und ein bisschen mehr zu trainieren und meinem Körper was Gutes zu tun, und ja, das ist gelingt.
Jetzt muss die Frage sein, Tennis, welche Rolle spielt es noch? Welche Rolle hat es inzwischen gespielt? Es gab ja dann auch diese Comeback-Versuche, und wenn man das also jetzt ein paar so über die Jahrzehnte zurückverfolgt, wie wichtig war dir dann auch dieses Comeback? Du hast ja damals gesagt, da ging es dir eigentlich mehr darum, um den Weg, egal was du dabei erreichst.
Genau. Deswegen ist es ja auch kein Comeback, sondern ich habe lang Senior durchgespielt, dann habe ich noch sehr, das war mir zu wenig, dann habe ich einfach mehr trainiert, und irgendwann, wenn man so trainiert, dann stellt man sich die Frage, und Training muss ja manchmal einen Sinn haben und oder sehr oft einen Sinn haben, wo sind die Grenzen dessen? Und das wollte ich einfach ausloten, also Selbstversuch, mehr als es tatsächlich ein Comeback war, sondern war eine tolle Geschichte, würde ich jederzeit wieder machen, einfach in einem relativ hohen Alter noch einmal an diese Leistungsgrenzen zu gehen, und das war super Spaß, war super Motivation auch, und das einfach nochmal auf der Challenger-Ebene Revue passieren zu lassen, bis dahin eben zu einem finalen Match gegen Dominic Thiem in der Starthalle, ja, als Highlight, und war eine sehr tolle Geschichte, und man sucht halt im Leben solche Herausforderungen, und ja, Tennis ist halt mein Ding, und Tennis ist das, was ich am besten kann, und das habe ich halt einfach noch einmal durchlebt in einer zwei- oder dreijährigen Phase, nachdem ich schon die Jahre davor eben Senior durchgespielt habe. Aber ja, jetzt ist es einfach nur mehr jeden Tag, dass ich Tennis spiele überhaupt, und sonst versuche ich mir einfach so fit zu halten mit anderen Sportarten und die einfach Spaß machen und das ein bisschen zu variieren. Ja.
Du hast von Lebensabschnitten gesprochen, eben der letzte nach dieser Challenge, nach diesem Challenger-Experiment vielleicht. Welche Rolle hat da Tennis noch gespielt? Macht es da heute wieder mehr Spaß? Wie ist das für dich?
Na, ich spiele wirklich gelegentlich, also oder mit meiner Tochter ab und zu einmal eine Stunde oder so, also gar nicht aus Betriebstemperatur, sondern einfach nur Gelegenheitstennisspieler. Ich konsumiere natürlich sehr viel Tennis, weil ich mir Tennis im Fernsehen anschaue und so weiter, und versuche das ein bisschen zu bewerten und für mich selber zu filtern, aber im Großen und Ganzen ist Tennis für mich Nebensache, außer natürlich das erste Bank Open, wo ich relativ viel zu tun habe und das ein lieb Kind ist, wo ich gerne dabei bin und wo ich gern das Turnier unterstütze auch, weil mir das sehr wichtig ist, dass es so ein Turnier in Österreich gibt und mit dieser Qualität, und dass das auch so weiter ausgebaut wird und immer neue Ideen einfließen. man versucht immer innovativ zu sein und das deswegen bin ich da gern dabei. Also das ist eigentlich mein größter Input, den ich im Tennis habe, ist um das erste paar Wochen.
Jetzt hast du mein Thema aufgemacht, bitte gestatte mir noch ein, zwei Fragen. Du hast das selber gesagt, also du bist sehr nah dabei, du bist interessiert, jetzt steht Paris vor der Tür. Was sagst du derzeit zur Gemengelage im Welttennis?
Ja, es ist ja durchgemischt, muss ich sagen. Also es sind keine klaren Favoriten, also Madrid jetzt mit Ruth, man muss schauen, was mit Alcaraz ist. Also es gibt viele offene Türen, viele Möglichkeiten, Paris zu gewinnen. Und Paris hat eigene Gesetze, hängt ein bisschen vom Wetter ab dort, wem die Bedingungen zugutekommen, ob es sehr heiß ist, ob es viel regnet, wie die Platzverhältnisse sind. Also ja, Auslosungen sowieso, ja, wie es dann zum Schluss ausschaut, aber es sind die Altbekannten, die noch in der Favoritenrolle sind, vielleicht das weniger Djokovic, aber natürlich gibt es einen engeren Favoritenkreis, aber das ist nicht so klar, jetzt auch in den Turnieren im Vorhinein, bei den größeren Sandplatzturnieren ist das auch nicht so klar erkennbar, also lassen wir uns überraschen, also ich bin jetzt da kein Prophet.
Das wollte ich gerade sagen, was ist dein Gefühl, was glaubst du, wer macht?
Ja, ich glaube noch immer an Alcaraz, aber muss man als Favorit sein, ja, aber es ist keine Bank, also das ist auch ganz klar.
Du hast gesagt, Herausforderungen im Leben sind wichtig, was ist heute für dich noch eine Herausforderung?
Das ist halt meine Familie, ich mache ganz normale Dinge in meinem Leben, ich kümmere mich um meine privaten Dinge, meine geschäftlichen Dinge, die ich verwalte und habe so Dinge wie mit meiner Tochter den L17 bewältigen zu dürfen als Beifahrer und so Sachen, die Kinder werden älter, ja, und das Leben hat ja auch schöne Dinge und wenn man im letzten Drittel seines Lebens ist, dann darf man gewisse Sachen genießen und ein bisschen spontaner angehen und das ist einfach das Schöne und das gekoppelt mit ein bisschen Training und schauen, dass es einem gut geht. Da ist nichts falsch dran.
Danke vielmals fürs Gespräch. Du wirkst viel relaxter, bist viel cooler geworden, wenn ich das sagen darf. Danke, Tom.
Ja, sehr lieb. Danke, gerne.
Super.
Ja. Jetzt bringen die Umstände dieser Woche es mit sich, dass wir die Auslosung noch nicht kennen für die French Open 2025. Andi, aber das geht halt einfach nicht anders. Wir wollen sie heute kompakt halten. Schön, dass du den Tom mitgebracht hast in die Sendung. Virtuell, nicht nur virtuell, sondern ganz persönlich, aber eben digital. So rum ist richtig. Lass mich dir einfach eine Frage noch zum Abschluss stellen. Ich glaube, wir waren uns am Montag ja auch einig, dass Sinner und Alcaraz über alle anderen Spieler doch mit einem gehörigen Abstand zu stellen sind. Wenn du drei Spieler, abgesehen von diesen beiden, herauspicken müsstest mit einem Ranking 1, 2, 3, die größten Herausforderer für dich sind, Andi, bei den Männern, die Frauen lassen wir gleich mal ganz weg, weil das ist unvorhersehbar, was da passiert, aber bei den Männern, wer wären diese drei? Und vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Warum?
Ja, also ich gehe mit Muster. Man muss Alcaraz nehmen. Das hat man jetzt auch wieder gesehen aufgrund der letzten Entwicklungen. Also Alcaraz und ich spare mir eigentlich die anderen. Ich traue mich nicht, Sinner zu sagen. Ich hätte ihn gern so weit. Beziehungsweise dann im Finale, das müsste ja so sein. 1-2 ja. Gegeneinander. Ja. Und einen, also das würde ich mir wünschen und weil ich halt völlig crazy bin, sage ich jetzt noch einmal Djokovic, ohne zu wissen, der hat zum Zeitpunkt unseres Gesprächs noch nicht einmal gespielt in Genf, ja. Also ohne irgendwas sagen zu können, Rückschlüsse auf Sand, ja, aber das ist ein eigener Bewerb, also vielleicht Djokovic, den darfst du niemals abschreiben, das sind für mich diese Alcaraz, Sinner, Djokovic, sonst fällt mir jetzt niemand ein. Obwohl natürlich sich sicherlich auch andere aufdrängen würden, aber ich sehe jetzt keinen, auch nicht von den Jungen. Ich glaube nicht, dass da einer das durchhalten kann, vor allem diese Marterungen über mögliche 5 Sätze jeden zweiten Tag und so. Also das sehe ich so nicht. Jetzt bin ich gespannt, wen du auf der Rechnung hast.
Also, ich habe nicht für den Turniersieg, aber um lästig zu werden auf der Rechnung, als dritten Kasper Rüth, weil der, ja, der bringt dieses Stamina mit, wie wir Franzosen sagen. Also der kann eben 10 Marathons laufen, so wie es der Muster früher konnte.
Ja.
Danach habe ich Lorenzo Musetti, der wahrscheinlich nicht genug Power mitbringt, obwohl er viel, viel besser geworden ist. Und pass auf, ich habe einen Überraschungskandidaten, von dem ich finde, dass der in den letzten Wochen viel besser gespielt hat, als dass er seine Ergebnisse hergeben. Und das ist Stefanos Tsitsipas. Call me crazy.
Na, tu ich nicht, weil der ja auch schon im Finale war. Das ist ein guter Tipp und weißt du was noch, von dem erwartet gar keiner irgendwas. Ja.
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 Ja. Okay. Gut.
Da müssen Bravo Jens, aber ich meine, ohne Alcaraz.
Nein. Für mich ist Alcaraz der Haushohe Favorit. Überhaupt kein Thema.
Also schon.
Abgesehen von Sinner und Alcaraz wäre meine Frage gewesen, wer deine drei Spieler sind. Und ja, abgesehen von Sinner und Alcaraz sind es für mich eben Rüth, Musetti und mein Überraschungskandidat Tsitsipas. Aber okay,
nachdem ich jetzt verstanden habe, Jens, lass mich noch den Rune hinzufügen. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgend so ein Gefühl, kann er sein, dass der sofort verliert, aber eventuell noch Rune mit dabei. Ich weiß nicht, ob sich der da hinein kämpft und dann besser werden würde. Da muss aber sehr viel zusammenstimmen. Das wären dann die drei außer Sinner und Alcaraz, nicht bei mir.
Ja, bitte. Bitte, dann haben wir es ja doch zusammen. Wir freuen uns sehr, wie gesagt, leider heute die Auslosung noch nicht dabei zur Ausstrahlungszeit. Die Auslosung findet am Donnerstag um 14 Uhr in Roland-Garros statt. Ich bin herzlich eingeladen von den Veranstalter und Ihnen.
Du hast da Glück. Glück. Weißt du, was der Wahnsinn ist, lieber Jens? Also ich beneide dich natürlich, dass du dort bist, aber ich bin schon traurig, weil jedes Jahr wurde dort eine Feierlichkeit für den Rafa veranstaltet, ja, auch mit Brette, mit der Torte, weil er dort Geburtstag gehabt hat und auch mein Urodol Björn Borg, wegen dem ich keinen Mundgeruch habe, sehr lustig, ich weiß, der hat auch immer Geburtstag gehabt während Paris, aber das sei nur nebenbei erwähnt. Worauf freust du dich privat als Jens Huber am meisten in Paris?
Das kann ich dir sagen. Auf den Besuch in der Bäckerei meines Vertrauens. Ich werde davor und danach keine Kohlenhydrate brauchen für dieses ganze Jahr, aber ich bleibe da jeden Tag am Bois de Boulogne stehen und kaufe in wechselnder Reihenfolge Sandwiches und auch was Süßes. Also darauf freue ich mich wirklich.
Das verstehe ich. Ich stoß mit dir an. Du weißt, ich trinke keinen Tropfen Alkohol, Perrier und Orangina. Kriegt man mittlerweile auch in Österreich. Ich werde morgen und auch die nächsten Tage vielleicht bei anderen Medien ein bisschen referieren über dasselbe Jubiläum und da werde ich das auch sagen. Ich trinke ein Achterl Orangina auf den Thomas Muster.
Wieder, da trinke ich mit. So, das war's, die Big Show 712. Nächste Woche zum Großteil aus Paris. Schauen wir mal, wer da alle am Start ist. Aber natürlich fernmündlich sind viele Menschen erreichbar, egal wo. Danke, Andi. Danke an alle anderen, die dabei waren. Wir hören uns vielleicht morgen mit dem Anchorman am Sonntag, Musikradio 360. Nächste Woche die Big Show 712.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!